Ihren ersten Trip nach Europa haben sich Justus, Peter und Bob anders vorgestellt. Statt der erwarteten Vergnügungstour durch London werden sie in einen Diamantenschmuggel verwickelt und sogar, natürlich unfreiwillig und zunächst völlig ahnungslos, als Kuriere der heißen Ware benutzt. Schnell wird ihnen klar, dass die Reisegesellschaft, mit der sie einen Ausflug nach Rotterdam unternehmen, nicht nur aus erlebnishungrigen Touristen besteht. Welche Rolle spielt zum Beispiel der tollpatschige Mr. Thomas? Steckt er hinter den anonymen Briefen? Doch von solchen Einschüchterungsversuchen lassen sich die drei Fragezeichen bestimmt nicht abschrecken.
Just as Peter and Bob had imagined their first trip to Europe quite differently. Instead of the anticipated sightseeing tour through London, they find themselves entangled in a diamond smuggling operation. To make matters worse, they're unknowingly used as carriers for the illicit goods. It doesn't take long for them to realize that the group they're traveling to Rotterdam with isn't just made up of eager tourists. What role does the clumsy Mr. Thomas play, for instance? Could he be behind the anonymous letters? However, intimidation tactics like these are no match for the three investigators. Und das war Englisch.
Hallo Benjamin Kasper.
Hallo Thomas. Freitag.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja, bitte, leg los.
Warst du schon mal in London?
Mit der TARDIS, aber nur, also ich habe nur zugeguckt.
Ah, ein Doctor Who-Zuschauer, Mensch. Mhm. Welcher ist denn der beste Doktor?
Natürlich hier der Zweite. Wie heißt er denn? Hier.
Weiß ich nicht.
Der auch bei Harry Potter mitmacht, der Schauspieler.
Harry Potter
ist... Wie heißt er denn? Tennant?
Ja. Ach, Tennant macht bei Harry Potter mit? Das ist aber nicht der zweite Doktor, das ist, glaube ich, der sechste oder so.
Hä? Das ist der zweite?
Nein, aber der ist ja jetzt gerade wieder...
Der ist jetzt wieder zurück und genau. Das war der zweite.
Das ist nicht der zweite
das
Doktor.
Das ist der zweite Doktor.
Geht ja schon wieder gut los hier.
Gut, wer hat Doctor Who geguckt? Du oder ich?
Ja, aber Doctor Who gibt's doch schon seit den 60er Jahren.
Mensch, von der neu...
Das hast du nicht gesagt. Das hast du
okay,
nicht gesagt.
Du dachtest jetzt, der bei Harry Potter, der den zweiten Doktor spielt aus den 60ern.
Ich habe gedacht, du bist so...
Ich meine natürlich bei dem, bei der Neuversion ab 2000, was war das, 6 oder 5?
Weiß ich nicht, dafür bin ich nicht zu sehr im Thema.
Guck mal nach, ob er der zweite Doktor ist.
Ich habe gedacht, du bist so jemand, der wirklich die komplette Serie von Anfang an geguckt hat. Ja. Ja, und deswegen dachte ich, der zweite Doktor, keine Ahnung, wie er heißt...
Guckst du dir mal bitte die Neuauflage an.
David Tennant mag ich aber auch als Schauspieler. Ja. Der war ja auch bei Jessica Jones, der Bösewicht.
Richtig gut gespielt.
Ja.
Also ich glaube, die Serie hat fast keiner gesehen. Aber sie ist sehenswert, diese Serie, weil er da so gut diesen Bösewicht spielt.
Die haben schon ein paar Leute gesehen. Aber weißt du, woher ich David Tennant kenne? Er hat in der Neuauflage von DuckTales Onkel Dagobert gesprochen, im Original. Und ich finde, das macht er gut.
Siehst du, das kann der auch.
Ja. Der ist ja auch, glaube ich, Schotte. Deswegen kann der das... Also ich fand, er war ein guter Dagobert.
Der hat doch bei den Stummfilmen von Dick und Doof Stan Laurel gesprochen.
Das hat er ganz bestimmt. Benjamin, warst du denn auch schon mal... Also du warst quasi nur... Du kennst London nur über Funk und Fernsehen.
Also ich kenne die rote Telefonzelle.
Ja.
Denn den Tower. Hm.
Du machst so ein bisschen meine Eröffnung kaputt.
Ach so.
Weil ich wollte
warum? Du stellst mir Fragen.
Hör, pass auf. Ich mache jetzt hier so einen kleinen... Thomas Benjamin? Hm. Ja, so, ich führe schon mal mit einem Punkt, weil ich war schon mal in London.
Okay.
Warst du denn schon mal in Amsterdam?
Nein, aber ich kenne das Lied, wir fahren nach Amsterdam. Und
komm, wir hatten das nochmal gesungen, Susanne Werding, ne?
Nee. Ja, irgendeine Frau, die hat gar nicht so viel Lieder.
Irgendeine Frau, ist egal.
Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Text eigentlich ganz traurig.
Das mag sein. Ja. Ich kenne nur das Lied Amsterdam von Fettes Brot. Der ist auch traurig, der Song.
Ja, der ist auch traurig.
Ja, oh, sie ist abgehauen.
Okay, es steht wohl 2-0.
Nach Amsterdam. Amsterdam mache ich auch schon. So, magst du es eigentlich, wenn ich mir so angebe, wo ich schon überall war?
Dafür weiß ich, was Chuchi Tschechli heißt.
Das heißt kleine Schachtel.
Nee.
Sondern?
Das ist kommt aus der Schweiz.
Ja.
Und das bedeutet, wenn der Kuckuck aus der Uhr rauskommt. Kennen Sie noch diese Wanduhren?
Natürlich, Kuckucksuhren.
Und wenn der Kuckuck rauskommt und mit der Spitze, mit dem Schnabel an der weitesten Stelle ist, das heißt Chuchi Tschechli. Die haben extra so einen Namen dafür, wenn der Kuckuck am weitesten aus der Kuckucksuhr raus ist.
Wow, dass es dafür überhaupt einen Begriff gibt.
Ja, oder?
Was war das für eine Sprache?
Schweiz.
Schweizerisch. Mensch, super. Okay, dann kriegst du für das Wissen, Schweiz. Dafür für das Wissen kriegst du heute auch einen Punkt.
Danke.
So, Olli, wie geht's dir denn? Tja.
Hm. Aber das ist doch eine Aufnahme zu dritt, haben wir gesagt.
Eigentlich sollte es hier heute für mich zumindest als größten drei Fragezeichen in diesem Podcast, als größten drei Fragezeichen-Fan in diesem Podcast-Projekt eine ganz besondere Aufnahme sein.
Wer sagt, dass du der größte Fan bist hier von uns drei?
Das sagt mir meine Expertise.
darum geht es. Ja.
Also, pass auf. Das hier ist heute wirklich für mich eigentlich, seit es diesen Podcast gibt, wollte ich das schon lange mal angehen, nämlich den berühmten Europa-Trip der drei Detektive, der in der Hörspielserie die Folgen 65, 66, 67 und 68 umfasst. Das sind 4 Folgen, du hast richtig mitgerechnet.
Ja.
Und ja, das Schöne ist, wir starten ja in London mit einem kleinen Trip rüber in die Niederlande. Und in der nächsten Folge geht es nach Italien, da wo deine wunderschöne, tolle, sympathische Freundin herkommt.
Die kommt aus Italien.
Ja, ich habe schon mal irgendwo am Rande gehört, ja. Irgendwie, ja, von irgendeinem jungen Mann.
Das ist ja interessant. Ja. Da war ich nämlich, jetzt mach mal da ein paar Striche hin.
Einen vielleicht.
Na, ich war schon mehrmals in Italien jetzt.
Mehrmals? Zweimal?
Ja.
Nicht stimmt. Ich war auch schon in Italien.
Oh, nee, dreimal.
Ich war einmal in Italien, nämlich mit dir damals auf Klassenreise 1998. Ja. Also erzähl mal nicht. Wir waren schön im Bozen Pizza essen. Und dann waren wir später in Venedig und haben beide damals mit 16 gesagt, Mann, ist Venedig scheiße.
Wie das stinkt.
Wie das ist hier. Es ist so widerlich, ne? Hört unsere Folge von Rotz und Wasser Klassenfahrten. Da gehen wir da näher drauf ein. Da könnt ihr auch hören, wie wir uns über Venedig auslassen. Also Benjamin hat mal so ganz kurz da am Kanal seine Hose runtergelassen. So kurz was abgelassen, körperlich.
Davon erzähle ich aber nicht.
Und dann sagt er so, Mann, stinkt es hier.
Du kannst ruhig zugeben, da hast du schwimmen gelernt in Venedig, weil dich die Klassenkameraden immer ins Wasser gespuckt haben.
Ich glaube, ich sag aber auch in der Folge von Rotz und Wasser, dass ich gerne nochmal nach Venedig möchte, um jetzt mit erwachsenen Augen und nicht damals mit meinen gelangweilten, pseudokoolen Teenager-Augen.
Nee, das ist, weil du so für die woken Zuhörer sprichst. Eigentlich hast du das, aber du tust jetzt so, ich muss nochmal dahin.
Ich würde wirklich sehr, sehr gerne nochmal Venedig erleben, jetzt mit erwachsenen Augen und nicht so da durchgehen und sagen, ey, ist alles scheiße.
Vor allen Dingen auch ohne mich an der Seite.
Und ohne dich, ja, das ist auch der Punkt. Also ich gebe dir einen Punkt für Italien. So, ich gebe mir nochmal 3 Punkte für Amerika.
3.
Nein, ich gebe mir einen. So. Ja. Mal gucken, wer von uns der größte. Wer von uns beide der größte Globetrotter ist. Und ich war jetzt nett. Ich führe jetzt 3-2.
Ja. Okay. Als Kind war ich in Dänemark, im Legoland.
Nein. Echt? Ja.
Punkt.
Ja, okay. Ich war auch schon mal in Dänemark.
Scheiße.
Schon öfter.
Ja.
Ich gebe mir aber nur einen Punkt.
Ich war in Griechenland.
Ja, gib einen Punkt. Haben wir irgendwie gerade so ein Defizit hier zu profilieren, ja?
Und auf dem Weg nach Griechenland bin ich ja mit einem Flugzeug fast abgestürzt, da irgendwie ehemaliges Jugoslawien. Zählt das auch als Punkt?
Also pass auf, allein der Gedanke, dass du abgestürzt bist, dafür kriegst du 10 Sonderpunkte. Aber weil du überlebt hast, ziehe ich wieder 9 ab.
Also.
Und, also bleibt da einer.
Und mit meiner damaligen so Halbfreundin bin ich nach Polen gefahren und habe einmal Zigaretten geholt und wieder raus. Zählt das auch?
Eine Halbfreundin?
Naja, das war so.
Also war die so geteilt in der Mitte?
Die war wirklich geteilt.
Also hatte die so senkrecht geteilt oder fehlten die Beine? Oder bestand sie
senkrecht.
Senkrecht. Kenn ich diese Person?
Vielleicht eine Hälfte von ihr.
Okay. Ja gut, also du führst jetzt mit 5 Punkten, aber ich war ja auch schon in Griechenland, beziehungsweise auf Korfu, dafür gebe ich mir natürlich auch einen Punkt. Jetzt ist Gleichstand, Benjamin.
Ich war ganz oft hier in Brandenburg, Buko, Märkische Schweiz.
Ja, gut, in Potsdam und alles. Da brauchen wir nicht reden. Gut, belassen wir es erstmal dabei. Es ist Gleichstand. Mal gucken, was heute noch bei rauskommt. Ja. Wir beginnen den Europa-Trip. Wie gesagt, eigentlich eine Folge, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Es wäre so schön, wenn Olli hier wäre, aber
naja. Leider ist er von uns gegangen.
Genau. Nee, ist er nicht. Wir besprechen heute das Hörspiel und das Buch, die drei Fahrzeichen, Diamantenschmuggel.
Allgemeines.
Benjamin, das ist Buch Nummer 64. Veröffentlicht im Jahr 1995 und die Autorin ist Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Na, welche Folgen haben wir schon von ihr besprochen?
Hier haben wir Fußballgangster.
Sehr gut.
Ernsthaft?
Ja, war das jetzt geraten? Ja. Es gibt sogar in dieser Folge einen Bezug auf die Fußballgangster.
Ja.
Ja, was noch?
Es ist Panik im Park, was ich noch nicht gelesen habe.
Gut, ich kürze das ab, weil mir das jetzt zu langweilig wird. Ja, wir haben auch von ihr besprochen Schüsse aus dem Dunkel.
Weiß ich nicht mehr, um was es da ging.
Ja, ist schon lange her. Ein Jahr ist es her.
Aber kannst du eine kurze Zusammenfassung, um was ging es da?
Modenschau, ein Model wird niedergeschossen.
Ja, jetzt kann ich mich wieder
erinnern. Und dann kommt irgendwie hier eine Sperminomität.
Ja.
Hörspielskript bearbeitet von Dirk Anton.
Okay.
Der wird auch noch mal hier eine Rolle haben.
Und
dann
haben wir noch was von ihr besprochen.
Ja. Späte Rache mit Leonie zusammen.
Oh.
Und Giftiges Wasser.
Ja, das war mir ja so mittelgut.
Richtig. Und da ich ja jetzt plane, den ganzen Europatrip zu besprechen, werden wir jetzt ziemlich viele Werke von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer abarbeiten. Sie hat insgesamt 16 Fälle geschrieben für die drei Fragezeichen. Und wenn alles klappt, woran ich nach dem heutigen Tag nicht so ganz glaube, wirst du heute in 2 Wochen mit Olli einen weiteren Fall von ihr besprechen. Oh. Wir wissen es nicht. Hörspiel Nummer 65, veröffentlicht am 4.12.1995, mit einer Länge von circa 58 Minuten, wurde zusammen mit Hörspiel Nummer 66, die drei Fahrzeuge, die Schattenmänner, am gleichen Tag veröffentlicht.
Warum macht man so einen Quatsch?
Ja, haben sie früher gemacht. Manchmal haben sie da 2 Folgen an einem Tag veröffentlicht. Weiß ich nicht.
Liegt das vielleicht, also du hast mir ja gesagt, dieses Buch hat geschrieben hier Winkelhof, nee, wie heißt die? Weidhofer.
Henkel Weidhofer,
ja. Aber
das ist sehr, sehr respektlos der Autorin gegenüber.
Nein, ich finde es respektlos, ja, dass sie dieses Buch geschrieben hat, sie aber nicht hier auf dem Buchcover steht, sondern nur Alfred Hitchcock. Was soll das?
Ja, okay. Das ist. Ja, und jetzt, wo wir gerade Weltfrauentag hatten, also ist es eigentlich ein Unding.
Jetzt wirklich? Also da steht ja nicht irgendwo ihr Name.
Na gut. Wenn du aufmachst, dann steht da doch immer, wer der Autor ist. Ja,
wenn ich es aufmache.
Ja, wenn du also, zu faul dafür bist.
Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, ja, und da würde überall auf dem Cover stehen, Benjamin Kasper.
Würde ich mir aus Prinzip nicht kaufen.
Ja, aber du hast es ja geschrieben, das ist ja dein Buch.
Ja, aber gut, das hatten wir doch schon öfter mal das Thema, dass der Name Alfred Hitchcock als Zugpferd dient und dass natürlich verschiedene Autoren dafür zuständig sind.
Aber da
sind.
Kann man nicht hinschreiben, Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen, denn der Titel...
und willkommen dann so ganz beim langweiligsten Podcast der Welt.
Gut, die allgemeinen Fakten haben wir durch. Jetzt kommen wir mal zu den Sprechern.
Die Sprecherin.
Das waren schon die allgemeinen Fakten. Könntest du mal sagen, wie viele Seiten so ein Buch hat?
Baby, wie viele Seiten hat denn so ein Buch?
Muss ich mal durchblättern.
Okay.
Warte. Ja, ich nehme es mal in die Hand.
Ja, schon wieder das Maul vollgenommen, echt, ey.
Ich habe ja dich gefragt. Als Fan müsste man sowas wissen.
Also, 119.
Das hat 119.
Ich möchte dich doch nur ein bisschen mehr einbinden. Denn man muss auch wieder sagen, intern probieren wir ja gerade jetzt ein bisschen mehr die Arbeit aufzuteilen. Benjamin hat das Podcast-Skript für den heutigen Tag vorbereitet. Er hat das Buch gelesen. Jetzt gerade 10 Minuten vor Aufnahme hast du gesagt, du bist nur bis zur Hälfte gekommen. Ja. Nett wie ich war, beziehungsweise weil ich neugierig auch war und weil ich Lust drauf hatte, habe ich aber auch das Buch gelesen.
Ja.
Bin, glaube ich, wahrscheinlich bis zur gleichen Stelle gekommen wie du. bis Seite 80. Ja. Ist aber nicht schlimm, weil wir wissen ja, dass die drei Fahrzeichen so ab der Hälfte immer sehr nachlassen.
Ja, und ich glaube, die Buchänderung, also man kann wirklich sagen, bis Seite 80, was so im Buch anders ist oder wo da mehr Input drin ist. Oder
na, dann kann ich dich ja gleich fragen. Ja. Fandest du, dass...
Erstmal die Punktzahl aufschreiben, sonst...
Achso, das müssen, ja, das können wir auch noch machen.
Ein billiger Trick.
Du weißt, dass Schuss aus dem Dunkel, war ja das Buch extrem anders. Extrem. Hattest du hier auch das Gefühl? Weil ich finde, so von der Atmosphäre her sind so ein paar Dinge anders.
Ja, von der Atmosphäre her finde ich das Buch ganz anders, weil das hier wirklich im Buch vorkommt, als ob die so einen richtigen Trip machen.
Ja.
Also alleine in der einen Szene sind sie ja in dem Park, wo so verschiedene Redner sind. Das fand ich zum Beispiel toll. Also du lernst so ein paar Sachen kennen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wahrscheinlich schon, hat der Alfred Hitchcock geschrieben. Nein, so eine Sachen. Ich fand so die ganzen so Anspielungen, die so in London sind und in den Städten und so, das fand ich ganz toll.
Da habe ich eine lustige Kritik gelesen in der Vorbereitung. Da hat irgendjemand geschrieben, also der hat gesagt, das Buch ist schlecht und auch der Fall ist schlecht. Dann hat er gesagt, das ganze Ding liest sich wie ein Reiseführer für England.
Aber das mag ich.
Ja, ich fand das okay.
Weil das ist ja ein Trip nach Europa.
Und das fand ich auch schön, dass es, dass da gesagt wird, sie befinden sich jetzt an der Ecke, sie befinden sich da. Und das macht das Ganze einfach realistischer. Aber es ist nicht so übertrieben. Nicht so hier wie beim verschollenen Pilot. Und dann wendete Bob die Kartoffelchen und so. Ne? Sondern es einfach gesagt wird, sie fahren zum Beispiel mit einer Fähre unter der Tower Bridge durch. Ja. Und Justus erzählt dann ein bisschen, wann wurde die Tower Bridge gebaut, wie hoch ist sie und so. Und dann war es das auch schon. Das fand ich alles gut.
Ja, weil im Hörspiel ist das irgendwie so, mit der Reisegruppe wandern sie auf so eine Windmühle.
Ja.
So, oder denkt man so, na, das ist ja.
Ich fand auch, also das Buch ist viel atmosphärisch dichter, auch was die Beschreibung angeht. Aber du hast recht, ich habe ja noch ein paar allgemeine Fakten, beziehungsweise das Trivia-Wissen. Mhm. Also, dies ist die erste Hörspielfolge mit dem neuen Erzähler Matthias Fuchs, den du nicht magst.
Ja, na, hier ging er.
Ja, das ist sein erster Einsatz.
Ja.
So. Dann pass auf, das sind jetzt wieder so Fakten, wo du sagst, so, ah, gut, dass du es aufgeschrieben hast. Justus, Peter und Bob lernen in der Schule Französisch. Während Bob und Peter Schwierigkeiten haben, bekommt Justus Bestnoten. Das ist natürlich wieder nur ein Buch.
Nee, das ist, ja. Ich sag mal, wenn man sowas im Buch liest, ist sowas schön.
Ja, wie jetzt so hier im Podcast ist es scheiße langweilig. Ja? Für die Aufklärung des Falls bekommen die drei Detektive eine Belohnung von 5.000 britischen Pfund. Okay, das kommt später. Oh, das ist jetzt ganz wichtig. Onkel Titus und Tante Mathilde haben vor 30 Jahren ein paar Monate in Großbritannien zugebracht.
Ja, so ein Fakt zum Beispiel.
Ja, das ist ja. so eine 1 von 10, ne?
Ja.
Ja. Oder hier, die Freundin von Justus, nämlich die Lys, war schon zweimal zu Gastspielen in London gewesen, weil sie ist ja Schauspielerin. Deswegen konnte sie Justus schon so ein bisschen von London vorschwärmen.
Ja, die sind natürlich auch komplett raus aus dem Hörspiel, die drei Damen.
Und ja, da möchte ich auch später nochmal drauf eingehen, weil das ist ja jetzt hier die Phase in der Serie, wo die Mädels eine große Rolle spielen, beziehungsweise wird immer wieder gesagt, irgendwie, dass zum Beispiel irgendwo steht, bevor sie nach London geflogen sind, waren sie nochmal mit den Mädels in irgendeinem Outlet oder so und haben sich Klamotten gekauft und so und hatten einen schönen Nachmittag und so eine Sache, wo ich so denke, ja, aber das finde ich toll, weil alle Fans sich mal angeblich aufgeregt haben, das mit den Freundinnen ist scheiße, wir wollen das alles nicht. Aber das ist doch schön, wenn die mal was außerhalb von diesem Detektivunternehmen haben.
Das sage ich immer wieder, deswegen fand ich ja auch die Folge Der gestohlene Preis nicht so schlecht, was das angeht, so das Ganze drumherum.
Aber gestohlene Preis, hatten sie noch keine Freundinnen oder
worauf willst du hinaus? Nein, aber da meine ich so, dass man auch mal so was anderes gehört hat, so von Justus Vergangenheit so ein bisschen.
Ja, na das auf alle Fälle, das
also
fand ich auch gut.
Also sowas meine ich. Mhm. Und das ist ja dann, wenn die Freundinnen dabei sind, auch, dass man noch so was aus ihrem Privatleben mitkriegt und.
Genau. Ich fand's hier in diesem Buch auch nicht zu aufgesetzt, sondern es waren so mal so schöne kleine Randnotizen. Das hier ist jetzt ein Trivia-Fakt, wo ich auch sage, okay, sie haben sich einen Sprachcomputer ausgeliehen. Bob arbeitet ja in den Ferien in der Musikagentur Sex Sandler und hat den da mitgenommen, weil der stand da einfach unbenutzt in der Ecke. Und ich glaube, im Buch ist es auch so, dass Justus irgendwie, dann gibt's ja dieses italienische Pärchen, Mario und Anna, wo er so irgendwie so die ganze Zeit klick, klick, klack, klack macht.
Ja.
Und dann irgendwie merkt er dann so, ach, die kann ja Englisch, die Anna. Ja, kenne ich. So, ich habe schon gesagt, das hier ist der erste Teil einer vierteiligen Europatour. Die Geschichten sind zwar alle in sich abgeschlossen, aber bauen doch irgendwie aufeinander auf.
Sind das immer andere Autoren? Ah, nee, du hast ja gesagt, hat alles die geschrieben.
Das war alles.
Die gute.
BJHW kann man sie auch nennen.
BJHW.
Genau, ist wie in der Sesamstraße. BJHW. Ah, nee, ist TKG. So, der Arbeitstitel dieser Folge lautete übrigens laut dem Bildband, die drei Fahrzeuge, die geheimen Bilder, Diamantenfieber. Das reiche ich dir gleich rüber, weil dann kommen wir jetzt mal zur Rubrik Cover.
Das Cover.
Benjamin.
Ja.
Wie findest du denn erstens den Titel Diamantenschmuggel und zweitens das Cover dazu?
Also, Diamantenschmuggel als Titel finde ich extrem langweilig.
Ja, also gebe ich, wirklich ganz langweilig. Gebe ich dir recht, als ich mir 1996 das Hörspiel gekauft habe, fand ich Diamantenschmuggel auch als Titel irgendwie sehr, na, damals kannte ich noch nicht das Wort generisch, ich fand ihn irgendwie doof.
Ja, weil man weiß genauso, also ohne so ein bisschen Spannung, sondern es geht um Diamanten, die geschmuggelt werden.
Es sowas ist ein sehr heftiger langweilig. Spoiler, auch wenn du gleich den Klappentext vorlesen wirst. Oh, ja. Es ist alles schon, nimmt diese ganze Spannung, und das ist, glaube ich, auch, was ich sehr oft gelesen habe, dass die Leute sagen, toller Titel, verrät ja alles. Und Olli, der eigentlich heute hier sein wollte, hat ja auch ein bisschen Vorbereitung gemacht und hat gesagt, dass er den Namen Diamantenschmuggel irgendwie, hat gleich gedacht, Scheißfolge.
Ha. Naja, was sieht man denn auf dem Cover? Man sieht also
Helmut Kohl. Ich muss immer an Helmut Kohl denken, weil der sieht so massig aus, der Mann.
Und weil Helmut Kohl auch immer einen blauen Anzug anhatte mit weißen Streifen.
Ja, und ja. So eine farbige Hand. Ja. Sieht ja schon ein bisschen, also sieht jetzt nicht aus wie ein weißer, dicker Mann. Ne?
Nee.
Und er hatte immer so eine Packung Zigaretten in der Hand.
Also, was mir nicht so gefällt, also man sieht so die Hand in Großaufnahme mit dem Päckchen, ja.
Ja.
Mir ist aufgefallen, einmal wird gesagt Paket, einmal Päckchen. Ein Paket und ein Päckchen ist ja ein kleiner Unterschied.
Ja, dezent.
Und was mir aber an diesem Cover nicht gefällt, wirklich nicht gefällt, ist der Schattenwurf. Guck dir mal diesen Schattenwurf an. Ich finde den ein bisschen billig.
Ja, also kann ich nicht zustimmen. Also da ist ein
Kannst
Schatten.
Kannst du wieder nicht zustimmen.
Ja, da ist ein Schatten, Punkt.
Ja, ja, aber der sieht nicht so adäquat aus.
Ja, also, aber ich finde diese fleischige Hand mit diesem Päckchen, oder soll das Justus sein? Weil
Justus so braun ist wie Tarzan.
Ja, weil im Buch wird doch gesagt, dass wenn die sich mit dem Applebloom treffen, dass er das in sein Jackett steckt. Vielleicht ist es Justus' Hand. Und der sieht ja hier, wie gesagt, sehr kräftig aus auf dem Bild. Mhm. Und Justus kommt aus Kalifornien, Los Angeles, wo sehr, sehr viel die Sonne scheint. Also hat er doch so einen braunen Teint.
Ja, aber diese Hand sieht aus, als ob das so von so einem 60-Jährigen ist. Und Justus ist wie alt?
9 Im Kopf bis 17? Ist er ja 60, weil er so erfahren ist.
Aber wie alt ist denn Justus eigentlich?
16.
Ah.
Oder auch 48.000, je nach Stimmung, je nach Stimmlage. Also man muss ja sagen, man kann das ja hier sehen.
48.000.
Ich lasse dich noch kurz auslachen.
Ja.
Warte, Oliver Rohrbeck war zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung circa 30 Jahre alt. Und ich finde, das hört man auch. Ich finde, die Stimmen klingen hier sehr frisch. Hier nehme ich Ihnen noch die 16-Jährigen ab. Dazu später mehr. So, Benjamin, jetzt hast du hier noch die Alternativkamera. Ja,
zeig mir mal die Alternativkamera.
Ja. Ich hoffe, du hast wieder ganz ekelhafte, schwitzende, fettige Hände.
Na, ich habe ja schon Süßigkeiten gegessen.
Also wie immer.
So, ich gucke mal nach. Ist es hier alles? Die ganzen zwei Seiten, Diamantenschmuggel?
Nee, was steht denn auf der rechten Seite?
Schattenmänner.
Ja. Und was ist das hier?
Ah, okay.
Das ist die Nachfolgefolge, meine
okay.
Güte.
Ey. Ja, okay, hier steht ja auch Diamantenfieber und hätte ja sein können, dass Schattenmänner würde auch zu Diamantenschmuggel passen. Ja,
stimmt. Das war der Alternativtitel. Witzig, bei Diamantenschmuggel war der Alternativtitel Schattenmänner und bei der Folge Schattenmänner war der Alternativtitel Diamantenschmuggel.
Übrigens finde ich Diamantenfieber fast besser als Diamantenschmuggel.
Mhm.
Weil Schmuggel, das ist so.
Ja, Schmuggel ist halt, es nimmt halt alles voraus, dass man gleich weiß, ah, okay, da werden Diamanten geschmuggelt.
Also, was sehen wir denn da für Alternativcover? Man sieht einmal einen Diamanten mit einer Figur, die sich viermal da drin spiegelt. Dann sieht man auf dem anderen Cover ein Schachbrett mit zwei Figuren. Aber ziemlich. Wie findest du die zwei unteren Cover, wo die zwei Menschen zu sehen sind? Guck mal bitte.
Ja, gefällt mir auch nicht. Vor allem, der sieht für mich ein bisschen aus wie Uwe Barschel, der eine. Ja? Fehlt nur die Badewanne und was anderes. Ja, es hat so ein bisschen so Agentenflair, ne?
Na, vor allen Dingen, was macht der denn da? Legt er das in die Kiste oder was?
Ja, es sieht aus wie, als hätte er einen Koffer geöffnet und nimmt was raus.
Also, wir haben ja einen Instagram-Kanal und Thomas macht ja bestimmt die Alternativcover.
Natürlich, das mache ich wirklich. Ich werde wieder einfach alle Bilder abfotografieren und bei Instagram. Das heißt, ihr braucht euch das Buch auch nicht kaufen, weil ihr werdet im Laufe der Zeit alle Alternativcover
Na gut, aber die bei zwei, uns sehen. Aber die zwei Menschenbilder da, die kannst du ja reinstellen.
Ich werd das schon fotografieren.
Ja, ne? Das kannst du ja machen.
Also, darf ich nochmal sehen?
Nein.
Weil wir haben ja jetzt geschimpft über das endgültige oder beziehungsweise das finale Cover hier mit Helmut Kohl.
Ja.
Welches Cover würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde dann das sogar mit den Schachfiguren nehmen. Aber dann passt wieder der Name Diamantenschmuggel nicht.
Nee, aber welches mit den, welche Schachfiguren?
Ich sehe es ja nicht, weil du es mir nicht zeigst.
Okay, ich gebe es dir doch, ja? Bevor du mich tötest, dir.
Ja, also. Ich hätte es vielleicht jetzt schon auf Instagram posten sollen,
damit du das siehst.
Na, dann die ganz rechts, die auch schon aussehen wie Diamanten, weil dann macht halt Diamantenfieber als Titel auch Sinn.
Ja, Diamantenfieber finde ich wirklich besser.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, angeblich hätten sie den Titel nicht genommen, weil es ja schon James-Bond-Film heißt. Wegen Copyright-Gründen haben sie das gelassen. Aber es ist eigentlich auch schon wieder so geil, irgendwie, nee, nimm mal nicht Diamantenfieber, sonst werden wir verklagt. Wir nehmen Diamantenschmuggel.
Schmuggel. Ja. Obwohl Schmuggel auch ein Wort ist, was auch ausstirbt.
Schmuggel. Schmuggel klingt so wie aus Harry Potter.
Ich habe auch hier in meinen Notizen einmal Tumult geschrieben.
Oh, ein schönes altes Wort.
Das sind so Sachen, die sind so weg.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Ja, über Matthias Fuchsal, über Robert Jens Wawrczyk und Andreas Fuchs brauchen wir nichts mehr sagen. Ja? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Olli, er immer sagt, ihm sind die Sprecher wichtig, aber er nennt eigentlich nur die Namen, erzählt aber nie über was.
Ich weiß, so wichtig sind die ihm.
Ja, dass er nie zum Beispiel sagt, guck mal, es geht jetzt bei mir los mit Alex Burlington, gesprochen von Klaus Sonnenschein. Wer ist denn Klaus Sonnenschein, Benjamin?
Also, erstmal ist es ein schöner Name.
Ja.
Sonnenschein als Nachnamen.
Ein schöner Name. So also, wie Kasper oder Freitag, ne?
Nee, wirklich. Also, ich finde Kasper jetzt. Also, schon. Ich wurde nach einem heiligen König benannt. Ja. Manche also, denken ja an Suppenkasper oder so.
Ist also, wollen wir sagen, nicht nach der Theaterfigur hier.
Nein.
Ja? Hier, wo ist denn das Krokodil?
Nein, sondern an den heiligen König. Aber ich muss sagen, Benjamin Sonnenschein. Stell dir mal vor, ich würde so heißen.
Das wäre toll.
Oder?
Das wertet dich um 50% auf. Weil du bist ja so ein Sonnenschein.
Ja, das stimmt. Ne? Du wolltest jetzt wissen, wer das ist oder was der macht.
Ich kann es dir auch sagen.
Na, das ist hier. Also ich kenne die Stimme.
Das ist schön.
Das ist hier, warte mal.
Pass auf,
entweder Baby, ist es Mr. Pass
auf,
Krabs.
Pass auf, nee, ist schon mal falsch.
Ja? Hier, Bill Cosby.
Auch falsch. Beides falsch. Bill Cosby ist hier Samuel Jackson, nämlich Engelbert von Nordhausen, der Lieblingsstimme. Und wer war der andere?
Mr. Krabs.
Mr. Krabs war ja Jürgen Kluckert.
Aber ich kenne die Stimme trotzdem.
Pass auf.
Ja,
da muss ich aber gleich auch noch jemanden erwähnen, nämlich hier steht Mary. Ich weiß gar nicht, ob der Name überhaupt im Hörspiel fällt. Aber am Anfang die beiden alten Damen im Aufzug. Eine davon ist Mary, die andere ist Elizabeth.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass der Name im Buch fällt.
Nee, ich auch ehrlich gesagt nicht. Elizabeth wird gesprochen von Marianne Kehlau. Da würde jetzt Olli hier wieder die Hose und das Herz aufgehen. Mhm. Weil Marianne Kehlau kennen wir ja unter anderem aus Der Ameisenmensch und. Aber Mary wird gesprochen von Edith Hanke. Und jetzt lese ich dir mal was vor. Lehn dich zurück, wird jetzt für dich extrem langweilig.
Okay, nee, ich bin schon gespannt, aber trotzdem will ich gerne noch wissen, wer Klaus Sonnenschein ist.
Ja, pass auf.
Ach so.
Das kommt jetzt, diese Information kommt jetzt im Duo. Edith Hanke, geboren am 14.10.1928 und gestorben am 4.06.2015, war eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie war in dritter Ehe mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Klaus Sonnenschein ab dem Jahre 1972 verheiratet. Er lebte vom 13.06.35 bis 19.04.2019. Und ich weiß, als wir damals Fußballgangster besprochen haben, da war auch, glaube ich, Ostern oder so an dem Wochenende. Ich glaube, er ist 2 Tage vor unserer Aufnahme verstorben. Das fand ich sehr traurig. Die beiden haben sich 1970 an der Berliner Tribüne bei einem Theaterstück kennengelernt. Und ihre charakteristische Stimme verdankte sie einer verfuschten Mandeloperation im Kindesalter. Laut synchronkartei.de kommt sie auf 50 Sprechrollen. Ich glaube, sie hat mehr Hörspiele oder so Hörbücher gemacht. Er kommt auf 1672 verschiedene Sprechrollen, war unter anderem die deutsche Stimme von John Goodman und Morgan Freeman. Und das Schöne ist, man kann beide gleichzeitig hören, wenn man sich Garfield und seine Freunde anhört oder anguckt, ja, weil er ist Orson und sie ist das Schaf Lanolin.
Ah.
Ja, genau. Und du bist ja großer Fan von Orson's Farm, was ich nicht verstehe.
Das ist besser als Garfield.
Ja, es ist okay. Es ist okay. Also, wer Garfield seine Freunde guckt und hinterher sagt, ja, die Orson's Farm-Folge 10 von 10 und Garfield 1 von 10, weiß ich nicht.
Na, so schlimm habe ich es ja nicht. Na, Garfield, musst du zugeben, gibt schon sehr langweilige Folgen.
Ja, aber es gibt auch sehr gute Folgen. Ja, und Orson's Farm ist auch okay. Nee, aber da kann man beide hören. Wir machen weiter mit Richard Applebloom.
Also ist es jetzt Morgan Freeman.
Morgan Freeman unter anderem. Genau, er war Morgan Freeman.
Also ja. Man kann sagen, er hat,
Morgan
Freeman gesprochen bei Die Verurteilten zum Beispiel.
Genau, richtig.
Und hat dann danach im Studio hier Alexander gesprochen.
Das hat mich so genervt, Benjamin. Weil für mich ist das ja Mr. Burlington. Ja. Und in deinem Skript, als ich jetzt das Skript überflogen habe und meine Notizen eingefügt habe, andauernd lese ich den Namen Alexander und denke so immer, hey, Alexander? Da habe ich so gedacht, okay, der fand den Namen Alexander so geil, dass er den immer geschrieben hat.
Nee, weil der Nachname ist so, wird so Englisch gesprochen.
Ah, das kannst du nicht schreiben, weil du dumm bist.
Richtig. Richtig,
du wirklich. Hast du das Buch gelesen, da steht es doch.
Ja, aber da hätte ich nochmal nachblättern müssen. Ja, deswegen heißt er bei mir nur Alexander.
Deswegen hast du auch das Buch heute zu Hause vergessen, obwohl es meins ist. Ja, Richard Applebloom, gesprochen von Tillman Madaus. Habe ich gegoogelt, fand ich nicht erwähnenswert.
Wer, was?
Tillman Madaus.
Wem hat sie gesprochen?
Tillman ist Richard Applebloom.
Okay, in der heutigen Zeit.
Das ist der Sohn. Ja,
also.
Ja, und der Vater Robert Applebloom, der da im Altenheim versauert, ist Franz Rudnick.
Den kenne ich irgendwie.
Ja, der ist 2005 gestorben, hat auch sehr viel synchronisiert. Unter anderem war er die Stimme von Schwein im Weltall bei den Muppets. Ja. Mehr habe ich nicht recherchiert.
Jetzt, du weißt ja, dass meine Freundin einen Sohn hat.
Deine italienische Freundin?
Ja. Und wir haben, also er liebt den Koch.
Smörrebrö. Okay, was guckt ihr mit dem armen Kind?
Und weißt du, was ich mit ihm letztens gesehen habe? Ich finde es wirklich witzig. Schweine im Weltraum.
Schweine im Weltraum.
Ich habe davon wirklich hintereinander 20 Folgen gesehen. Und ich muss sagen, es ist wirklich witzig.
Ist es bei YouTube?
Ja.
Okay.
Witzig. Es ist wirklich witzig. Guck es dir mal.
Muss ich mir mal gucken.
Ja? Also es ist nicht so der Holzhammer-Humor.
Aber ich war als Kind, ich war immer mehr Sesamstraßen-Fan als Muppet-Show-Fan.
Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich fand ganz klar die Muppet-Show besser, weil das ist feingeistiger Humor, weißt du?
Wie ging die Muppets-Musik? Mir fällt jetzt so Das ist gut, aber Fraggles war auch super.
Aber die kennt keiner mehr. Ist dir schon mal aufgefallen?
Doch, Fraggles.
Die Fraggles sind einfach weg.
Hast du Apple TV Plus?
Nee.
Da gibt es eine neue Fraggles-Sendung jetzt.
Ja, weil auch keiner Apple TV Plus hat.
Doch, ich habe Apple TV Plus, wenn ich Lust habe.
Mein Beileid. Apple TV Plus übrigens, wie findest du das? Ich fand den Film hier gut mit Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio?
ich wollte ihn fast Englisch aussprechen.
Ich hätte gerne einen Caprio inner.
De Niro.
Ist der jetzt bei Apple TV Plus freigeschaltet? Napoleon ist jetzt freigeschaltet.
Nein, Napoleon will ich nicht sehen. Aber der Film, den habe ich im Kino gesehen. Wie heißt der denn?
Bang Bass.
Wie heißt denn der Film? Weißt, welchen ich
meine. Der hat einen ganz komischen Namen.
Der kriegt von mir übrigens 10 von 10. Der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und dann habe ich gelesen.
Okay, dann muss
ich
mir den mal angucken.
Dass der erstmal gar nicht rauskommt, weil Apple den behalten will.
In
der
Streaming-Plattform. Ja, es ist eine Apple TV Plus Produktion. Er kam trotzdem ins Kino, wahrscheinlich damit er Chance auf die Oscars bekommt. Killers of Flower Moon.
Ja.
Der Trailer war gut, der war so gut dynamisch geschnitten zu der Mucke.
Also, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, wie du merkst.
Ja, dann trink doch mal was.
Ja, ich habe schon ausgetrunken.
Ja.
Nee, aber ich fand
dann diesen... Dann erzähl weiter, ich höre dir nicht zu, aber also, du hast ja hier Zuhörer.
Ich fand diesen Film richtig, richtig toll, richtig gut. Ja, und ich würde ihn dir empfehlen, der läuft, glaube ich, sogar noch in manchen Kinos, dass du dir den da anguckst. Weil zu Hause, ich kenne dich, du hast keine Konzentration und spielst du am Handy, weil du mir schreibst, dass ich irgendwie schneller irgendwas schneiden soll. Ja, was sagst du dazu?
Entschuldige bitte, ich habe gerade den Raum verlassen, um dir was zu trinken zu holen.
Danke.
Ja,
Geh
nicht ins Kino, ich könnte noch Apple TV Plus gucken.
Nee, und genau das sollst du nicht, weil du dann am Handy spielst.
Ja, nee, spiel ja was anderem rum.
Ja,
also,
du sagst,
du gibst dem 10 von 10, da musst du aber wirklich gut sein.
War wirklich gut. Ich fand übrigens auch Oppenheimer gut.
Ja, Oppenheimer fand ich auch gut.
Und Oppenheimer war bei dir auch der Ton so übertrieben laut. Ja. Ich dachte, gleich platzt mir das Trommelfell wirklich.
Und ich hatte so Angst, als die Bombe geknallt ist, das haben die ja super gemacht, dass er erstmal nicht zu hören ist die ganze Zeit. Und ich hatte so Angst, boah, wenn diese Bombe platzt, ne? Und dann war das wirklich so.
Wie laut war der Ton? Das war der lauteste Ton im Kino, den ich je hatte.
Aber was man bei Oppenheimer nicht machen darf, also im Kino geht es ja sowieso nicht, aber Oppenheimer ist kein Film zu Hause gucken und dabei so ein bisschen auf dem Handy gucken, weil sonst verpasst du so viel, weil der so verschachtelt erzählt ist. Okay,
bei Oppenheimer ist es so, wenn ich sage Flower Moon.
Ich weiß es doch nicht, du sagst, ich darf den nicht zu Hause gucken, ich muss ins Kino, weil du denkst, ich spiele am Handy. Ja. Du verbietest es mir, ihn zu Hause zu gucken.
Richtig. Ja? Na, du sagst doch auch, Oppenheimer muss man im Kino sehen.
Ja, das war ein Kinofilm.
Ach so, da sagst du mal ja, bei ja, Flower
aber Moon. Aber ich hab den doch noch nicht gesehen, lass mir doch mal die Chance. Also,
legt der mich auf, wirklich.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Es gibt einen Charakter namens John Smith, der arbeitet ja für Klaus Sonnenschein und der wird gesprochen von Dirk Anton.
Wie oft kommt der denn jetzt vor?
Langsam geht's zur Neige, aber wir haben jetzt sehr viele Folgen mit Dirk Anton gehabt.
Übrigens fand ich ihn da gar nicht so schlecht.
Ja, und das ist der bei Späte Rache diesen Sohn gesprochen hat. Ich mag nicht Dad.
Ganz schlimm.
Ja.
Aber hier finde ich so gut, viel
seine Rolle. Er sagt einen Satz, es ist mir eine Ehre. Mehr sagt er nicht. Aber
okay, ich sag's mal so. Der Charakter im Buch ist irgendwie ganz anders, wie er ihn spricht. Aber trotzdem ist er da sympathisch.
Ja, war super. Jenkins, gesprochen von Douglas Welbat. Dann, da wird Benjamin jedes Mal gekichert haben, Mr. Thomas, gesprochen von Stefan Schrzenski. Ich kann diesen Namen immer nicht, ist immer wieder, kann ich nicht. Schrzenski. Andrew, gesprochen von Michael von Rospat, da sage ich jetzt noch nichts zu, weil es gibt im weiteren Verlauf von deinem Skript eine schöne Randbemerkung. Ja, Mrs. Rodriguez, gesprochen von Katja Brügger, verheiratet mit Douglas Welbat übrigens. Hoteldirektor Hans Sievers, Pseudonym, denn das ist nämlich Holger Malig, zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Dann gibt es eine Blondine, auch schön der Name
Blondine. Einfach Blondine.
Ja. Schreibt doch gleich dummes Blondchen rein.
Warum eigentlich Blondine? Man weiß doch gar nicht, dass sie blond ist,
oder? Doch, im Buch steht das aber. Hast du das Buch gelesen?
Ich habe das Buch gelesen, aber ich meine, im Hörspiel weiß man das doch nicht. Und so, du hast die Hörspielkassette und dann steht da Blondine.
Ja, gesprochen von Veronika Neugebauer. Na, Benjamin, hast du sie erkannt? Wer war das? Alex, einfach himmlisch, einfach großartig. Wer war das?
Na, Neugebauer.
Neugebauer, ja. Wer war die noch? Ganz bekannt als Blondchen in einer anderen bekannten Europa-Hörspielserie. Hat meistens einen Hund an der Leine.
Gabi.
Richtig, das war Gabi Glockner.
Echt?
Ja.
Ist mir nicht aufgefallen.
Ich weiß, dass es dir nicht aufgefallen
ist. Ja, dir wäre das aufgefallen.
Es ist mir schon 1996 aufgefallen, als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe.
Okay, gut. So.
Aggressive Grundstimmung.
Das ist leicht, war schon lange nicht mehr so eine leicht aggressive Grundstimmung.
Ja, das stimmt. Ja. Und da möchte ich jetzt auch noch mal schnell eine kleine private Anekdote einführen.
Oh ja.
Nee, warte mal, das mache ich zum Schluss. Okay.
Der Klappentext.
So, Benjamin, dann weite doch mal deines Amtes und lese den wunderbaren Klappentext.
Ich habe ja auch das Buch hier.
Ja, ich lese mit, ob er auch genauso ist wie hier.
Also, die drei Fragezeichen. Weißes Ausrufezeichen, rotes Ausrufezeichen und blaues Ausrufezeichen, Diamantenspuggel. Ihren ersten Trip nach Europa haben sich Justus, Peter und Bob anders vorgestellt. Statt der erwarteten Vergnügungstour durch London werden sie in einen Diamantenspuggel verwickelt und sogar, natürlich unfreiwillig und zunächst völlig ahnungslos, als Kuriere der heißen Ware benutzt. Das spoilert den ganzen... Entschuldigung, ich rede sonst nicht dazwischen, aber das spoilert ja alles.
Erstens reden wir immer dazwischen, wenn wir Klappentext vorlesen. Und zweitens ist jetzt wirklich drei Viertel des Hörspiels vorweggenommen.
Ist das scheiße. Also muss ich jetzt... Nee, muss ich wirklich sagen. Also so schlimm war das ja noch nie, finde ich. Okay.
Nee, du hast ja recht. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht.
Schnell wird ihnen klar, dass die Reisegesellschaft, mit der sie einen Ausflug nach Rotterdam unternehmen, nicht nur aus erlebnishungrigen Touristen besteht. Welche Rolle spielt zum Beispiel der tollpatschige Mr. Thomas? Steckt er hinter den anonymen Briefen? Doch von solchen Einschüchterungsversuchen lassen sich die drei Fragezeichen bestimmt nicht abschrecken.
Ja, auch irgendwelche Briefe jetzt noch, weißt du? Also es nimmt schon sehr viel Spannung vorweg. Da gebe ich dir recht, der Klappentext ist Katastrophe.
Also ich finde das wirklich ganz schlimm, weil man denkt ja wirklich bis zum gewissen Punkt, sie kriegen ja wirklich das Päckchen mit den Schachfiguren.
Ja, auch über die Schachfiguren müssen wir auch nochmal sprechen, wenn wir dabei sind. Ja, also wie ich schon gesagt habe, der Klappentext ist an sich Katastrophe. Ja, wir reden jetzt hier immer, wie hätten wir es gemacht, man hätte einfach sagen können, die drei Fragezeichen geraten bei ihrem ersten Trip nach Europa in arge Schwierigkeiten, Bedrulle und
ja. In Diamantenschmugglerring meinetwegen. Dann wäre immer noch nicht so viel gespoilert wie hier.
Ja, genau. Obwohl es ja trotzdem, würde dann Bezug nehmen auf den Titel natürlich, der auch scheiße ist.
Da meine ich aber, Diamantenschmugglerring würde ja zum Titel passen. Also noch, also wäre nicht mehr gespoilert wie der Titel.
Ja.
Aber dass die als Kuriere,
das finde ich auch doof. Das finde ich auch doof. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir doch in die Folgenbesprechung.
Ja, ernsthaft?
Okay. Ja.
Jetzt kommt wieder der langweilige Part.
Jetzt kommt wieder der langweilige Part, aber wir sind gut in der Zeit. Ja. Also.
Die Folgenbesprechung.
Das Buch startet übrigens mit einem Ausflug in den Tower von London. Ja.
Ja.
In dem Justus sich, ich finde, er verhält sich da charakteruntypisch. Also die sind da im Tower von London. Warst du da übrigens schon?
Sehr witzig, Thomas.
Warte, ich gebe mir einen Strich.
Hattet ihr da auch so einen Reiseführer? Oder so einer, der euch da rumgeführt hat?
Nee, also es gab schon so ab und zu mal, also wir haben uns da ziemlich frei bewegt. Mhm. Es gab, glaube ich, so Reiseführungen, aber dafür haben wir uns nicht angemeldet. Mhm. Und genauso wie bei diesem Telefongespräch, was ich dann mit Olli und dir hatte, genauso war Justus dann auch, weil der fühlt sich nämlich sehr unwohl im Tower von London, ruft plötzlich laut, ich will hier raus.
Da haben wir
toller
ja schon,
Gag, oder?
Ja, da haben wir ja schon. Na, ich hatte noch einen anderen Gag, wenn du dich da frei bewegt hast. Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen.
Warum?
Also so, dass du dich verläufst oder immer gegen die Wände läufst. Gut. Oder so.
So, ja. Es ist ja eine Gedenkstätte, beziehungsweise ist da alles ausgeschildert. Man kann sich da nicht verlaufen. Ah. Und, Fun Fact, da sind ja auch die Kronjuwelen ausgestellt.
Von wem?
Von England.
Also.
Kronjuwelen von England. Ja. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt da, als Queen Elizabeth noch gelebt hat. Mhm. Und ich glaube, ohne Witz, 2 Wochen später ist sie gestorben. Wahrscheinlich hat sie so Überwachungskameras gesehen.
Hat gesehen, wie du gegen die Wand läufst. Dachte so, was ist mit der Welt los?
So hat dieses hässliche Mistschwein meine Kronjuwelen angefasst. tot. Ja. Ja. Das ist sehr respektlos.
Das ist wirklich ekelhaft. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie findest du Justus da in dieser Situation? Ich finde, es passt zu ihm gar nicht. Für mich ist es Justus einer, der immer neugierig ist, der wissen will. Also ich möchte betonen, dass ich finde, dass Justus eigentlich jemand ist, der sich dafür interessiert, auch so für die Geschichte.
Eben.
Und er sagt, ihm ist es hier zu unheimlich und so, er will raus.
Das meinte ich doch damit, dass er sich hier charakteruntypisch verhält. Das
passt überhaupt nicht.
Also hier im Buch steht, Justus seufzte. Statt daheim den Sommer zu genießen, stand er in diesem uralten Gefängnis und musste sich schauerliche Geschichten über arme Leute anhören.
Das passt nicht, dass er lieber zu Hause, okay, er wollte auch Badespaß später.
Viel später, Badespaß. Also vor vielen 100 Jahren Geschichten von armen Leuten, die hinter diesen Mauern auf ihr Ende gewartet hatten. Egal, ob sie wirkliche Übeltäter gewesen, schönes Wort Übeltäter, oder bloß einem dieser sonderbaren englischen Könige lästig oder gefährlich geworden waren. Mhm. Und dann ist halt dieses irgendwie, er fühlt sich so unwohl und dann sagt er halt irgendwann, ich will hier raus, so ganz laut. Und dann dreht sich einer der anwesenden Touristen um und sagt so, na, hat dich ja niemand gezwungen, hier mitzukommen. Also so, schon wieder so richtig schöne toxische Stimmung und man wirft ja Frau Brigitte Johanna Henkel-Weithofer immer so ein bisschen so den erhobenen Zeigefinger in ihren Werken vor, dass sie immer so ein bisschen so, Thema ist ganz oft Umweltschutz, ne? Das äußert sich hier mit Bob, weil der ist sehr beschäftigt damit, seine Wut zu unterdrücken, weil er sich über die damaligen Gräueltaten in jenem Jahrhundert aufregt. Fand ich irgendwie witzig. So, das ist die Einstimmung im Buch und jetzt gehen wir ins Hörspiel, was eine viel bessere erste Szene ist, weil
sehr schön, finde ich nämlich auch. Ich finde diese Einführung im Buch, also zum Glück wurde die weggelassen. Ich finde, die passt doch nicht.
Ich glaube, das dient nur dazu, weil sie ja wegen dem Finale, dass sie sich schon im Tower von London auskennen. Nur deswegen wird das, glaube ich, erwähnt. Deswegen, aber hier, wir meckern ja immer, wie oft was im Hörspiel weggelassen wird. Hier finde ich, ist es eine gute Kürzung.
Das stimmt.
So, Benjamin, du darfst dann gerne jetzt beginnen, aber vorher müssen wir noch unsere Punkte aufschreiben, wie wir den anderen einschätzen. So, okay. Wir haben beide das Buch nur zur Hälfte gelesen, aber ich glaube, wir können trotzdem.
Du hast auch bis Seite 80, oder? Ist ja schon fast
mehr als die Hälfte. Ja. Und damit hat man, glaube ich, die Atmosphäre und den Schreibstil, es zählt als Buch, oder? Buch gelesen, ne?
Ja, das zählt als Buch gelesen. Genau, wenn man Ende nicht liest und so, ist trotzdem
ein Buch gelesen. Ja, es zählt als gelesen, genau. Ist es nicht auch so bei Netflix, wenn man irgendwie so zu 30% das angeguckt hat, dann zählt das als geguckt für den Algorithmus?
Das weiß ich nicht.
Und bei Spotify ist es auch so, ich glaube, du musst mindestens 30 Sekunden hören, dann zählt das auch als gehört.
Schon bei 30 Sekunden?
Ja, und dann geht das in dein Spotify Wrapped mit rein.
Was für ein Ding?
Diese Auswertung, die du Ende jedes Jahres bekommst, wie oft du Sandmann, lieber Sandmann auf Spotify gehört hast.
Da ist was Lustiges. Thomas und ich haben ja Spotify.
Mhm. Und Olli auch seit Olli, einem halben Jahr.
Aber pass auf, wir beide haben Spotify. Und wir kriegen ja am Anfang, was du gerade gesagt hast, das Ranking, was wir am meisten gehört haben.
Ja.
Und bei dir war genauso ein komischer Fehler wie bei mir. Wir haben ja unser Halloween-Special gemacht von der Grusel-Serie.
Mhm. War eine schöne Folge übrigens. War in meinen Augen unser bestes Halloween-Special.
Fand ich auch, fand ich sehr gut. Jedenfalls sollte ich sagen, ich habe also in 2 Wochen oder so ein paar Mal dieses Hörspiel gehört. Du ja. Sicherlich auch. Trotzdem war bei dir in der Liste und bei mir das als zweitmeiste gehörte Stück. Also ich kann mir vorstellen, ich habe ungefähr 50 Millionen Sachen öfter gehört als diese Gruselserie. Und das war auf Platz.
Stimmt, dieser eine Track.
Das war bei dir auch, ja.
Ja, dieser eine Track irgendwie, das hat mich total genervt. Dass da irgendwie so, diesen Künstler hast du am meisten gehört 2023?
Oder die Gruselserie. Da dachte ich so, ich habe ungefähr 20.000 Mal hier das Lied von Ghostbusters gehört. Ja. Und Gruselserie 3 Mal oder so, also ein bisschen, vielleicht ein bisschen öfter, ja. Aber das war auf Platz 1.
Ja, das hat mich auch genervt, das fand ich scheiße.
Und das war bei dir auch.
Ja, die haben es aber übrigens geändert, die haben jetzt auch, früher waren so bei Spotify Wrapped, also ich hatte einmal TKKG als Lieblingskünstler, aber ich glaube, das nehmen die jetzt unter andere Inhalte, dass du nur noch Musiker oder so als Künstler hast.
Ich verstehe aber überhaupt nicht, wie das auf Platz 1 kommen konnte.
Fand ich auch merkwürdig, vor allem nur dieser eine Trick, irgendwie Trick 16, genau. Weil ich den ein paar Mal zurückgespült habe, weil da wahrscheinlich am meisten Exposition stattfand.
Also wir beide haben Fehler aufgedeckt bei Spotify.
Ja.
Wie heißt hier dieser Anwalt, der hier mal bei YouTube ist?
Gnossi?
Nee, warte mal, wie heißt er denn hier? WBS-Anwalt?
Keine Ahnung.
Da werden wir uns hinwenden und natürlich. Spotify einfach mal verklagen.
Der leckt sich schon die Finger nach uns. Also auch endlich kommen mal die Jungs von der Zentrale zu mir.
Natürlich.
So, Ben, fang doch mal an, weil du hast ja das Skript vorbereitet. Ja. Du liebst es, ich weiß es.
Ich liebe es vorzulesen?
Ja.
Nö. Also, es fängt an. Man hört den Erzähler sagen, dass sich die Fahrstuhltür öffnet. Justus, Peter und Bob steigen in einen Fahrstuhl ein, in dem schon 2 ältere Frauen stehen. Eine weitere Person kommt noch angerannt und möchte auch mit in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl fährt los. Plötzlich gibt es einen Knall und der Fahrstuhl bleibt stecken. Justus drückt den Alarmknopf, doch er scheint keine Funktion zu haben. Es knallt wieder am Fahrstuhl. Peter hat die Idee, die Türen auseinanderzuziehen, doch sie schaffen es nicht. Thomas, bis hierhin, wie findest du die Atmosphäre? Also du hast ja schon gesagt, du findest ja den Start besser als im Buch. Aber wie findest du so diese Atmosphäre, so von diesem Fahrstuhl und die Frauen da drin?
Ja.
Und
also das, ich habe ja schon anfangs gesagt, das ist die erste Folge mit dem neuen Erzähler, Matthias Fuchs. Und es war auch das erste Hörspiel, was ich mit Matthias Fuchs gehört habe. Ich wusste, dass Peter Passetti zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr dabei war. Das wusste ich irgendwie, aber ich kannte noch nicht den Erzähler von der Stimme her. Oh. Und ich weiß, als ich es damals erstmal gehört habe, dachte ich so, oh, okay, klingt interessant.
Oh, das war nicht, dass du ihn schlecht fandest.
Nein.
Weil ganz oft, das meinte ich ja schon ganz oft, ich kenne mich ja selber, dass man erstmal sagt, oh, scheiße.
Natürlich, aber ich habe ja damals, da haben wir auch schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, gemerkt, wie gesundheitlich Peter Passetti immer mehr und mehr abgebaut hat. Und wir haben schon mal, ich glaube, als wir über giftiges Wasser gesprochen haben, wir beide, da haben wir auch gesagt, wie sehr uns es wehtut, ihn so zu hören. Ja, weil er klingt ja wirklich schrecklich zum Schluss, finde ich. Ne? Der war ja, glaube ich, hoch krebskrank zum Schluss. Er hat, glaube ich, noch bei Veröffentlichung gelebt. Er ist ja erst 96 gestorben und das Hörspiel ist ja Dezember 95 veröffentlicht. Also muss ja schon gewesen sein, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr, dass sie ihn schon gar nicht mehr gebucht haben.
Was hat er da auf Instagram geschrieben, wie das sein Nachfolger gemacht hat? Die ältere Frau verlangt.
Moment, ich musste noch den Gag kurz sagen lassen. Die Musik finde ich auch gut, dieses im Hintergrund, dieses Geticke. Es fängt gut an.
Ja,
also ich finde, es ist super Stimmung.
Ja. Die eine ältere Frau verlangt nun, dass endlich etwas unternommen wird. Die andere Frau teilt den anderen Personen im Fahrstuhl mit, dass ihre Schwester schwer herzkrank sei und sich nicht aufregen darf. Ja.
Hier finde ich witzig, Peter bietet ihr daraufhin seine Schulter an, an die sie sich anlehnen kann. Und im Buch heißt es, daheim in Rocky Beach habe Peter den Ruf, besonders gut mit Mädchen umgehen zu können.
Ja. Yeah.
Sowas finde ich dann witzig.
Fandest du das aber Fandest du das irgendwie passend? Also ich finde das irgendwie...
Es sind so, also ich muss mal eine Sache dazu sagen. Ja, ich finde, dass dieses Buch deutlich dichter geschrieben ist, so, also an so kleinen Nebencharaktereigenschaften. Was ich auch gut finde, dass ganz oft ist ja so in den neueren Büchern meistens immer nur die Sicht von allen Detektiven. In 98% der Fälle aus Justus' Sicht. Ja. Aber hier ist es zum Beispiel so, ist mir auch aufgefallen, es gibt zum Beispiel mal eine Stelle, wo Justus nachdenkt und dann so seine Knöchel knacken lässt. Und dann denkt Peter, oh Gott, ich hasse das Geräusch, und wendet sich ab und so. Und das meine ich damit, dass es so ein bisschen dichter ist, so an so Nebensächlichkeiten, die aber diese Welt irgendwie dichter machen und also die kommen mir hier mehr wie menschliche Figuren vor und nicht so wie einer irgendwie, ja, ich muss schon wieder ein Kinderbuch schreiben.
Ja, es wird mehr so von außen rauf geguckt, aber trotzdem ist es insgesamt dichter. Also mehr im Allgemeinen wird so, wie jetzt in der nächsten Szene, dass Bob jetzt einen Schraubenzieher rausholt, ja?
Ja.
Was ich, da wollte ich dich sowieso fragen, hat der immer einen Schraubenzieher dabei?
Jetzt weiß ich gar nicht, ob das im Buch steht, ob es wirklich ein Schraubenzieher ist. Ich habe wieder...
Doch, wirklich ein Schraubenzieher.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es ein Dietrich-Set sein soll.
Ja, denn in der Ära ist ja eher noch der Herr der Dietriche.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, es ist ein bisschen albern. Aber Olli würde jetzt sagen, es sind Detektive. Deswegen hat er vielleicht immer einen Schraubenzieher dabei.
Aber was jetzt kommt, finde ich wirklich richtig witzig und gut. Also, er fängt an, das Anzeigenbrett abzuschrauben, weil, wie wir ja gehört haben, Justus hat da rumgeklickt und nichts ist passiert. Ja, jetzt meldet sich der Mann, der in den Fahrstuhl gesprungen ist und ja, vermutet, dass die Detektive aus den Staaten kommen. Ja.
Das erkennt an ihrer Kleidung, nicht am Akzent. Finde ich witzig. Weil als Amerikaner hat man ja schon so einen gewissen Akzent, ne? Und er ist ja ein Brite, wie wir noch später erfahren.
Ja.
Und dann so, na, ihr seid nicht von hier, ne? Und Peter, ja, wir kommen aus Rocky Beach, Kalifornien. Ne? Das erkennt ich an eurer Kleidung.
So, jetzt mischen sich auch noch die zwei Damen ein und fragen, ob sie hier Urlaub machen.
Ja. Und da finde ich wieder Peter witzig. Also hier finde ich auch, Wawritschek die Stimme so, ja, sieht man uns das auch an.
Ja, stimmt. Ja. Was übrigens im Buch, wird es ein bisschen unheimlicher oder gefährlicher, weil Justus, glaube ich, sagt, dass die Luft langsam ausgeht.
Nee, das sagt hier der Mann, der zugestiegen ist.
Oder der zugestiegen, auf alle Fälle sagt es einer. Und das ist schon eine bisschen andere Atmosphäre, weil ich finde es hier in dem Hörspiel relativ amüsant bis hierhin so.
Nee, also er sagt es im Hörspiel, langsam wird die Luft, Luft wird langsam knapp, das sagt aber sehr leise, da muss man genau hinhören. Und dann sagt ja die eine von den Damen, ich bitte Sie, haben Sie kein Feingefühl? Also das sagt die, die noch ein bisschen fitter ist.
Aber ich finde es wirklich im Buch ein bisschen härter, so die Szene.
Ja, wobei hier, ich finde ein bisschen diese Explosion übertrieben. Bist du schon mal im Fahrstuhl stecken geblieben?
Schon öfter.
Ach, bei dir? Dann.
Bei mir.
Ja, okay, das wundert mich jetzt nicht. Ich bin mal auf Arbeit in einem unserer Lastenaufzüge stecken geblieben. Das ist halt nicht schön, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Luft knapp wird, weil der Fahrstuhl ist ja nicht hermetisch abgeriegelt. Da sind ja überall Ritzen. Also da ist schon eine Luftzufuhr. Deswegen fand ich das hier schon wieder so ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht hat der Typ ja auch Schiss. Vielleicht kommt es ihm ja nur so vor, dass die Luft knapp wird.
Wollte ich gerade sagen. Ja? Vielleicht denkt er das ja nur.
Und vor allem, die sagen ja auch im Hörspiel, scheiße, wir stürzen gleich ab, wir sind auf der Höhe vom dritten Stock. Und jeder, der sich mit Fahrstühlen auskennt, sagt, das, was man immer so aus dem Film kennt und so, das ist der größte Bullshit, das ist nur der Dramaturgie wegen, weil ein Fahrstuhl hat irgendwie 4 Bremsen oder so und der steckt dann halt einfach fest, der kann nicht abstürzen.
Obwohl ich fast sicher bin, bei den alten Fahrstühlen ganz unten, ich glaube, da sind Federn. Bei manchen.
Das kann sein. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ein Fahrstuhl überhaupt nicht abstürzen kann. Aber ich glaube, da musst du schon sehr, sehr viel Pech haben und es muss manipuliert sein.
Ja. Bob unterbricht jetzt das Gespräch und möchte Hanallen von einer der beiden Frauen haben. Er möchte damit die Kontakte überprüfen.
Und hier muss ich wieder sagen, wie Andreas Fröhlich schauspielert, erinnert mich wieder so ein bisschen an dich, weil er tut so auch fachmännisch und dann so, ja, ich schraub das hier mal ab und dann, na, hier, das sieht gut aus. Und dann kommt so unterschwellig seine Unsicherheit, so sehr interessant. Ja, aber ich finde das richtig gut geschauspielert.
Ich habe es ja geschrieben, als ich es gehört habe, hab den Text nochmal geändert, weil ich wollte schreiben, was für ein Schwachsinn. Und es kommt jetzt nämlich raus, na warte, erstmal sage ich, dass jetzt die Tür aufgeht, also es klappt, die Türen gehen auf und Davenport.
Ja, das musst du erklären, warum du den Namen Davenport so witzig findest. Ja, das versteht kein Mensch.
Es gibt den Film, was Thomas sicher einbauen wird, Die schrillen 4 auf Achsen.
Nein, werde ich nicht einbauen.
Bitte, bitte. Und da gibt es, da baust du ich das ein. Da gibt es,
schick mir die Datei.
Da gibt es am Anfang eine Szene bei einem Autoverkäufer und der ruft seinen Handwerker
Genau.
Und schreit nach hinten, Davenport!
Ja, und ihr, wenn ihr diesen Podcast von Anfang an verfolgt, wisst ihr, dass wir einen sehr komischen Humor haben. Ja? Bei uns ist immer ein Lacher, wenn nur einer sagt, Davenport! Ja? Man muss aber sagen, dass die ganze Szene sehr albern ist. Der Chevy Chase steigt aus seinem Auto, hat eine hässliche Brille auf, grinst dumm. Ne? Ich habe angerufen wegen meinem antarktikblauen Family Truckster. Und
nicht dieser Erbsmetallic.
Vor allem, das ist ja der Schauspieler, also der Autohändler, nicht Davenport, sondern das ist ja hier der Vater aus American Pie. Der laut so ganz ernst so die Hand so am Mund gegangen. Ja, ich wollte doch das Auto in Arctic Blau, ne? Und dann, ach, nicht diesen hier in Erbsmetallic, ja? Und Chevy Chase, Erbsmetallic? Nein, Antarktik Blau. Und währenddessen, und Davenport kommt ja auch an, auch so ein, dieser Handwerker da, der hat, glaube ich, auch eine Zigarre im Maul. Was gibt's da? Ne? Und im Hintergrund wird dann schon das alte Auto von Chevy Chase zu einem Würfel.
Und dann nimmt er doch den Erbsmetallic.
Naja, ist doch der Gag, er will einsteigen, aber er kann nicht mehr einsteigen, weil das Auto schon halb kaputt ist.
Für die Leute, die Patreon haben, da bauen wir das ein. Wir werden es verlinken, diese YouTube-Szene.
Davenport! Ja, und der wurde jetzt rausgeschmissen nach die schrillen Vier. Und er arbeitet jetzt hier als Hoteldirektor. Gesprochen von Holger Mahlich, den wir ja als...
Hier, wo er die Made spricht.
Benjamin, ja. Jetzt wirklich mal ohne Witz.
Ja.
Wer ist Holger Mahlich? Wen in den drei Fahrzeichen spricht er?
Na, Dings.
Wen? Den Schreibtisch von Reynolds.
Nein. Wie heißt er denn? Warte. Ich hab's gleich.
Über 5 Jahre
Zentrale. Hier, Titus Jonas.
Ja, genau. Ich könnte dich schon wieder boxen.
Nein, nicht Titus Jonas.
Mann, Kotta.
Kotta, weiß ich doch.
Vollidiot, ja?
Ja. So, pass auf. So, also er steht jetzt auf der anderen Seite, der Davenport, und sagt, er ist sehr froh, dass sie es geschafft haben, die Tür zu öffnen. Also er und seine Leute.
Ja, habe ich schon verstanden. Ich kenne das Hörspiel.
Ja, aber ich muss es ja den Hörern sagen. Die herzkranke Dame regt sich darüber richtig auf, denn sie sagt, nur durch Bob wurde die Tür geöffnet. Justus ist darüber sehr amüsiert und sagt dann zu der anderen Schwester, dass er die alte Frau gar nicht so krank findet.
Ich finde, ihre Schwester ist gar nicht so krank. Und sie, ja, ich weiß auch nicht. Ja. So, nachdem sie all den Fahrstuhl verlassen haben und die Detektive nun wieder alleine auf ihrem Weg sind, gibt Bob zu, weil sie fragen dann so, sag mal, hast du das wirklich gemacht, Bob? Und dann so, wo denkst du denn hin? Ich habe doch nur so getan.
Finde ich extrem witzig. Finde Bob wirklich extrem witzig. Stell dir doch mal das vor, wie er da am Fahrstuhl steht, die Haarnadel auch noch.
Deswegen, das ist so wie, der erinnert mich so an dich in diesem Moment. Ne? Und dann, okay, du hättest aber gesagt irgendwie, wenn dann die alte Dame sagt, hier, er war's. Ne? Und dann, ah, ist doch kein Problem, hab ich gern gemacht, ne? Aber dann so hinterher so, das war ich gar nicht. Komm.
Das ist aber, ich liebe, also da kriegt das Hörspiel von mir mindestens 9/10.
Möchte ich was zu sagen? Also erstens noch eine Sache. Im Buch dreht sich Justus nochmal nach dem Mann mit der Fliege um. Also der trägt so eine charakteristische Fliege.
Ja.
Ist ja zuletzt zugestiegen. Ja. Der ist aber jetzt spurlos verschwunden. Und da habe ich mir ein kleines Fazit aufgeschrieben. Also ich finde das hier, nur dieses Fahrstuhl-Ding, könnte als eigenes kleines Mini-Hörspiel funktionieren. Wie so eine Kurzgeschichte.
Ja.
Wenn hier Schluss wäre, wäre es eigentlich fast eine 10/10.
Ja. Witzig. Nur bis dahin werde ich jetzt Schluss
machen. Stell dir vor, das wäre eine von den Kurzgeschichten, die wir besprechen, würdest du sagen, war kein Fall, war kein dummes.
Ja, einfach nur Bob war lustig.
Ja, Bob war gut, ne? Peter auch, ne? Also, das ist auch ein.
Ja. Und ich finde, im Buch kommt dieser, wir sagen jetzt einfach schon mal, wer das ist. Das ist ja Thomas.
Thomas.
Mr. Ja. Thomas.
Mr. Thomas.
Und der kommt im Buch viel unfreundlicher rüber.
Ich finde jemand anders viel, viel unfreundlicher. Er kommt später so, kommt so ein bisschen rüber, dass er trotz, er ist ja so ein bisschen, ja, so, ist missgeschickig ein Wort?
Missgeschickig.
Ja, er ist tölpelhaft.
Ja.
Und er hat auch immer Schweißperlen auf der Stirn, weil er immer ein Hetze ist. Aber jemand anders, finde ich, ist viel unfreundlicher als im Hörspiel, nämlich der Applebloom, der Junior. Der kommt im Hörspiel bisschen freundlicher und seriöser rüber.
Ja, weil da gebe ich dir recht, in der einen Szene lächelt er ja auch, also wird freundlicher.
Mhm, genau, aber da kommen wir noch zu. Ja,
gut.
So, Szene 2, ich übernehme jetzt einfach mal.
Ja, okay.
Der Erzähler setzt uns aber in Kenntnisse, dass die Detektive sich im Wembley-Stadion befinden und sich dort ein Fußballspiel ansehen. Arsenal London spielt, gewinnt auch 3-1. Mhm. Ja, da lernen die drei Fragezeichen Alexander Burlington, Benjamin, nicht Burlington, Burlington.
Jetzt weißt du, warum ich das auch nur einmal hingeschrieben habe.
Den Präsidenten von Arsenal London kennen, beziehungsweise sie kennen ihn schon, sie treffen ihn hier wieder, weil sie haben ihn damals bei seinem Urlaub in Rocky Beach kennengelernt. Und jetzt betreten sie die Katakomben des Stadions, weil sie gehen jetzt zu so einem VIP, so VIP-Treffen. Warte, ich muss. Ja. Das hatte er damals den Detektiven beim ersten Treffen versprochen. Im Buch wird aber gesagt, sie hätten ihn erst ganz kurz vorm Stadion das erste Mal kennengelernt, als er sie da empfangen nimmt. Ja, kommt ihr rein, wir gehen jetzt hier Fußball gucken. Und man erfährt außer dem Buch, dass sie die Reise nach Europa von einem amerikanischen Lebensmittelkonzern zur Belohnung erhalten haben, weil sie einen Fall innerhalb der eigenen Reihen aufgeklärt
haben.
Warum
haben sie das geändert?
Weiß ich nicht. Das spielte auf die Folge Fußballgangster an. Da gab es ja diesen Lebensmittelkonzern Smell. Und sie decken doch diesen Skandal um die fingierten Fouls auf, ja, damit die irgendwie besser Werbeeinblendungen unterbringen können, die Sender. Und Smell war ja mit da irgendwie verwickelt. Deswegen haben die jetzt als Belohnung diesen Europatrip beziehungsweise die Reise nach London bekommen. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt immer gewundert, warum das fürs Hörspiel geändert wurde, was du gerade gesagt hast. Weil die wahrscheinlich damals davon ausgingen, kein Mensch kann sich an Folge 63 erinnern. Ja, obwohl es jetzt hier Folge 65 ist.
Weil ich finde eigentlich das im Buch viel besser, weil sie treffen dem im Urlaub und er sagt, ja, Jungs,
ja,
komm bis zu Hassel in London.
Denn später im Buch gibt es ja nur eine Passage, da erfährt man, dass Mr. Thomas sich bei Mr. Burlington über die drei Jungen erkundet habe. Und laut Buch wusste Burlington nichts von dem Detektivunternehmen. Also, weil der Konzern Smell hat das Treffen arrangiert mit dem, ne? Die haben gesagt, pass auf, Jungs, wir spendieren euch jetzt eine Reise nach London, weil ihr den Fall aufgeklärt habt. Wir machen auch noch klar, ihr dürft auch zu einem Fußballspiel Arsenal London, wir kennen den Typen, ist ein Sponsor von uns, was weiß ich, ne? Deswegen treffen die da den das erste Mal. Also, der wird von Smell beauftragt, ihren Empfang zu nehmen. Und hier im Hörspiel finde ich aber besser, diese Erklärung, die kennen den schon. Und dass der so begeistert von dem war, Jungs, ja, Fußball, kommt da vorbei. Finde ich irgendwie eine schönere Lösung.
Ja.
Ja, gut.
Im Innern ist ein großes Buffet aufgebaut, an dem viele Gäste stehen. Alexander freut sich, dass die drei da sind.
Ich freue mich.
Ja, weil das ist so ein bisschen. Also, wie gesagt, wenn man jetzt diese Geschichte nimmt aus dem Hörspiel, er hat sie im Urlaub kennengelernt und jetzt freut er sich, dass die da sind. Das ist so.
Der ist ich auch weiß nicht. Im Hörspiel, finde ich, allein schon durch die Darbietung von Klaus Sonnenschein, die eine.
Ganz anders das, wie im Buch.
Und wirklich, ich war großer Klaus Sonnenschein-Fan, bin es ja immer noch, er ist ja leider tot. Ja. Ne? Aber was er hier macht, ist eine 12 von 10.
Er teilt mit, dass heute sehr viele VIPs da sind. Die drei selbst, jetzt macht er nämlich einen Witz, die drei selbst seien auch großartige VIPs.
Kannst du die Lache nachmachen?
Oh.
Das konnte der aber sehr gut, der Mann, ne?
Ja, das macht er wirklich nach fast jedem Satz. Ja. Also er findet sich unheimlich witzig.
Ja. Ist halt auch witzig. Ja. So, dann stellt er ihn John Smith vor, gesprochen von Dirk Anton, ne?
Dieser hat ein Reisebüro. Übrigens, das mit John Smith und mit dem Reisebüro, ich finde, das hat im Hörspiel auch weniger Sinn, dadurch, dass im Buch ja gesagt wird, dass sie das ja alles geschenkt kriegen und durch das Reisebüro das alles vonstatten geht und so.
Genau, weil im Hörspiel hat man den Eindruck, die Detektive haben diesen Trip nach London selber gebucht, aber es war ja, haben wir jetzt schon dreimal gesagt, eine Belohnung. Und im Fußballstadion sagt nämlich der Burlington zu Justus, ach übrigens, euer Reisefuzzi ist krank geworden. Genau. Das erfährt er da von Justus im Buch.
Ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwer im Hörspiel das dem allen zu folgen.
Es gibt einige Sachen im Hörspiel, die so ein bisschen lapidar umgesetzt sind.
So,
und jetzt kommt Gabi Glockner.
Jetzt kommt deine Gabi. Eine Frau kommt angelaufen und erzählt, wie toll sie die Perlenkette findet, die ihr Oliver gekauft hat. Diese wurde von Alexander selbst verkauft. Er sagt, alles, was von ihm gekauft wurde, ist sein Geld wert. Alexander erzählt den Detektiven, dass er selbst Juwelier ist. Man muss ja von irgendetwas leben. Das ist unglaublich. Justus berichtet Alexander, dass sie den Auftrag haben, einen Berufskollegen von ihm ausfindig zu machen. Robert Apfelblume.
Ja. Mhm. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Was glaubst du, wie sehr hat mich das aufgeregt, wo ich das im Skript jetzt wiederholt gelesen habe von dir?
Dass er Robert Apfelblume heißt?
Naja, später heißt er auch Apfelbaum.
Ich glaube sehr.
Das hat mich sehr aufgeregt, aber ich dachte, ja, komm, lass ihn. Ne?
So. Plötzlich sieht Bob
im Hintergrund. Ich sag nur Ruderboot.
Ja, siehst du, das findest du witzig. Wenn das von dir kommt, mit einer Ruderboot heißt, ja. Das
na, ist überleg doch mal, der heißt Mr. McRuder und Hausboot. Ja. Weil dein hier, das ein Apfelblume-Apfelbaum heißt, ist jetzt nicht sehr, sehr
doch, er steigt sich von Apfelblume auf Apfelbaum.
Ja, Apfelblume ist noch okay, aber aus McRuder Ruderboot zu machen, das ist schon ein Geniestreich. Ja, aus dem hast du auch gelacht.
Ja. Jetzt im Hintergrund sieht Bob einen Mann, und das ist der Mann aus dem Fahrstuhl, der aber ganz schnell auch wieder verschwunden ist.
Und im Buch heißt es, dass hier Gabi Glockner ihm ebenfalls den Schmuck zeigt.
Ja.
Eigentlich auch schön gemacht, weil die Frau haben sie jetzt gesehen, ne, die ist so überdreht, und die rennt jetzt von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, zeigt jedem ihren Schmuck. Deswegen finde ich das irgendwie gut, dass Bob die so vielleicht durch Zufall wieder mitbekommen hat. Ah, jetzt zeigt sie dem Nächsten den Schmuck. Den kennen wir doch.
Ja. Jedenfalls fragen jetzt die Detektive nach Apfelblume, ob er den kennt und so. Und da ist der Alexander so ziemlich abweisend und sagt auch, dass der Typ nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Und ja, teilt denen jetzt noch die Adresse mit und ja, verlässt das Gespräch.
Genau. Und du hast recht, beim Buch wirkt der Mr. Burlington so eher verärgert, dass sie ihn darauf ansprechen, wenn es jetzt um den Mr. Applebloom geht. Und im Hörspiel, finde ich, wirkt er so eher verlegen, weicht den Fragen aus. Was ich auch gut fand im Buch, dass Justus so von der Art und Weise von dem genervt ist, ne, weil er auch anscheinend jeden Menschen kennt. Und da ist dann gut, wenn diese Blondine kommt, Alex, dieser Schmuck, ne? Da ist er erst so, wer sind Sie? Und da freut sich Justus so, oh, endlich mal jemand, den er nicht kennt. Findest du das charakterkonform von Justus? Also es ist auch so eine Seite, die man bis jetzt so nicht hatte.
Stimmt, aber das passt ein bisschen zu Justus.
Ja.
So, jetzt kommt eine Besonderheit, fand ich, bei der Musik. Weil das, man kennt das ja, es kommt ein Musikstück und dann geht es in so ein anderes Musikstück über. Und hier hat das erste Musikstück so ein Finale. So ein, ja, bitte?
Meiner Meinung nach ist es das gleiche Stück.
Glaube ich auch, ist mir auch aufgefallen.
Ja,
aber trotzdem ist es komisch, dieses Finale.
Nee, kann ich dir erklären.
Ja.
Weil dieses Stück ist ganz im Bam & Kasper Magic Music Maker Style. Ja? So, also das Lied ist wirklich so aufgebaut, so es kommt jetzt dit. Minimale Pause und dann kommt und dann baut sich das auf wie früher diese Magic Music Maker Spuren. Erst kommt nur so, weiß ich nicht, Trommeln, dann kommt so ein
Ich hab richtig
die Spuren vor meinen Augen gesehen, die Anzeige auf dem Computer, wie du da dir ein Lied zusammenbastelst.
Ja, deswegen fand ich super. Nein, aber das,
Musik
aber,
super,
ja. Aber jetzt wirklich, dass so ein Liedstück trotzdem so ein Finale hat, also es geht ja dann weiter das Stück, aber das hat irgendwie so ein Highlight, sag ich mal.
So ein fröhliches Stück, ne?
Das stimmt. Ja. Aber wie findest du das? Das ist so ein
diesen Cut. Es hat einen Cut und dann geht's los mit.
Und das hatte ich bisher bei keinen anderen drei Fragezeichen, bei einer anderen Folge.
Ich würde gleich vorwegnehmen, dass ich die Musikabmischung dieser Folge auch sehr gut finde. Also es gibt zwei, drei Stücke, die immer wieder vorkommen. Ja.
Die immer wieder vorkommen, die haben einen Part. Den finde ich richtig gut.
Ja.
Ich kann leider die Melodie gerade nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, es gibt dieses eher so ein bisschen so unheimlich angelegte Stück, so und dann kommt.
Vielleicht meine ich das.
Hey! Und dann später kommt wieder diese Pappenmusik.
Pappmusik?
Das hast du damals bei Späte Rache. Es gibt doch dieses Stück, das geht so.
Ach, und da ist so ein Flattergeräusch.
Und der Part ist gut, aber dann kommt dieses. Warte mal, haben wir irgendwo Papier?
Genau. Ja? Diesen Part finde ich gut, aber ich weiß nicht, was.
Und das hast du damals, als wir später Rache besprochen haben, da kommt es auf und da hast du gesagt, ja, da kommt irgendwie Pappmusik.
Da kommt dieses Flattern von dieser Pappe.
Habe ich schon 96 Scheiße gefunden.
Was soll das sein?
Ich weiß es nicht.
Das macht das Lied voll kaputt. Das sind
so komische Scratches. Das mögen aber viele nicht. Ganz viele sagen, dieses Stück ist scheiße, wobei der Anfang ja gut ist.
Ja, so. Am nächsten Morgen wollen sie Apfelblume besuchen. Auf dem Weg im Bus dorthin hat Peter eine Zeitung gelesen.
Ich heb jetzt immer einfach die Hand, um dich zu unterbrechen.
Ja, alles gut.
Weil ich finde es sehr bemerkenswert für diese Ära der drei Fahrzeichen, dass Peter interessiert eine Zeitung aufmerksam liest.
Im Buch ist es auch noch ein bisschen expliziter und öfter so, also genauer, dass er eine Zeitung liest.
Ja, ich glaube, es wird sogar gesagt, er würde gerade lieber die Zeitung lesen, als irgendwie durch die Stadt zu latschen oder so. Und in neueren Folgen, der schwöre ich Stein und Bein, da würde er sich nur für den Sportteil interessieren. Oder er würde sagen, ja, Justus, Bob, leg doch mal die scheiß Zeitung weg. Ja, und hier ist er so, das finde ich auch gut, weil irgendwie wirken die hier erwachsener und reifer. Die sind wirklich jetzt mit den Jahren so älter geworden und irgendwie auch seriöser.
Ja, Andreas Fröhlich sagt ja, er denkt, dass die Detektive so 18 sind.
Ja, aber ich finde, guck doch mal, vergleich das doch jetzt mal mit einem neueren Hörspiel. Denk doch mal zum Beispiel an die Yacht des Verrats. Mhm. Sind es hier die gleichen Detektive?
Nein, es hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Schreibstil zu tun.
Ja.
Ich mag ja auch diesen alten Schreibstil mehr.
Ja.
Also erstmal wegen den Worten, wie die Sätze geschrieben sind. Das ist so ein bisschen nicht so einfach geschrieben. Weißt du, was ich meine?
Nee, es ist für ein Jugendbuch immer noch einfacher geschrieben, aber ich finde es irgendwie cleverer geschrieben als ein neues Fahrzeugbuch.
So ich finde,
die sind noch einfacher inzwischen geschrieben. Ja.
So, er berichtet seinen Freunden, dass Apfelblume überfallen worden ist. Es fehlen Rohdiamanten im Wert von 250 Millionen Pfund.
Das ist ein bisschen übertrieben, Benjamin. Die sagen eine Viertelmillion, also 250.000 Pfund. Eine
Viertelmillion, sagen die.
Da habe ich sehr gelacht, als ich
das war so witzig,
ja. Ja, ich dachte so, was, 250 Millionen?
Die Einbrecher wurden noch nicht gefunden.
Ja.
Von außen sind am Ladenfenster keine Preisschilder zu sehen. Es scheint ein Nobelschuppen zu sein. Bob und Peter wundern sich, was Titus für einen reichen Freund hat. Hier finde ich ein bisschen niedlich, wie Justus so ein bisschen seinen Onkel
in Schutz nimmt.
Ja.
Ja, finde ich auch
super. Weil er sagt, aha, so ungefähr so, ihr macht euch drüber lustig, ihr wisst doch nicht, mit wem er zu tun hat.
Ja, das ist auch schon witzig von Peter irgendwie. Also nichts gegen Onkel Titus. Ich meine, ist ein fleißiger Mann, aber dass der so einen Umgang hat, also das glaubst du doch wohl selber nicht, ne? Also er spricht sich aus, aber er deutet es an und Justus sagt dann so, na, gib's doch zu, du traust Onkel Titus so einen Umgang nicht zu. Übrigens, im Buch wurde gesagt, dass der Laden erst vor kurzem aufwendig renoviert worden sein muss.
Stimmt, der sah irgendwie anders aus.
Die ganze Fassade wurde restauriert, weil später im Hörspiel sagt der Vater von dem Appleblum, dass hat sich sehr viel aufgeladen, der ganze Umbau. Und das ist auch so eine von vielen Sachen, die so nebenbei fällt, die man aber nicht versteht, weil es vorher nicht gesagt wird.
Ja, und jetzt kommt noch was, was ich für einen Fehler fast halte, dass es nicht im Hörspiel vorkommt. Sie betreten den Laden und wollen Mr. Apfelblume sprechen. Ein Mitarbeiter holt Apfelblume Ein Mitarbeiter holt Apfelblume in den vorderen Ladenbereich. Es ist aber nicht der Apfelblume, den sie sprechen wollen. So, und Thomas, jetzt ist doch, das war doch alles mit den Ladenmitarbeitern. Mehr wird doch über den im Hörspiel nicht gesagt.
Das ist, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Hier wird doch nicht einmal gesagt, er hat ein rotes Gesicht.
Nein, pass auf,
Benjamin. Erklär mir das.
Das ist der Mitarbeiter von Richard Appleblum.
Ja.
Aber im Buch wird gesagt, als sie den Laden betreten, kommt ihnen jemand entgegen, der den Laden verlässt. Und das ist der Mann mit dem roten Gesicht. Ja, merkt ihr das?
Ja, aber das weiß man doch nicht im Hörspiel.
Nein, das weiß ich. Aber darauf möchte ich gerne später eingehen.
Und ich bin fast irre geworden, als ich das Hörspiel, ich habe zuerst das Hörspiel gehört und dachte so, ist der mit dem roten Gesicht jetzt Mr. Thomas? weil man kriegt doch gar nicht mit, wer ist denn das jetzt?
Das ist doof umgesetzt. Da wurden Informationen einfach nicht transportiert. Und die sind dann später wie gegeben. Ja. Übrigens, aber um noch zu loben, ich finde, das ist ein super Sounddetail. Da ist so ein Vorhang, der wahrscheinlich den hinteren Teil des Ladens mit dem vorderen abtrennt. Und der Mitarbeiter sagt, kleinen Moment, ich hole mal meinen Chef. Dann hört man so ein Geratsche von dem Vorhang. Ja, Mr. Appleblum, Kundschaft. Und dann kommt er raus und dann hört man wieder den Vorhang. Und das fand ich richtig gut.
Ich finde sowieso, die Soundeffekte sind jetzt nicht übertrieben spektakulär. Aber nicht stören, passend.
Nee, ich finde, dass man sich hier wirklich Mühe gegeben hat. Das sage ich jetzt wirklich bewusst, weil ich finde, in neueren Hörspielen sind teilweise manchmal entweder kaum Soundeffekte oder schlecht ausgewählte Soundeffekte. Und hier finde ich es gut abgemischt.
Genau. Es kommt aber nicht der Vater, sondern der Sohn hat jetzt den Laden übernommen. Genau. Und die drei sind jetzt eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil die wollen ja wirklich den Vater sprechen.
Ja, pass auf. Du hast ja hier schön geschrieben, er möchte wissen, was die drei von seinem Vater wollen. Und dann sagt Justus auch ein bisschen eine Spur zu überheblich. Ich glaube kaum, dass wir sie darüber in Kenntnis setzen müssen. Sag doch mal lieber, wo dein Vater ist. Ne? Und dann sagt er, völlig zu Recht. Ich glaube nicht, dass mein Vater das so toll fände, dass ich jeden Dahergelaufenen sage, wo er wohnt, wo seine Adresse ist. Ja?
Ja. Man muss ja auch mal sagen, die drei sind 9 bis 16.
Ja, eben. Ja. Ne? Und deswegen, da kommen jetzt so drei Vorlaute rein. Ja. Und jetzt stell dir wieder Cartman vor. Ne?
Was wollt ihr denn? Ihr habt doch gar kein Taschengeld. Wir können euch das gar nicht leisten.
So. Und der Erzähler sagt jetzt, Justus musste einmal kräftig schlucken. Doch er sah ein, dass Mr. Applebloom nicht ganz Unrecht hatte. Deswegen finde ich gut, dass Justus hier so mal ein bisschen in seine Schranken gewiesen wird, weil ich fand es schon frech von ihm. Ich glaube, wir brauchen ihm das nicht erzählen. Es reicht, wenn wir wissen, wo ihr Vater ist. Und deswegen fändest du ja auch nicht toll, wenn jeder deine Adresse oder Telefonnummer rausgibt.
Ja. Und jetzt kommt schon wieder eine Info, die einfach so reingehauen wird. Ja. Deshalb fing jetzt Justus an, etwas über Onkel Titos und den Schachfiguren zu erzählen. Und man fragt sich beim Hörspiel, was?
Kannst du das bitte auch so laut vorlesen, wie du es geschrieben hast?
Deshalb fing er an, etwas über Onkel Titus und den Schachfiguren. Welche Schachfiguren? zu erzählen.
Und daraus kann ich jetzt das ableiten. Ich lese kurz vor. Hm. Seite 19 im Buch. Sie sind Juwelier, sagte Justus zu Mr. Burlington. Der nickte. Das trifft sich gut. Wir haben von meinem Onkel in Kalifornien den Auftrag, hier in London Kontakt zu einem Berufskollegen von Ihnen aufzunehmen.
Tatsächlich?
Wie heißt er? Applebloom. Robert Applebloom.
Ich kenne keinen Applebloom, ich kenne nur eine Apfelblume.
Irgendwo stand es doch, jetzt steht hier gar nicht mehr. Aber ich weiß, im Buch steht, dass Titus hat einen Kunde und der hat so ein ganz seltenes Schachbrett mit bestimmten Figuren und ihm fehlen noch zwei. Und der Applebloom Senior, der ja ein Brieffreund von Onkel Titus ist, hat es für ihn organisiert und deswegen sollen sie die in London abholen.
Selbst wenn es im Buch erst später kommt, weißt du, was mich stört? Er erzählt etwas über Onkel Titus und den Schachfiguren.
So, ja.
Das muss man doch dann anders schreiben. Er erzählt etwas über Onkel Titus, weil er Schachfiguren... Weißt du, was ich meine?
Ich muss jetzt eine Sache sagen. Klar, das ist blöd gemacht, aber wenn man die Serie gut kennt und weiß, Onkel Titus ist ein Gebrauchtwarenhändler, der immer mal wieder Kunden hat, die irgendwelche merkwürdigen Sachen suchen, habe ich damals, 96, schon gedacht, okay, der wird irgendeinen Kunden haben. Punkt. Mehr nicht. Also wenn man wirklich die Serie kennt, stört es nicht so sehr, als wenn man jetzt sagt irgendwie, Moment mal, was machen die da? Welche scheiß Schachfiguren?
Ja, aber man muss doch denn den Satz anders irgendwie...
Ja, ich gebe dir recht, es ist schlecht erzählt. Wie gesagt, als jemand, der die Serie in- und auswendig kennt, weiß man, gut, Onkel Titus hat irgendeinen Kunden an der Angel.
Und jetzt kommt etwas, was im Buch auch überhaupt nicht so ist, dass der Juwelier jetzt auf einmal ein bisschen freundlicher wird, nachdem Justus das erzählt hat. Weil im Buch bleibt er einfach eklig.
Ja, genau. Der wird auch so mit spitzer, langer Nase so geschildert. So habe ich mir den nicht vorgestellt.
Typisch Juwelier, spitze, lange Nase.
Jetzt wird es interessant.
Naja, das ist ja hier drei Fragezeichen. Ja. Hat ja schon manchmal so kritische.
Also der Vater hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Er wohne jetzt in Schottland. Ja. Und Justus gibt jetzt Applebloom Junior die Karte des Hotels, falls sich der Vater nochmal meldet. Ja, wir sind noch bis dann und dann in London. Hier Zimmer 3, Hotel bla, Florida heißt das Hotel. Ja. Und dann verlassen sie den Laden.
Übrigens finde ich in diesem Buch gut, jetzt gehen sie ja raus und vor dem Laden vermutet Bob, dass der Sohn nicht möchte, dass sie mit dem Vater reden. Ich finde es hier wirklich gut gelöst, dass jeder mal was beiträgt. Ist dir das aufgefallen?
Sie sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Das meinte ich auch damit. Also ich finde es sehr gut, dass auch mit Peter, mit der Zeitung, dass er...
Ja.
Das haben wir gar nicht gesagt, aber bei Applebloom wurde er eingebrochen.
Doch, das habe ich gesagt.
Stimmt, hast du gesagt.
Also, denk gerade an die 250 Millionen.
250 Millionen. Nee, und das meinte ich ja damit, dass Peter das beiträgt und nicht Justus sagt, ich habe übrigens gerade die Zeitung gelesen und ich habe das gemacht und ich habe dies gemacht. Ne? Und die anderen beiden wieder nur, wirklich, So.
Und jetzt kommt ja auch gleich eine Szene, also ein bisschen später, wo Justus ja auch einen richtig großen Fehler macht, wo er so ein bisschen doof ist.
Das kommt aber öfter bei Brigitte Johanna Henkel-Weithofer vor, dass auch ein Justus nicht unfehlbar ist.
Fände ich gut.
Im Buch fällt immer wieder der Satz, einmal Detektiv, immer Detektiv. Den zitiert jeder mal von den drei Detektiven, weil die sind einmal irgendwie bei Madame Tussauds und dann machen sie da so Witze, dass sie vor Sherlock Holmes und Watson stehen und so. Irgendwie wird ja dann auch gesagt, irgendwie, aber denkt dran, wir sind hier im Urlaub und Justus sagt, nein, einmal Detektiv, immer Detektiv. Und jetzt zitiert es Bob, weil der ja sagt, ich glaube dem Typen kein Wort, der wollte uns nicht sagen, wo der Vater ist. Der hat gelogen und dann macht sich Peter im Buch über ihn lustig. Ja, du bist ja viel zu misstrauisch. Und später, wenn sie mit Applebloom Junior Tee trinken gehen, ja, konfrontieren sie ihn ja damit. Ist im Buch übrigens auch Bob, im Hörspiel ist es Peter.
Ja.
Dann gibt er der Äppelblume zu, okay, mein Vater lebt in einem Altenheim, und dann grinst Bob Peter so triumphierend an, so, ne, ne, ja, hab ich's nicht gesagt? Aber Peter tut so wie, ich gehe darauf nicht ein. Ja, das meinte ich wieder so mit dicht geschrieben. Ja. In einem neuen Buch würde er einfach nur sagen, Bob konfrontierte ihn damit, er gibt zu, ja, der wohnt im Altenheim, und dann geht's weiter.
Na, in alten Büchern, neuen Büchern kommt das auch manchmal vor, aber nicht so oft.
Nicht so detailliert, naja.
So, sie gehen zurück ins Hotel. Dort liegen zwei Nachrichten für sie bereit. Alexander lädt die drei zu einem Lunch in seinem Club ein. Und Apfelblume hat es sich doch anders überlegt. Er wolle die drei am nächsten Tag zu einem Tee treffen. Im Hotel hört man Justus auflegen. Er hatte gerade mit Onkel Titus telefoniert. Der wusste nichts von dem Umzug von Apfelblume Senior.
Warum eigentlich nicht? Das ist doch sein Brieffreund. Also warum hat er das dem nicht geschrieben? Übrigens, ich ziehe jetzt ins Altenheim.
Anscheinend nicht. Du hast ja gehört, dass er eitel ist. Das kommt ja noch. Das hat er ihm nicht gesagt. Justus will jetzt an der Rezeption nach alten Zeitungen vom Dienstag fragen. Justus möchte sich nämlich auf das Treffen mit Mr. Apfelblume vorbereiten. Jetzt kommt so eine nervige Düdelmusik.
Nee, ist es jetzt nicht diese Musik, die dann später zur Pappenmusik wird? Das ist die.
Das Problem ist, dann ist da jetzt wahrscheinlich die Pappmusik.
Nein, hier ist es noch der Anfang von dem Song.
Sicher?
Ganz sicher. Ich habe das Hörspiel ungefähr 40 Millionen Mal in meinem Leben gehört.
Glaube ich nicht.
So, Szene 4. Die drei Fragezeichen sind ordentlich angezogen und sind jetzt beim Lunch mit dem Alexander Burlington. Im Buch dürfen sie da erst nicht rein. Das ist so ein Nobelclub, weil sie keine Krawatten tragen.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Auch schon wieder so ein Detail.
Ja.
Und dann gehen sie in so ein nahes Kaufhaus und kaufen sich schreiend bunte Krawatten. Und jetzt kommt wieder ein Terence Hill Bud Spencer Gag, ne? Weil sie kommen an und sagt der Portier, tut mir leid, Gentlemen, ich kann sie nicht reinlassen. Sie müssen Mitglied sein. Und dann sagt Justus, wir sind Mitglied, sonst hält man so hohe Stimme. Ah, versteht er sicher nicht.
Ja.
So, also sie gehen jetzt rein, sie sind ja jetzt Mitglied. Und es gibt leckeren Aalpudding.
Ja.
Die drei sind von dem Essen nicht begeistert. Eigentlich auch schön, ne? Weil Justus so denkt so, was ist das? Guckt in die Gesichter von Peter und Bob und denkt so, ah, okay, denen geht's genauso. Auch schön, schönes Detail. Der Alex Burlington haut rein und erzählt Anekdoten von einem Fußballspiel, ja, was immer mit untermalt ist, ne? Er ist sehr, sehr enthusiastisch. Also er ist auch schon, er haut mit der Faust auf den Tisch und dann so, und dann kam das Tor zur Führung. Wurm!
Und so ist er wirklich nicht im Buch. Ja.
Da wird nur gesagt, dass er so Schaufelhände hat, so groß
wie ein Bagger. Der muss richtig riesig sein. Ja.
Vielleicht ist er hier der Diamantenschmuggel. Ne? Vielleicht ist er seine Hand hier auf dem Cover.
Das kann sein.
Kann sein, ne?
Er ist es doch.
Ja. Ja. Und Peter hat die Schnauze voll und sagt einfach so, ja, kommen übrigens in London öfter Einbrüche vor. Ja. Ja. Und auch hier, ich glaube, der Burling ist da wieder so im Buch so, was ist jetzt? Ne? Und Klaus Sonnenschein, er macht das so schön souverän, er sagt so, warum fragst du? So nett auch, warum fragst du? Und er sagt, naja, das kommt zum Glück nicht so häufig vor. Jetzt möchte Peter noch mal wissen, was denn, du hast hier Senior geschrieben, ich dachte gerade, da steht Senior Apfelblume. Sag grad, wer ist denn Senior Apfelblume? Also Robert Apfelblume, der Vater, was das für ein Mensch sei. Justus sagt ja auch nicht Richard, den kennen wir schon, ne? Und dann sagt er, naja, wie ich schon gesagt habe, nicht so ganz auf Höhe der Zeit. War immer mehr ein Einzelgänger, ja, der seine Feinde so auseinandergenommen hat. Und er war jahrelang Vorsitzender unseres Verbandes. Unser General, sozusagen. Aber hier steht vor ein paar Tagen, nee, das ist schon länger her, vor ein paar Monaten hat er den Posten aufgegeben und ist nicht mehr aufgetaucht. Der wohnt doch jetzt im Altenheim in Schottland. Ja, das ist mir neu. Davon habe ich noch nichts gehört.
Nee, die sagen ja nicht Altenheim
in Schottland. Nein, er ist nach Schottland gezogen und er sagt, nein, der wohnt doch hier in London im Altenheim, so rum.
Ja. Und jetzt sagt er noch, dass der Sohn halt das Geschäft übernommen hat und dass es seitdem Probleme gibt, denn er nimmt halt zu niedrige Preise und das zerstört die Beziehung zu den anderen Juwelieren. Und dann sagt der Alexander, er will Kunden klauen. Da ist er ganz schön sauer.
Hast du zufällig das Hörspiel-Skript offen?
Ja.
Na, wir können es ja mal kurz vortragen. Ja. Ich bin Alexander Burlington und du bist die anderen drei.
Okay, ich bin ja jetzt mal kurz Justus. Wie meinen Sie das?
Na, er war immer ein Einzelgänger.
Einer, der sich am liebsten ganz alleine auf den Feind stürzte, um ihm die Luft abzudrehen. Dabei war er jahrelang Vorsitzender unseres Verbandes. Unser General, gewissermaßen.
Wieso war?
Ja, vor ein paar Monaten hat er plötzlich zum Rückzug geblasen. Von einem Tag auf den anderen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht.
Wir hörten, dass er sich inzwischen in Schottland aufhält.
Na, das ist mir neu. Soweit ich weiß, lebt er hier in London in einem Altenheim.
Hier? In London? Na, das ist ja interessant. Und sein Sohn hat das Geschäft übernommen.
Ganz recht. Offen gestanden, mit dem Sohn haben wir Londoner Juweliere auch unsere Probleme. Zwar ganz andere als mit dem Vater, aber immerhin. Der Junior hat so seine eigenen Regeln. Er nimmt verdammt niedrige Preise.
Umso besser für die Kunden.
Aber schlecht für uns Juweliere! Er will uns Kunden klauen. So was endet mit Hauen und Stechen. Wenn das jeder macht, müssen wir am Ende alle dran glauben. Und alle verschwinden in die ewigen Jagdgründe. Was für meine Kollegen und mich schlecht ist, das ist auch schlecht für die Kunden. Jedenfalls auf Dauer.
Und Überfälle sind schlecht fürs Image.
Allerdings.
Nee, der zündet sich jetzt eine Zigarre an. Weil hier steht mit vollem Mund.
Aber nun zu einem anderen Thema. Wir hören jetzt auf damit und machen weiter mit unserer Besprechung.
Ja.
Ja, super. Also wirklich, habe ich gesagt, Klaus Sonnenschein 12 von 10. Ich korrigiere auf 15 von 10.
Alexander fragt nach der Reisebegleitung der drei Detektive. Dieser hat jedoch abgesagt, sie wollen aber jemanden haben für ihren Trip nach Holland. Alexander empfiehlt ihnen seinen Freund John Smith, der mit seinem Reisebüro.
Da habe ich auch gedacht, du süß geschrieben.
Na, viele Hörer, die sind ja nicht so schlau und die haben schon wieder vergessen, wer John Smith ist.
Dann verabschiedet er sich.
Ja. Dringende Geschäfte!
Eigentlich könnte man denken, der ist ein Bösewicht, oder?
Ein bisschen schon.
Ja. Es ist immer super, dass sie nach jeder Begegnung sagt, Peter, merkwürdiger Typ. Stört. Und hast du mal mitgezählt, wie oft er die Floskel ewige Jagdgründe benutzt?
Nee,
macht das. Dreimal macht das. Dreimal, ja.
So, und jetzt ist sowas, was mich total verwirrt hat. Justus erblickt einen Mann mit rotem Gesicht. Der ist ihm gestern aus Apfelblumens Laden entgegengekommen. Und ich habe in Klammern geschrieben, habe ich irgendwas verpasst, dass der Mann ein rotes Gesicht hatte und entgegengekommen ist?
Ich finde, jetzt fängt es nämlich langsam an zu nerven, dass entweder Personen oder Gegenstände, die im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen sollen, dass die immer so nebenbei erwähnt werden. Also weder diese scheiß Schachfiguren noch der Mann mit dem roten Gesicht wurden so näher beschrieben. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen.
Ja, aber du denkst doch weiterhin, aha, war Mr. Thomas auch in dem Laden?
Du denkst, dass der Mann mit dem roten Gesicht Mr. Thomas ist. Aber es ist nicht, nein. Ist ja richtig, weil Thomas ist ja der Mann mit der Fliege.
Ich weiß das jetzt.
Sonst hätten sie ja gesagt, da ist ja schon wieder der Typ aus dem Fahrstuhl. Stattdessen sagen sie, schaut mal, Kollegen, der Mann mit dem roten Gesicht, er ist uns gestern aus Appleblooms Laden entgegengekommen. Okay. Und das ist wirklich ein Punkt, an dem ich mich, glaube ich, damals schon gestört habe und heute immer noch störe. Warum hat man das denn nicht so gemacht? Guck, die gehen in den Laden von Appleblum.
Und einer geht raus.
Und der kommt denen entgegen und Justus oder Peter oder Bob, einer von den dreien, stößt mit dem zusammen. So, weißt du, irgendwas. So, oh, Entschuldigung, Junge, oder so, ne?
Ja, das wäre genauso, weiß ich nicht. Ja? Wir beide werden verfolgt. Und wir werden sehen, dass wir verfolgt werden. Von so einem, sagen wir mal, von einem mit einer Schweinemaske.
Olli.
Sagen wir mal jetzt aus Helge Schneiders Film Texas werden wir verfolgt.
Gut, dann müssen wir uns totlachen. Ja. Wenn jetzt wirklich einer mit der Schweinemaske aus Texas kommt.
Und jetzt sage ich dir auf einmal in der nächsten Szene, in der wir langlaufen, oh, da ist ja da sehe ich ja schon wieder den Mann mit der roten Schweinemaske. Da würdest du denken, hä?
Ja, ich verstehe. Ja, es ist, das finde ich ja auch sehr unglücklich gelöst. Man weiß jetzt wieder nicht, war es im Hörspiel drin? Sie haben es aus Zeitgründen geschnitten. Hat der Skriptautor gepennt? Ich weiß es nicht. Ich finde übrigens deine Notiz ja sehr schön, weil jetzt kommt ja wieder eine Übergangsmusik. Musik, bekanntes Stück.
Jetzt kommt so die bekannte. Jetzt kommt immer das gleiche Stück hier mit dieser Melodie. Ja, genau. Das meinte ich die ganze Zeit.
Ich habe das jetzt schon dreimal zitiert. Und mal sagst du, das Stück ist scheiße, mal sagst du, das Stück ist gut.
Nein, das Stück ist gut. Ja. Aber nur der Teil.
Dieser Teil.
Das Ding.
Nicht die Pappenmusik. Nein. Nicht der Pappenmusik-Part.
Dieser Part, der ist toll. Ja.
So. Mhm. Die drei Fragezeichen sitzen jetzt in der nächsten Szene in einem vornehmen Café mit Appleblum Junior. Der Laden befindet sich übrigens gegenüber von seinem Schmuckladen. Fand ich eigentlich auch schön, dieses Detail im Buch, dass man merkt, der Typ hat sich mit dem verabredet, geht aber nur 2 Meter, dass er gleich wieder bei seinem Laden ist. Und hier hatte ich so das Gefühl, er hat frei. Sagt aber irgendwie, oh, ich habe viel zu tun. Na gut, er kommt leicht verspätet an. Und dann sagt er, ey, 3 Sekunden, nachdem ihr weg wart, habe ich mich umgedreht, ins Regal geguckt und ein versiegeltes Paket gefunden. Da stand drauf, für Titus Jonas. So heißt doch dein Onkel, oder? Ja, es ist richtig.
Ja, es ist richtig.
Dann gibt er den 3 das Paket in die Hand. Mhm. Und im Buch wird explizit gesagt, dass Justus es sich in die Innentasche seines Jacketts steckt.
Ja.
Ja.
Peter geht in die Offensive und sagt, dass sie von dem Schwindel Bescheid wissen.
Und im Buch ist es Bob, habe ich schon gesagt,
ja,
der jetzt so ganz aufgebracht den damit konfrontiert, ja, dass Justus ihm unter den Tisch gegen das Schienbein tritt, was er übrigens im weiteren Verlauf der Geschichte, zumindest im Buch, munter weitermacht.
Finde ich aber gut, weil Justus das ja gar nicht will, dass der das weiß. Also das sind ja Infos, die jetzt rausgehauen werden, die ja eigentlich, okay, man muss jetzt dazu sagen, dass nur Justus eigentlich schon wieder im Hintergrund einen Fall sieht, die anderen ja eigentlich noch nicht.
Na,
so
Justus, aber eigentlich glaube ich, Justus dachte, ach, wir treffen uns jetzt mit dem und quatschen ein bisschen mit dem und erfahren vielleicht ein paar Sachen. Und Bob macht es ja mit der Art und Weise ein bisschen kaputt.
Ich glaube aber schon, dass Justus ja die ganze Zeit einen Fall sieht.
Ja, aber die Situation eskaliert ja jetzt trotzdem, weil der Typ wird ja jetzt auch, also habe ich mir aufgeschrieben, der kommt ja im Buch, habe ich schon gesagt, weitaus unsympathischer rüber. Und der wird jetzt auch zornig nach dieser Aussage von Bob, hat sich aber dann wieder im Griff. Und im Hörspiel ist es so, pssst, nicht so laut, ja. Also, der ist ja umgänglicher.
Ja, niemand ist in Schottland. Und jetzt beruhigt
das ist ein schöner Satz. Niemand ist Schottland. Ah, okay, danke.
Apfelbaum beruhigt die drei und sagt, dass es nicht an ihm liegt. Sein Vater ist sehr eitel und möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass er in einem Altersheim wohnt.
Schon gut, Mr. Applebloom. Es geht uns ja auch nichts an.
Peter will jetzt noch wissen, ob es Neuigkeiten von der Polizei gibt. Da sagt der Apfelbaum,
ihr seid ja gut informiert.
Ja, ihr seid ja gut informiert. Und er bezahlt den Tee und verschwindet.
Ja, und da habe ich mir auch nochmal notiert, dass man im Buch ganz deutlich merkt, dass er die nicht mag. Da steht sowas wie, Justus hat das Gefühl, dass er dieses Treffen bereut. Dass er wirklich so denkt wie, oh, jetzt habe ich mich mit den Idioten hier getroffen. Dann guckt er irgendwie noch eine halbe Stunde auf das Jackett, ja, auf das schöne goldene Jackett.
Ja,
witzig. Wo Justus hier das Paket eingesteckt hat. Ja. Und wieder ein bekanntes Musikstück. Ja. Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Ja, kannst du es nochmal nachmachen? Die 3 Fragezeichen buchen bei John Smith die Weiterfahrt nach Holland. Und hier ist es jetzt halt wirklich so im Hörspiel, das geht alles so, obwohl das Hörspiel schon 60 Minuten geht, ja, da werden wirklich viele, naja, nein, insgesamt. Ich meine, dass wirklich viele Infos so weg sind, was sie so erleben, so in den Städten und so.
Ja.
Das ist hier gar nicht.
Ja, aber trotzdem finde ich das Hörspiel auch noch dicht. Das Buch ist dichter. Dicht,
ja.
Aber es ist trotzdem, das stört mich ja so an neueren Folgen irgendwie immer nur Fall, Ermittlung, Fall. Und hier hat man wirklich mal das Gefühl, die haben auch mal ein Privatleben.
Nach mehreren kleinen Abstechern landen sie in Rotterdam. Dort sind sie im Emma untergebracht, einem kleinen Hotel.
Und im Buch wird die Überfahrt mit der Fähre nach Calais näher beschrieben. Ja. Denn gerade als das Schiff ablegen will, kommt noch ein Mann auf die Anlegestelle zugerannt, der unbedingt noch mitfahren will. Es ist
der Mann mit dem roten Gesicht. Nein, es ist nicht Mr. Thomas.
Es ist der Fremde aus dem Fahrstuhl.
Ja.
Bei der Überfahrt wird der übrigens seekrank und hängt die ganze Zeit mit dem Kopf über die Reling.
Finde ich auch witzig. Peter oder Bob sagt es, er wird schon nicht sterben. Ja. Wer ist es denn?
Sagt Peter.
Peter, oder?
Ja.
Vor allen Dingen er sagt es, der sonst immer bei allem, ich sterbe. Und er sagt.
Aber sie fragen noch, ob sie ihm helfen können.
Ja, das stimmt.
So, es klopft. Herein. Die Tür geht auf, ein Mann tritt ein.
Es ist Bob. Er ist ganz aufgeregt, denn jemand hat sein Zimmer durchsucht. So, jetzt gehen sie zusammen in sein Zimmer. Und Olli hat einen Satz markiert aus meinen Notizen, die er sehr witzig fand.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, weil Bob erkannt hat, dass seine Unterwäsche verrückt wurde. Aber das sagt er doch im Hörspiel, oder?
Ja, das ist ein lustiger Dialog. Weil nochmal, Bob kommt rein in Justus Zimmer, sagt Peter schon da. Und dann, guck mal hier, meine Unterwäsche ist jetzt nicht mehr links vorne, sondern Olli hinten ist rechts. Ist
wieder leicht pervers.
Ja.
Das Peter.
Ja, ja so. und Justus fragt auch, wieso hast du dir das gemerkt?
Ne? Ja. Ja, Bob sagt, er hat irgendwie die Unterwäsche, weiß ich nicht, sagen wir mal links vorne hingeschoben, damit er rechts noch die Socken hinpacken kann. Und diesmal liegt aber die Unterwäsche wohl rechts. Irgendwie so wird das erklärt.
Ich kann es zitieren, ich suche es gerade raus.
Naja, so interessant ist jetzt die Passage. Nee, also du willst jetzt diese Passage, wie die Unterwäsche verschoben wird.
Aber ich stelle mir gerade, pass auf, wir waren jetzt auch schon ein paar Mal in der Situation.
Okay, wir schmeißen uns einfach im Schrank rein und gehen los.
Das meine ich nicht.
Doch, aber so wär's bei uns. Würdest du merken? Nein,
wobei ich meine Kleidung schon, wenn ich sie auspacke, ordentlich ablege.
Sagen wir mal nachmittags, abends, aber ganz oft ist es so schnell ins Hotel und wir gehen irgendwo hin.
Ja, oder ich lasse es im Koffer.
Ja, ne? Genau.
Und ich stelle mir gerade folgende Situation vor, wir sind jetzt mal wieder in Hamburg, in einem Hotel, jeder hat ein Einzelzimmer und du kommst rein, schnell, schnell, komm mit in mein Zimmer und dann guck mal hier, ja was denn, meine Unterwäsche liegt jetzt links. Da würde ich auch sagen, danke fürs Gespräch. Aber deswegen finde ich auch die Frage von Justus so gut, dass er sagt, wieso hast du das gemerkt?
Na ganz einfach, ich wollte vorne Platz lassen für Socken oder ein paar andere Sachen. Auch hier muss man sagen, interessiert mich nicht. Und dann bin ich nur mal kurz runter in den Laden, um mir ein paar Zeitschriften zu holen. Als ich wiederkomme, ja, da liegt das Zeug vorn.
Aber auch hier, wieder Zeitschriften werden gelesen.
Ja gut, wir sind, Zeitung, ja, wir sind ja auch Mitte der 90er.
Ja, aber ist doch
trotzdem. Ich finde es super. Ja? Ja. Gut, Justus fragt, war denn die Tür abgeschlossen? Dann sagt Bob, ja. Und er war ja wirklich nur ein paar Minuten weg. Auch ein bisschen untypisch für Justus, weil er so ein bisschen abmildert und sagt, ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, ne? Er hat zwei Theorien. Entweder hat der Täter Bob zufällig ausgesucht oder er weiß, wer Bob ist. Dann sagt aber Peter wiederum, na gut, wenn sie wissen, wer wir sind, dann hätten sie aber auch zu dir kommen oder zu mir kommen können ins Zimmer. Bei mir war niemand.
Finde ich übrigens ganz bescheuert. Weil wenn das jemand gezielt macht, vielleicht wäre ja trotzdem nur gezielt bei...
Ich wollte gerade sagen, sagen wir mal, die haben ihre Zimmer alle nebeneinander. Ja. Und ich bin jetzt der Dieb. Ups, Entschuldigung. Sehr gut. Ja. Ich bin jetzt der Dieb und sehe, der mit der Brille geht. Ja. Der Dicke und der andere sind in ihrem Zimmer, da geht natürlich in Bobs Zimmer, da geht doch nicht bei Justus rein.
Also ich find, oder vielleicht will er ja nur bei ihm ein, also vielleicht so ähnlich.
Okay. Na, auf jeden Fall, Justus sagt jetzt, ja, Laura, braucht man sich den Kopf zerbrechen, war bestimmt Zufall. Es fehlt ja, wie gesagt, nichts. Aber als Vorsichtsmaßnahme bereite ich schon mal vor. Jetzt kommt ein Riesengag bei mir. Komm, ein Riesengag, pass auf. Als Vorsichtsmaßnahme, schweres Wort, sollen sie jetzt mit Spucke immer ein Haar so an den Schubladen kleben, ne? Weil so verrät sich ja der Täter, ne? Denn wenn sie wiederkommen, die Haare sind weg, wissen sie, hier war jemand, ne? Und ich glaube, Peter sagt irgendwie, wir sollen also wieder unsere Haare opfern, ja? Mhm. Und pass auf, jetzt, pass auf. Justus hat wohl etwas zu oft seine Haare geopfert. Das ist eine Anspielung auf die Glatze von Oliver Rohrbeck.
wenn ich das Buch schreibe und ich komme auf die Idee mit der Spucke und dem Haar.
Aber hast du das als Kind nicht gemacht?
Nein.
Ich kenne das. Das stand in der Mickey Maus. Ich habe das auch gemacht. Aber warum ich nur so wenig Haare habe.
Okay.
Weil ich habe viele Haare dafür
gemacht. Wie oft hast du denn gemerkt, dass bei dir eingebrochen wurde?
Ja, ich hatte immer ganz viele Haare mit Spucke an meinen Weihnachtsteller geklebt. Und da fehlte immer was, wenn du zu Besuch warst.
Dabei habe ich gar nichts von dir gegessen. Übrigens, wo sind denn die Süßigkeiten?
Ja, die sind gut versteckt.
Ja, wo sind die denn? So,
ich zitiere jetzt Benjamins Skript. Komische Flattermusik.
Da ist dir aufgefallen, dass seit drei Musikstücken einfach nur das Musikstück weitergespielt wird.
Aber ist doch gut. Ich finde es besser, als wenn so 1000 Musikstücke eingesetzt werden. Ja. Erst kommt wieder Techno, dann kommt Jazz und dann kommt
Die Flattermusik würde passen zu Vampir im Internet zum
Beispiel. Ja, ich finde aber den Begriff Pappenmusik besser.
Ja.
Ja, Pappenmusik. So.
Übrigens ist witzig, wir hatten ja eben die Überfahrt auf dem Schiff und da ist ja schon Rodriguez dabei, der Mann. Mhm. Dass er so ein ganz lustiger Typ ist, weil er immer anstatt Nordpol, Südpol sagt. Nee,
ist das nicht der Jenkins?
Ist das Jenkins?
Jenkins. Jenkins ist der aus Edinburgh im Buch und der trägt den Schottenrock.
Okay, also irgendjemand ist ein richtiger Witzbold, ja, wo sich alle totlachen. Weil er anstatt Südpol, Nordpol sagt und immer die Begriffe
verwendet. Keiner lacht. Nur er lacht. Ja. Und er macht dann, weiß ich nicht, so, ich türte an die Klopf. So eine Wortspiele macht er. Und dann ist so, ein richtiger Brüller, ne?
Wie ich so eine Menschen hasse, die sowas machen.
Würde auch ausrasten.
Stell dir mal vor, wir wären auf dem Schiff und jemand würde so sprechen, wie wir ausrasten. Drei uns angucken würden und dann bestimmt einer von uns so mit Absicht so.
Da kann man ja mal kurz nochmal zitieren. Zurück an Deck fanden sie Mr. Thomas, den Fremden, über die Reling gebeugt. Er kämpfte noch eine Weile mit seiner Übelkeit, unterlag aber und verschwand schließlich leichenblass unter Deck. Kurz darauf erschien Mr. Jenkins mit seiner Frau. Der Mann im Schottenrock machte immerfort seine albernen Späße, in denen er absichtlich etwas verwechselte und Wörter verdrehte. Wenn er Nordsee meinte, sagte er Südsee.
Ist das lustig?
Und als die Rede auf die Schiffsschraube kam, plapperte er vom Schraubenschiff. Dazu lachte er sich jedes Mal fast halb tot. Nach ein paar Minuten, denen sie höflich zuhörten und ab und zu pflichtschuldig lächeln, hatte Justus genug und zog die Freunde fort.
Ich würde auch,
wenn
ich so ein Typ in der Reisegruppe hätte, wir würden pausenlos sagen, der sollte sein Maul halten. Warum fällt er nicht in die Schiffsschraube? So würden wir reden.
Aber wie witzig ist es, dass Justus sagt, so, ne, kommt mal. Wir müssen gehen. Ja.
So, apropos, mit einer kleinen Reisegruppe sind sie in Amsterdam. Jetzt wird im Hörspiel zum ersten Mal überhaupt erklärt, wer das sind. Das Ehepaar Jenkins, ja, oder das Paar-Ehe ist dabei.
Hey, Thomas.
Familie Rodriguez und Mario und Anna, zwei junge Leute aus Italien.
Guck mal, wie findest du eigentlich?
Ich sehe nichts.
Wie ich Rodriguez geschrieben habe.
Ich hab's korrigiert, ich hab's gesehen.
Ja? Weil ich jedes Mal keine Lust habe, den richtig zu schreiben. Den Namen, der sieht jedes Mal anders aus.
Ja, genau. Ich buchstabiere mal, wie es richtig heißt. R-O-D-R-I-G-U-E-Z.
Also nicht R-O-D-R-G-U-I-T.
Und zufällig kommt noch Mr. Thomas zu der Reisegruppe dazu, dem Mann aus dem Fahrstuhl aus dem Hotel Florida. Im Buch hat er ja schon mehr Auftritte gehabt. Fand ich sogar ein bisschen zu viel, wie oft sie ihm begegnen. Deswegen fand ich das hier ein bisschen dosierter und irgendwie besser. Apropos Buch. Vorher sind schon die Detektive in Amsterdam unterwegs, nachdem sie gesagt haben, hier reißt dir mal die Haare raus, klebt die mit Spucke an die Fächer. Kehren dann abends zurück ins Hotel und Justus hat Besuch bekommen von dem geheimnisvollen Eindringling, der erst bei Bob war. Und erwähnenswert sei hier, Justus geht jetzt einfach ins Zimmer von Peter, der duscht aber gerade. Ja. Und dann geht er einfach an den Vorhang, zieht ihn beiseite und sagt, mitkommen. Das fand ich irgendwie sehr übergriffig.
Quatsch.
Ja? Ja, und da sagt Peter irgendwie nur so, hey, ich habe mich erschrocken. Es kommt ja später noch eine andere Szene. Ja. Ja, bei Peter war übrigens niemand. Der freut sich sogar, ich hatte keinen Besuch. Und Justus kann aber nicht feststellen, ob etwas fehlt. Und erst am nächsten Tag geht der Ausflug ins Binnenland mit der Reisegruppe los.
Ja, Rodriguez spielt den Reiseführer. Ich stell dir auch mal vor, du bist witzig, du hast den auf diesem Schiff kennengelernt mit seinem Humor und er ist jetzt auch noch der Reiseführer.
Du verwechselst jetzt wieder, nein.
Was, warum? Ah, nee, das war ja Jenkins.
Ja, das wäre noch schlimmer, wenn der sagen würde.
Stimmt, das war ja, ja Jenkins. So,
ah, hier ist eine Mühle Wind, ja. Wir treppen jetzt die Steige hoch.
Okay, dann ist es ja doch gut, dass Rodriguez ist.
Nee, ist Rodriguez. Und ist guter Sprecher, wie ich finde.
Ja, geht. Okay. Also er spielt den Reiseführer. Sie wollen zusammen nach oben gehen auf einer Windmühle.
Achso, die sind übrigens aus New Mexico. Ich finde, das kommt auch überhaupt nicht wieder. Der hat so einen ganz leichten Dialekt-Akzent.
Ja, aber das...
Aber hab ich nie als jemand aus New Mexico rausgehört.
Also ich stelle mir das so vor, die sind unten, haben oben bei der Windmühle eine Tür gesehen und wollen einfach rein.
Ich habe jetzt erst nach Lektüre des Buches gelernt, dass sie außen lang geht, die Treppe. Ich dachte immer, die gehen unten rein und gehen dann so eine Treppe hoch.
Außen.
Ich dachte immer, es ist drin.
Ha.
Das wusstest du.
Du wusstest, ich war schon ein paar Mal auf einer Windmühle.
Ja?
Ja. Und bin abgestürzt. Witzig, weil da kein Geländer war. Nein, alle steigen fröhlich nach oben. Doch als sie oben sind, bemerken sie, dass die Tür verschlossen ist.
Die sind die so hochgegangen, so willkommen im Schlumpfenland, lalalala, ist soweit.
Du wirst lachen, ich fand es gut, wie die nach oben gelaufen sind, weil das so eine ganz tolle Atmosphäre ist. So. Ja. Wie die so sprechen, wie die so hochlaufen, die haben sich Zeit dafür genommen.
Das ist eine schöne Ensemble-Szene. Ich nehme an, dass jeder trotzdem wieder einzeln aufgenommen wurde, aber so dieses Gemurmel, irgendwie, oh, es ist anstrengend und so, oh, da könnte man nur einen Anstrich vertragen.
Das ist ja eigentlich das, was du hast, aber das fand
ich... Nee, da finde ich es gut.
Ah, find gut. Komm, Anna, bleib schön hinter mir.
Und dann hätte man ja gleich wissen
müssen. Ja, genau, da ist die Tür verschlossen. Ja, da hätte man ja nicht hochkommen müssen.
Obwohl das witzig ist. So, oh, es ist verschlossen. Ja. Also drehen wir wieder um.
Und plötzlich hört man einen lauten Schrei. Der übrigens wirklich sehr laut ist.
Der ist aber gut.
Ja, der ist aber wirklich... Also erstmal ist die Soundeffekte sind gut. Mhm. Da ist auch so ein ich weiß gar nicht, also irgend so ein Geräusch, was ich ganz gut fand. Und
und düstere Musik wieder, aufregende Actionmusik.
Ja, und jetzt hängt er so, ich habe es mir so vorgestellt, so mit einer Hand so außen an der Windmühle dran.
Ja, ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Also hier wird
du dachtest ja auch, das ist drin.
Also es wird ja gesagt, er kann sich kaum festhalten. Und ich habe mich mal gefragt, wie hoch das ist. Also in meiner Vorstellung, musst du dir vorstellen, dass es innerhalb der Windmühle war. Dass es die Treppe, die geht immer so außen lang. Und dass so, wenn man rüberspringen würde über das Geländer, würde man so gerade runterfallen. Und ich habe immer gedacht, der hängt da so 20 Meter hoch. Im Buch wird gesagt, es sind ungefähr 3. Das hat mich jetzt echt enttäuscht, weil ich wirklich immer dachte, der ist jetzt wirklich in Lebensgefahr. Er sagt auch sehr undeutlich, er hängt an einem Haken fest. Das hört man nur bei Kopfhörer.
Na, vor allen Dingen, wenn es 3 Meter sind und er hängt da jetzt schon und er ist, sagen wir mal, 1,80 Meter, denn das ist noch 1,20 Meter.
Ja, habe ich auch gedacht, das ist ja ein Gag. Das sagt Justus sogar im Buch, beziehungsweise irgendeiner sagt, sie hätten sich ja den Hals brechen können und dann guckt Justus so runter im Buch und denkt sich, na, er hätte aber ganz schön viel Pech haben müssen. Ja. Und ich möchte jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, das Nachfolgehörspiel ist ja die Schattenmänner. Und du hast ja gerade diesen lauten Schrei gesagt.
Der kommt nochmal vor.
Nein, ich sage mal, ich möchte jetzt schon mal sagen, da kommt ein Schrei vor und ich freue mich, wenn wir an dieser Stelle angelangt sind und darüber sprechen, Baby, weil ich mich sehr über deine Meinung dazu
frage. Auf dieses Ding nehme ich mir erstmal eine Süßigkeit. Ah, ich sehe gar keine.
Achso, weiß ich nicht, haben wir noch den Vertrag? Ich glaube nicht, wenn das hier ausgeschreibt wird, ne? Trinken Holy.
Haben wir doch den Vertrag?
Ich weiß nicht, wenn das hier ausgeschreibt wird.
Ja, Holy gibt es bestimmt immer noch. Zentrale 5, ja. Via Holy.
Ja. Wir schwimmen schon in Holy. Ja, und jetzt finde ich eine Sache sehr interessant. Peter fragt ihn, ob der Mr. Thomas sich gemerkt hat, dass dort kein Geländer ist. Und das hat mich damals schon gestört. Dann sagt er, doch, sehr genau sogar.
Aber wieso nervt dich das? Er wurde ja nun runtergeschubst oder so.
Das wird ja nicht gesagt.
Naja, denkst du jetzt, er sieht, dass da kein Geländer ist?
Komm mal später zu. Ich möchte nur an dieser Stelle schon mal jetzt mehr vormerken, dass mich das nervt. So, jetzt kommt, Benjamin hat geschrieben, Musik, Punkt, das Übliche.
Ja.
Ich habe geschrieben, Pappmusik.
Ja. Zurück im Hotel springen Justus und Bob in Peters Zimmer.
So, und jetzt meckert er. Ja, wo ist denn eure gute Kinderstube? Ja? Und im Buch kommt Justus rein, reißt den Duschvorhang weg, komm sofort mit, ne? Und hier zieht er im Buch den Schlafanzug an und sagt, hey, hey, wo bleibt eure gute Kinderstube?
Jetzt sagt Justus auch selten, dass er ein Idiot ist.
Ja. Aber gut, macht er, ich bin ein Idiot. Ja. Ah, und dann echt lustig, ich weiß. Wie kommst du denn zu der Einsicht?
Und Bob sagt, sie haben einen anonymen Brief erhalten, auf dem steht, haltet euch heraus, sonst ist Europa Endstation. Und Justus ist halt ein Fehler unterlaufen. Er sagt nämlich, dass das Päckchen mit den Schachfiguren gestohlen wurde.
Passt aber nicht zu Justus, ne? Dass er das jetzt erst merkt, oder?
Na, jetzt wird's ja noch besser. Es wurde ja gestohlen, bevor sie das mit der Spucke gemacht haben. Das heißt also, dass es ja schon vorher rausgeklaut wurde. Bist du noch da?
Ich suche gerade die Stelle
raus. Also muss ja Justus eigentlich schon doch aus dem Zimmer bei sich gegangen sein, damit die Schachfiguren geklaut werden konnten.
Naja, das Päckchen. Es wird gesagt,
vor der Spucke.
Wir haben doch vorhin gemeinsam überprüft, ob jemand während unserer Abwesenheit in Rotterdam an unseren Schränken war. Ergebnis gleich null. Sagt Peter. Und dann sagt Justus, das ist ja genau deswegen. Und dann sagt Bob, also hat man Justus das Päckchen schon vorher gestohlen.
Dann heißt es ja, dass er auch aus dem Zimmer war.
Ja, aber die Frage ist, vielleicht hat man es ihn sogar, ich weiß es nicht, vielleicht
schon. Also aus dem Jackett.
Ja, es wird Jackett. Weil man weiß nicht, wann es ihm geklaut wird. Also muss ja wirklich schon davor gewesen sein, bevor sie feststellen, jemand war bei Bob.
Weißt du, was extrem witzig wäre? Der Typ, hier Apfelblume, als sie beim Café saßen, hat das Justus gegeben.
Gleich wieder
geklaut. Und er hat es einfach nicht losgelassen. Und Justus dachte, er steckt das Paket, das Päckchen ins Jackett.
Das macht zwar auch irgendwie nicht so wirklich Sinn, doch, aber.
Ja. Dass Justus, der dachte wirklich, er hat es in der Hand. Und dabei wurde ihm das gar nicht gegeben.
Ja, ist witzig. Er gibt es ihm so, zieht sie wieder automatisch aus dem Jackett, aber gibt ja gar keinen Sinn.
Ja. Gut.
So, also Päckchen ist verschwunden.
Ja, Peter schaut sich jetzt den Briefumschlag an und sieht.
Stimmt, haben wir es gesagt, sie haben auch noch einen anonymen Briefumschlag bekommen mit einer Drohung.
Doch, das hat er gesagt.
Ja, ja, stimmt, Endstation Europa.
Ja, siehst du. Der Stempel ist von gestern und der Brief aus Rotterdam.
Mhm.
Er fragt sich aber, aus was sollen sie sich eigentlich raushalten?
Ich finde es gut, diesen Satz irgendwie. Ja, der Adressat nimmt den Mund ganz schön voll. Oder habt ihr euch überlegt, hier zu bleiben? Und dann kommt.
So ein gruseliger Soundeffekt.
Ja, so eine Übergangsmusik.
Doch, so ein bisschen.
Na, weil hier endet jetzt Kassettenseite 1. Das merkt man aber nicht so bei der Spotify-Version.
Nee, weil es da keine Seiten gibt.
Richtig. Ne? Und Justus fängt jetzt an, fassen wir den Fall nochmal zusammen. Also, Appleblum wurde überfallen, stand in der Zeitung. Und er hat uns angelogen, was seinen Vater betrifft. Außerdem wollte er die drei Detektive ziemlich schnell loswerden, als sie bei ihm im Laden waren. Er hatte keine Ahnung von den Schachfiguren.
Also ich habe in Klammern geschrieben, so wie wir.
Ja, das stimmt, ne?
Ja.
Einen Tag später aber, also noch am selben Tag kriegen sie die Nachricht, einen Tag später sagt er, ach übrigens, hier, ich habe die Figur gefunden, hier, Titus Jonas, ne? Und die sind jetzt weg, die wurden gestohlen. Und dann gibt es noch diesen merkwürdigen Mr. Thomas, der sie die ganze Zeit verfolgt. Ich finde das so richtig schön, diesen Schlagabtausch, ne? Und dann ist da dieser Mr. Thomas, den wir schon aus unserem Hotel in London kennen. Und plötzlich gehört er zu unserer Reisegruppe. Ich finde das alles super, wirklich, muss ich sagen.
Na, weißt du, was ich mag? Meistens ist es ja jetzt so die Situation, jetzt so nach der Hälfte des Hörspiels, wo jetzt so langsam so kommt, der Uronkel von dem verstorbenen, weiß ich nicht, Stamm von den, ja. Also, ja, und hier ist es aber noch relativ simpel und überschaubar.
Es ist deswegen simpel, mag ich das. Es gibt nicht so ein scheiß Tauchrätsel mit Eiersteinen. Ne?
Eierstein. Ja. Man hat hier nämlich, man kann hier wirklich, und das ist nicht so oft, wirklich miträtseln.
Ja, wobei hier in dem Hörspiel auch ein paar unlogische Sachen drin sind. Ja, aber ich finde es wirklich, man kann der Geschichte leicht folgen und es ist nicht langweilig.
Ja, du überlegst trotzdem noch, was macht eigentlich dieser Mr. Thomas?
Ja,
ist
genau.
Apfelblume der Böse oder nicht? Ja. Ist der Alte der Böse oder nicht?
Ja, ich sag mal, es gibt ja hier eigentlich vielleicht eine Figur, die am Ende so ein bisschen aus dem Hut gezaubert wird, zumindest im Hörspiel. Aber sonst gibt's jetzt, was ich auch so bei neuen drei Fahrzeugenfolgen hasse, wenn plötzlich einer kommt, der Dreiviertel des Hörspiels keine Rolle gespielt hat, irgendwie, übrigens, ich bin der Böse, ich habe mich die ganze Zeit im Wandschrank versteckt.
Ja,
ja, das hast du ja auch nicht.
Und sie kommt aus dem Wandschrank raus mit einer Waffe.
Das ist so gerade so der neueste Trope, ne?
Ja.
Früher war es der Mann unterm Laken, jetzt ist es der Mann mit übrigens.
Wir haben ja keine Folge mehr mit Mann unterm Laken. Ist dir das mal aufgefallen?
Na, Benjamin, wir wollen doch alle Folgen besprechen.
Ja, aber irgendwie kommt keine Mann unterm Laken-Folge mehr.
Kommt bald wieder. Aber jetzt ist erstmal der Europa-Trip dran.
Ja, aber ist dir das aufgefallen?
Nee, ist mir aufgefallen.
Ja. Ja, kommt nicht mehr.
Ja. Das, die Frage ist immer noch, wann das hier ausgestrahlt wird. Vielleicht hatten wir jetzt die vorher 10 Folgen mit Mann unterm Laken. Ja? Stand jetzt hatten wir schon lange keine Folge mehr mit Mann unterm Laken. So, wer stand übrigens, nachdem Thomas gefallen ist, ganz nah bei ihm? Die Herren Jenkins und Rodriguez. Und Justus hat den Verdacht, vielleicht haben ja die beiden nachgeholfen, dass er abstürze. Das geht jetzt wieder alles ein bisschen schnell.
Da finde ich auch später jetzt gleich den Mr. Thomas ein bisschen doof, weil gefragt wird, wie ist denn das passiert? Und er sagt, es ging so schnell, das kann ich nicht sagen. Aber er kann doch wenigstens sagen, dass er vielleicht geschubst wurde oder so.
Ja, das kommt ja später, wenn sie essen gehen. Da möchte ich auch was zu sagen. Also sie sagen auch, naja, vielleicht wollte man ihn nicht umbringen, aber zumindest außer Gefecht setzen für eine gewisse Zeit. Und dann, ja, okay, aber warum sollten die das tun, wenn das ein Attentat auf ihn war? Vielleicht aus dem Grund, man merkt ja, er ist irgendwie denen hinterher. Und die das gemacht haben, die wollen uns für sich allein.
Das finde ich aber ein bisschen doof. Also, dass die kombinieren, das ist passiert, dass Mr. Thomas mit denen keinen Kontakt aufnimmt. Das finde ich ein bisschen.
Das meinte ich ja damit. Hier wird jetzt, also es gibt nur diese eine Schlussfolgerung. Ah, Jenkins und Rodriguez standen neben denen, die haben ihn runtergeschubst. Ende.
Sie haben ihn runtergeschubst, damit er nicht mit den drei Fragezeichen spricht.
Genau, weil die wollen uns für sich allein. Gut, die drei Fragezeichen sind ja betroffen. Ihnen wurde das Paket geklaut.
Ja.
Und sie wissen nicht, wieso.
Trotzdem.
Ja, gut. Ich übernehme mal die nächste Szene.
Ja, mach mal.
Nächster Tag oder dasselbe, ich weiß nicht. Die drei Fragezeichen bummeln am nächsten. Ach, da steht's ja, bummeln am nächsten Morgen durch Rotterdams Altstadt. Sie beschließen, dass sie auf Jenkins und Rodriguez aufpassen müssen. Plötzlich sagt Peter,
bleib sofort stehen!
Und da finde ich Bob auch wieder super. Peter, wir stehen da wie die Ölgötzen. Ja, also, oder wie. Also wirklich so. Stimmt. Durch eine Glaswand oder eine Scheibe, würde ich eher sagen, sieht man, dass sie auf der anderen Seite der Straße von Mr. Thomas beobachtet werden. Im Buch steht irgendwie, der steht 40 Meter entfernt.
Ja, ich weiß richtig. Mein
ja. Und Justus beschließt jetzt, wir machen dem jetzt hier ein Ende und gehen direkt auf Mr. Thomas zu.
Fand ich aber gut. Dass sie sich drin, weil die sind zu dritt und gehen einfach zu und sprechen jetzt an.
Naja, das ist auch dieses, auch wie Peter das sagt, so wie er so murmelt, da geht mir ganz schön auf die Nerven, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Wir haben doch hier.
Die Murmel generell.
Die
so
Murmel.
Ganz viel im Hintergrund.
Und dabei haben sie dieses Ärztelied gesungen. Mit uns kommt sowieso keiner mit, denn wir sind die Ärzte und wir sind zu dritt. Hast du schon wieder vergessen, ne? Ich denke, du hast jedes Ärztelied für Rotz und Wasser gehört.
Ich habe jedes mir angehört.
Aber okay, weißt du, welches Lied ich meine?
Nee, weiß ich nicht mehr, aber fand ich scheiße.
Ja, ich hab's auch nicht in deinen Top 10 gehört. Hört doch einfach mal Rotz und Wasser, Leute. Hört doch einfach Rotz und Wasser, damit ihr mal wisst, worüber hier wir reden.
Ja, weil ich sag das immer wieder. Die Leute sagen immer, die Folgenbesprechung ist nicht so spannend, aber das ganze Vorgeplänkel ist so gut. Ja, dann hört Rotz und Wasser.
Aber unser Vorgeplänkel hat auch sehr nachgelassen.
Also, heute war's gut.
So, du kriegst langsam Hunger, ne? Du wirst unruhig.
Nein, ich krieg keinen Hunger.
Ich krieg auch so einen Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Alles für den Podcast. So, sie sagen jetzt Mr. Thomas direkt ins Gesicht, dass sie wissen, sie spionieren uns aus. Und der sagt, bitte, was, ne? Und dann sagt er, okay, pass auf, wir reden jetzt mal in Ruhe miteinander, aber nicht hier. Und da habe ich nochmal aufgeschrieben, tolle Soundeffekte im Hintergrund, man hört zum Beispiel so Hufgeklapper. Und wir wissen ja, sie sind in Amsterdam, deswegen fand ich das super, dass da wahrscheinlich gerade so eine alte Kutsche langfährt oder so. Fand ich wirklich alles toll. Man geht jetzt in ein Restaurant, nämlich eine Pizzeria, und Thomas erzählt, dass er ein Privatdetektiv für eine Londoner Versicherungsgesellschaft sei.
Da habe ich mich auch gefragt, wie schlecht der eigentlich ist, oder?
Das ist ein richtig guter Detektiv, ne? Der ist schlechter als Clouseau, das muss schon was heißen, ne? Es gehe um einen internationalen Schmugglerring. Wir müssen da gleich mal drüber sprechen, weil ich habe ein paar Fragen. Dann kommen die Getränke. Und dann, das würdest du gemögt haben, so ein bisschen wieder Geplänkel.
Ja, ne? Fandest da sind mehrere Gags, wo sie die Getränke kriegen. So zum Beispiel Prost auf ihre Rechnung.
Das ist falsch, Benjamin. Die sagen Prost auf ihre Rettung. Und du hast Rechnung verstanden.
Ich habe wirklich Rechnung verstanden.
Das ist so, wenn sie Prost auf ihre Rechnung.
Ja,
das ist ja der beste Gag. Ja? Du zahlst ja, du Arschloch, ne?
Das habe ich echt falsch verstanden.
Nein, die sagen Prost auf ihre Rettung.
Nein.
Okay, ich fand's witzig. Ja? Ich fand's witzig, dass du verstanden hast, Prost auf ihre Rettung. Wie dreist ist das denn? Ich stell mir gerade vor, wir gehen jetzt irgendwie mit jemandem essen oder so, weiß nicht, mit einem Fan, so hier Meet and Greet, und wir sagen Prost auf deine Rechnung.
Deswegen, ich dachte so, die wollen ihn ein bisschen verarschen, weil er so schlecht war. Und habe ich das aber richtig verstanden, als sie die Getränke kriegen, dass er sagt, das ist für mich,
ja,
Thomas. Und dann sagt der andere, Bob oder Peter, nein, das ist für mich.
Nein, Bob und Peter kabeln sich so. Das ist für mich, nein, das ist für mich. Das ist aber für mich. Und der trinkt ja schon irgendwie, glaube ich, im Buch steht die Hälfte von seinem Bier aus. Und im Hörspiel sagt er, ich hatte voll den trockenen Hals.
Dann ist das Lustigste vom Hörspiel für mich jetzt zerstört worden. Ich dachte nämlich, er sagt, nein, das ist für mich. Dann sagt Peter oder Bob, nein, das ist unsers. Und er sagt, oh, ich habe doch so einen Durst. Und später kommt auch Prost auf ihre Rechnung. Also,
wirklich, ich find's witzig. Ich find's wirklich witzig, wenn du das sagst. Ne? Und Quizfrage, hast du ihn erkannt, Benjamin, den Kellner?
Ja, und zwar aus...
Das ist nicht Dirk Anton.
Nein, das ist... in welchem Film spielt Jürgen von der Lippe Kellner?
Man kann schlechte Witze. Zwei Nasen tanken, super. Nee, es war nicht Jürgen von der Lippe.
Also, wer könnte der Kellner gewesen sein? Jemand, der sehr oft schon in diesem Podcast erwähnt wurde. Auch Dirk Anton?
Nein. Boah, Benjamin, weiß es doch.
Weiß ich nicht.
Das ist André Minninger, Mann!
Ach so?
Das ist der Kellner von André Minninger. So, hier die Getränke. Das ist André Minninger.
Nein.
Doch.
Das hört man. Das habe ich nicht erkannt.
Das hört man total.
Ne? Das habe ich nicht erkannt.
So, und jetzt macht Thomas weiter. Er habe den Auftrag bekommen, die drei nicht aus den Augen zu lassen. Da fällt ja schon wieder alles aus dem Gesicht. Ne? Er hat aber gemerkt, man muss sich das jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Thomas hat dann gemerkt, dass sich die drei nicht wie Kuriere verhalten, sondern wie ganz normale Touristen. Er darf aber nicht verraten, wer sie beobachten lässt. Justus fragt, kennen Sie den Präsidenten von Arsenal London, Alexander Burlington? Ja, natürlich, wer kennt den nicht? Hier merkt man jetzt, dass etwas aus dem Buch fehlt. Weil im Hörspiel hat er sie eben noch beobachtet. Und dann sprechen sie ihn direkt an, ja, dann gehen sie in die Pizzeria, er sagt, wir müssen mal ein paar Missverständnisse aufklären. Und dann dieses Gespräch, was ich gerade vorgetragen habe. Im Buch betreten alle gemeinsam mit der Reisegruppe eine Barkasse, also so ein Boot, machen eine Bootstour. Und dann schnappen die sich den Thomas, stellen sich so um den rum, so bedrohlich, ja, und schüchtern ihn ein. Ne? Und er denkt, oh Gott, die wollen mich über Bord werfen.
Ja, deswegen ist es im Hörspiel auch so ein bisschen... So, wir gehen hin, ja, wir gehen Pizza essen.
Und jetzt sage ich euch alles. Ja, genau. So, und dann gelingt ihm aber die Flucht. Dann versteckt er sich hier immer irgendwie auf dem Boot und redet da so mit Leuten, dass sie nicht mehr an ihn rankommen. Ne? Schließlich verschwindet er irgendwie aus der Sicht der Detektive ganz, nachdem das Boot angelegt hat. Und Justus beauftragt jetzt das Pärchen Mario und Anna damit. Beobachtet den mal, wenn ihr ihn seht. Und sagt mir, wie er sich verhalten hat. Und dann später trifft man sich vor einem Restaurant, wo die sich alle verabredet haben mit der Reisegruppe. Und dann kommt die Anna und sagt irgendwie, nö, der hat sich nicht auffällig verhalten. Der war nur einmal in einer Telefonzelle. Und dann, bevor sie das Restaurant betreten mit der Reisegruppe, kommt der Thomas angewetzt und sagt, ich muss mit euch sprechen, aber in Ruhe, nicht hier. Trennen sich von der Reisegruppe, gehen in das italienische Restaurant. Alles im Buch. Das heißt, es fehlt eigentlich diese Stelle, alles, dass er telefoniert hat. Und jetzt kommt das nämlich raus, ja, dass er sich bei Mr. Burlington telefonisch über die drei Jungen erkundigt hat.
Naja, wie gesagt, auch wenn man das nur so hört, fragt man sich auch, die drei Detektive finden ihn und sie laden ihn zum Pizzaessen ein.
Ja, das habe ich also, ich muss das leider alles vorwegnehmen, dann können wir gleich drüber sprechen.
Nein, das ist ja gut. Ne?
Denn im Hörspiel geht es jetzt weiter, sie wollen wissen, ja, wie war das denn gestern bei der Windmühle? Was ist denn da passiert? Kann er nicht sagen. Ja, ging alles so schnell, finde ich auch bescheuert, weil er muss doch gemerkt haben,
ob ihn jemand geschubst hat, hat ihm jemand ein Bein gestellt.
Genau
hat.
Das meinte, das merkt man doch, ne? Aber im Buch denkt Justus auch so, okay, der weiß mehr, als er zugibt. Also der stellt sich dumm. Fehlt leider auch so ein bisschen im Hörspiel. Und dann sagen die drei, sie müssen jetzt gleich los zur Hafenrundfahrt. Und vorher möchte Thomas aber noch wissen, Susanna, was war eigentlich in dem Päckchen, was euch der Äppelblum gegeben hat? Justus wundert sich, der Auftrag ist noch nicht von ihnen zu Ende, ne? Ich denke, sie sollten uns überwachen.
Finde ich aber auch merkwürdig, weil er sagt ja, er hat ja davor schon gesagt, es geht um einen Schmugglerring.
Ja.
Das hat er ja schon davor gesagt. Und jetzt wundere ich mich so ein bisschen, dass Justus jetzt denkt, der Auftrag ist zu Ende. Warum eigentlich? Warum soll das jetzt zu Ende sein?
Ja, weil Justus so eitel ist und denkt so, ja, es ging nur um uns. Ne? Und er sagt aber, mein Auftrag geht weiter. Ne?
Okay, aber überleg mal, es geht um, wie ich aufgeschrieben habe, um 250 Millionen. So nur aus diesem einen Juweliergeschäft.
Ja, genau. Ja. So. Jetzt kommt wieder Minninger an den Tisch, verteilt die Pizza, fand es bestimmt auch gut. Irgendwie.
Die mit Kapern ist meine.
Ja, die mit Kapern und die mit Aschovis.
Also wer Pizza mit Kapern bestellt, der gehört erschossen.
Ja, und Aschovis ist auch nicht besser.
Ja, wirklich.
Ja, ja, aber jetzt mal ernsthaft. Dass die denken so, wieso geht denn der Auftrag weiter? Also es ist ja jetzt eigentlich nichts Weltbewegendes passiert.
Ja, und das ist ja, pass auf, darauf kommen wir jetzt gleich hinaus, ne? Also die Pizza kommt, Justus sagt jetzt, wir wissen nicht, wo das Päckchen ist, es wurde geklaut. Der lässt Besteck fallen, ist das wahr? Wird ganz nervös, steht auf und sagt, ich muss leider los, kann sein, dass wir uns nie wiedersehen, ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt und tschüss. Und dann finde ich auch gut, wie die so sagen irgendwie, wer glaubt, dass der mit der Erpressung und so zusammenhängt? Keine Chance, Justus, viel zu weich. Hat keine Nerven für unseren Job. Was ich auch nicht verstehe, er sagt, der Thomas, er wurde damit beauftragt, ich sollte euch überwachen seit eurer Ankunft in London, weil sie verdächtigt wurden, als Kuriere eingesetzt zu werden. Wieso? Woher kommt dieser Verdacht? Verrät uns das Hörspiel nicht. Jetzt haben wir beide schon wieder das Buch nicht bis zum Ende gelesen, was wieder scheiße ist. Aber im Hörspiel ist es so, vor 2 Minuten steht er da und beobachtet die auf der Straße. Die sagen, ich habe die Schnauze voll, gehen zu ihm hin, sagen, wir wollen wissen, was los ist. Er sagt, komm, wir gehen hier mal essen. Wir müssen ein paar Missverständnisse klären. Jetzt mampft er mit dem Pizza und sagt, nur nette Jungs aus Amerika, alles gut, ne? Ihr seid voll nett, ihr habt mich gerettet, ja. Und dann fragt er sogar noch, so sag mal, Justus, jetzt mal unter uns, was ist denn in dem Päckchen drin, was dir der Äppelblum da gegeben hat, ne? Und es gibt doch gar keinen Anhaltspunkt.
Wer ihn beauftragt hat.
Ja, oder vielleicht sind sie ja doch Kuriere. Und er macht seinen Job so schlecht, dass er sich von denen verarschen lässt.
Witzig,
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, warum sollen die, sagen wir mal, die sind Kuriere. Die gehen jetzt zu dem hin und sagen, ey Junge, du bist so dumm, wir merken, dass du uns beobachtest. Ja, okay, ich schenke euch mal rein Wein ein. Justus sagt da sogar, ich wundere mich, dass sie so ehrlich sind. Ja, ich hab mich gerettet. Nette Jungs aus Amerika.
Ja, ja, das stimmt schon. Die sagen einfach, ja, das wurde wieder geklaut. Also, dass er so denkt so, ach stimmt, das wurde wirklich geklaut, fertig. Nicht, dass sie das irgendwie verteilt haben, weggegeben haben,
nichts. Und er glaubt es denen, dass er sagt irgendwie, ach, das Päckchen ist weg. Und deswegen, da finde ich den Hinweis im Buch zumindest gut, dass er sich über die erkundigt hat. Das, was ich aber auch...
Entschuldigung, es ist auch ein bisschen witzig. Wo will er jetzt eigentlich hin?
Das Päckchen ist weg. Ja, das ist ja dann der Schluss und das finde ich auch sehr holprig.
Ja,
und so.
Ich weiß schon, aber in diesem Moment jetzt so.
Ja, das ist halt, also er rennt weg. Das ist eigentlich für mich das größte Problem, was ich am Hörspiel habe. Dass so alles so schnell jetzt geht und er sagt irgendwie, ja, okay, komm, wir gehen essen, alle gut.
Na, pass auf, wenn er jetzt nämlich die Detektive so toll findet, Da könnte ja doch die Detektive fragen, was meint ihr denn, wer könnte denn das Päckchen haben? Weißt du?
Na gut, es hat natürlich auch was, dass er dann so schnell aufspringt. Und wir haben ja schon gemerkt, er ist ein nervöser Typ, er neigt zu Übersprunghandlungen.
Schlechtes Aspekt der Welt.
Ist er auf alle Fälle, ne? Und was ich auch gut im Buch fand, dass er da halt, das habe ich ja vorhin erzählt, dass er nicht weiß, dass die Detektive sind.
Ja.
Und dass er so ein bisschen die belächelt. Dass er auch so Sachen sagt wie irgendwie, ja, ihr seid zu jung dafür und das geht euch nichts an oder das versteht ihr nicht. Und Justus denkt die ganze Zeit so, wenn du wüsstest. Ja.
Es ist ja auch witzig, er war auf der Windmühle und soll ja beobachten. Er soll beobachten und hat aber nicht gemerkt, wie er ihn runterschubst.
Ja, vor allem auch, wie unauffällig er ist, ne? So, und das ist auch mein Problem, was ich habe. Was ich meinte, irgendwie, okay, die sind in London gelandet und sofort ist er denen auf der Spur, weil gesagt wird, das könnten Kuriere sein. Also woher kam diese Info? Wer hat das in die Welt gesetzt? Oder wurde einfach gesagt, guck mal, drei junge Männer, da kann ja was nicht stimmen, beobachte die mal.
Vielleicht Scotland Yard.
Ja, das finde ich halt auch nervig, dass man nicht weiß, warum die überhaupt beobachtet wurden.
Aber das ist ein guter Hinweis, wir haben beide das Buch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht wird das ja in einem Nebensatz gesagt. Vielleicht fügen wir hinten noch was ran. Ich werde es doch zu Ende lesen, auf alle Fälle.
Na, Olli wird es bestimmt zu Ende lesen. Der hat ja Zeit, ne? Ja. So, Bam, ich habe jetzt sehr viel gesagt, du darfst gerne weitermachen.
Ja, ich muss erst mal gucken, wo wir sind.
Bei sphärischen Musiktrends.
Sphärische Musiktrends. Die drei Detektive wollen mit dem Bus zum Amsterdamer Flughafen fahren. Justus ist etwas verwundert, denn er sieht im Bus aus der Reisegruppe nur Mrs. Jenkins ohne ihren Mann. Sie sagt, er hätte noch etwas zu erledigen.
In Rotterdam.
Alleine fliegen.
Er ist nach Rotterdam gefahren.
Genau. Und Mr. Thomas ist einfach verschwunden.
Mhm.
Kurze Zeit später sind sie am Flughafen, fliegen los und sind wieder in London. Angekommen verabschieden sie sich vom Rest der Reisegruppe und begleiten Mrs. Jenkins zum Taxistand. Sie erscheint sehr bleich und sehr wortkarg.
Hast du es gemerkt? Bestimmt nicht.
Was?
Hier gibt es einen Sprecherwechsel. Die Mrs. Jenkins hat erst eine andere Stimme, nämlich von Katja Brügger. Und jetzt steigt Heike Dine Körting ins Taxi.
Ernsthaft?
Ja, ja, die hat jetzt die Stimme von Heike Dine Körting. Wahrscheinlich bei der Aufnahme hat man das vergessen und deswegen hat Frau Körting bestimmt gesagt, ja okay, spreche ich kurz ein, merkt keiner.
Wie findest du das, dass sie so bleich ist und wortkarg? Ja, warum sie?
Ja, das finde ich jetzt, wird ja auch nicht aufgeklärt.
Das meine ich ja. Ich wette, da steht irgendwas im Buch zu, warum sie so.
Wir sind wieder die schlechtesten Podcaster der Welt, weil wir das.
Ja.
Wir haben so viel Zeit, Benjamin.
Wir haben so viel Zeit, genau.
Ja?
Als er mit einem Taxi wegfuhr, sagte Justus zu seinen Partnern, dass er unbedingt den Fall lösen will. Peter wundert sich aber. Sie haben doch Ferien und er will das Fußballspiel sehen.
Aber finde ich gut, das wäre bei uns genauso.
Ja.
Und jetzt kommt ein schöner Gruß aus der Vergangenheit, wie ich finde, weil es sowas heute auch nicht mehr gibt.
Ja, weil Justus will telefonieren und Peter hat zum Glück eine Telefonkarte dabei.
Aber es ist auch so typisch deutsch, wie jetzt reagiert. Aber nicht so lange, es wird mir zu teuer. Finde ich super.
Ja. Mr. Apfelblume ist am Apparat.
Apfelblume. Ja.
Justus erzählt ihm, dass er mit Titus Jonas telefoniert hat. Justus hat seinem Onkel mitgeteilt, dass Apfelbaum ihm die Figuren gegeben hat. Titus hat dann zu Justus gesagt, er soll unbedingt Apfelblume Senior besuchen.
Mhm.
So, Apfelblume sagt jetzt Justus, das ist doch aber nicht nötig, Jungs, ihr müsst doch nicht. Aber Justus sagt, dass Onkel Titus darauf besteht.
Ja.
Justus bekommt die Adresse mitgeteilt und Apfelblume legt ziemlich schnell auf.
Ja, aber er fragt uns, hattet ihr übrigens eine schöne Reise?
Ja, war es super.
Ja, okay, gut.
Ich finde eigentlich auch ein bisschen merkwürdig, dass er immer sofort die Adressen rausrückt.
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, er könnte sie jetzt auch wirklich in, ich weiß nicht, zu so einer Häckselanlage schicken oder so.
Na, aber er kann auch sagen, ja, Schottland irgendwo da. Und er denkt sich so, die 12-Jährigen, den werden da eh nicht hinfahren.
Ja, nee, ich glaube schon, dass das irgendwie, sie wissen ja jetzt von Burlington, dass es Altenheim in London ist. Ja. Und wenn er jetzt sagt, ihr müsst nach Schottland fahren, das fällt doch auf.
Vampirmusik.
Ja, finde ich witzig, dass du Vampirmusik geschrieben hast. Das ist so ein, wie so eine, ich sag mal, wie so ein, eine Orgel. Na, Orgel nicht, aber so. Ist kein Klavier. Was ist denn das? Ein Piano? Ich habe keine Ahnung.
Passt sofort zu Dracula.
Ja, fand ich jetzt nicht. Ich kenne das Musikstück aus der Folge Der riskante Ritt.
Ja. Ja. Ich kenne das aus.
Gar nicht.
Der Moormann.
Nee, du kennst es aus die drei Fahrzeuge Diamantenschmuggel.
Nach ein paar Stunden waren die Detektive im Altenheim und sprachen mit Robert Apfelbaum. Justus möchte wissen, warum sich Apfelblume aus dem Geschäft zurückgezogen hat. wie findest du, wie er spricht?
Anstrengend.
Du findest es anstrengend?
Ich finde es ein bisschen anstrengend.
Ich fand es ganz gut eigentlich.
Es ist gut, aber es ist schon anstrengend, dem zuzuhören. Hm. Aber es ist ja auch ein alter Mann. Also es ist gut gemacht.
Er antwortet, dass ihm 40 Jahre genug waren. Sie fragen nach, ob er jemals etwas vom Diamantenschmuggel bemerkt hat.
Ja, und das ist auch witzig, weil sie jetzt behaupten, in Amsterdam sind sie jemanden aus der Branche von ihm begegnet. Der hat uns haarsträubende Geschichten erzählt. Und dann habe ich auch mich gefragt, wann ist das passiert? Oder verwechseln Sie das jetzt mit Mr. Burlington?
Das weiß ich auch nicht. Ja. Was ich noch witzig finde, dass jetzt der Alte sagt, er will jetzt die Bildungslücke schließen. Und jetzt dachte ich, er erzählt was über den Diamantenschmuggel.
Nein, er erzählt darüber, wie Diamanten entstehen. Und deswegen ist er auch Justus so herrlich.
Diamanten bestehen aus Kohlenstoff. Ja. Vor vielen Millionen Jahren hat er sich in der Erde gebildet.
Und Justus, also, weil Justus, man hört richtig raus, wie Justus denkt, das weiß ich alles, du alter Sack. Ne? Willst du mich verarschen?
Witzig, ja, ich will euch mal die Bildungslücke schließen. Ich dachte wirklich jetzt, er erzählt was von diesem Schmuggel.
Über die Banden, seit wann und wie die organisiert sind. Und stattdessen wird gesagt, ja, hört das immer drüber. Ne?
Und er selbst findet Diamanten wunderschön.
Ja, schön. Deswegen finde ich da Justus' Reaktion gut. Er wirkt so ein bisschen beleidigt.
Er möchte jetzt doch wissen, warum sie eigentlich die Figuren von Titus Jonas haben. Er hat doch schon vor 2 Monaten seinem Sohn gesagt, er soll die Figuren per Post nach Rocky Beach schicken.
Aha.
Justus sagt, das hat er dann wohl vergessen. Er hat viel zu tun.
Ja, und die Szene endet mit traurig, gruseliger, atmosphärischer Musik, bevor was kommt?
Baum, 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 Baum.
Genau. So, jetzt sind wir schon in Szene 11.
Und es gab immer noch keine Visitenkarte.
Stimmt, kommt die überhaupt vor? Also im Buch kommt sie relativ spät vor. Aber ich glaube, die Karte wird hier gar nicht vorgelesen.
Hier wird sie nicht vorgelesen.
Krass.
Hab ich diesen Skandal. Das hat noch nie jemand bemerkt.
Es gibt ja wirklich nur eine Handvoll Folgen, wo die nicht vorkommt.
Ne? Wir sind der erste Podcast, der das aufgedeckt hat.
Der Skandal.
Richtig, geht auf Patreon. Und Zentrale 5. In der Weihnachtsbäckerei, in der Jugendherberge, berichtet Peter grinsend, dass er telefoniert hat. Und zwar mit dem Reisebegleiter, der abgesagt hat. Und das ist eigentlich musst du doch diese Szene geliebt haben. Weil Peter hat was rausgefunden, hat ermittelt, ist voll stolz, kommt ins Zimmer. Weiß ich nicht, was Justus und Bob da machen, ob die sich, weiß ich nicht, kuscheln oder anfassen, keine Ahnung. Jedenfalls beide so im Bett so. Da bist du ja. Was willst du denn? Ja, ich habe telefoniert. Ja. Toll.
Erstmal ganz kurz. Ich finde wirklich, und gerade wenn man jünger ist, muss es ja noch schlimmer sein, dass auch das sehr verwirrend war. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, die meinen jetzt, hä, was reden die jetzt hier? Den Reisebegleiter John Smith?
Nee, der Mann, der sich ja krank gemeldet hat angeblich.
Ja, ganz am Anfang an der Folge.
Habe ich aber beim ersten Mal verstanden, wie ich ehrlich bin.
Ja, du hast wieder alles verstanden.
Ja, es war so. Ich lüge doch
Glaube ich dir nicht.
Ja, dann geht zurück ins Jahr 96, als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe.
Ja, ich weiß, wie du da warst. Da hast du gar nichts verstanden.
So. Bei mir war übrigens früher genauso scheiße wie jetzt, kann ich euch sagen, ne? Mit 13, 14. Was das angeht, hat er sich kein bisschen weiterentwickelt.
Ja, Justus sagt jetzt,
Aber komm, ist doch lustig, ne? Kollegen, rate mal, wo ich herkomme. Justus gähnt, aber wo soll ich das wissen? Wahrscheinlich dunkler Nacht durch die Themse geschwommen. Ja. Bockmüde. Na, in der halben Stunde, der Peter weg war, ist das wohl kaum zu schaffen.
Natürlich liebe ich sowas.
Ja, und Peter, ich habe an unserem Fall gearbeitet. Du?
Und jetzt ist ein bisschen witzig, dass Justus halt sagt, was Peter sagen will. Also ich vermute, dass der Reisebegleiter gesagt hat, dass er bestimmt nie krank war. Er hat nämlich sicher einen Anruf erhalten, dass sie nie nach Europa fahren. Also sie drei, die Detektive. Peter fragt jetzt, ob Justus hell sehen kann. Woher weiß er denn das? Und Justus sagt, er habe das einfach nur geschlussfolgert.
Das ist aber ein bisschen holprig. Also er sagt, ich habe da angerufen, als wir in den Niederlanden waren. Es ist keiner rangegangen und dann habe ich kombiniert. Wenn der wirklich krank war, wenn ich krank bin, gehe ich auch nicht ans Telefon. Verstehst du, was ich meine?
Stimmt, der kann ja wirklich krank gewesen sein.
Ja, und Justus denkt, der geht nicht ran und vielleicht wollte jemand nicht, dass wir den haben. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Das suggeriert mir doch, dass die Detektive von Anfang an als Kuriere geplant waren. Und das ist jetzt wirklich blöd, weil ich mich gerade frage, ob das im Buch aufgelöst wird. Wer wusste, dass die nach London kommen? Weil das stand doch schon vorher fest mit den Reisebegleiter. Die sind 1-2 Tage in London, die treffen den Alexander Burlington und der sagt im Buch, Euer Reisebegleiter hat übrigens abgesagt, er ist krank. Im Hörspiel sagt Justus selber.
Ja, es wäre eigentlich viel sinnvoller gewesen, er ist wirklich krank.
Ja, aber heißt das...
Ich weiß, was du meinst. Das muss ja schon vorher geplant gewesen sein, ja, dass die drei als Kuriere missbraucht
werden. Richtig. Also das muss doch wirklich ein Genie gewesen sein, der das alles... Da muss doch der Applebloom gewusst haben, die kommen nach London. Aber das wusste der doch nicht.
Gib mir mal die Telefonnummer von Waldhofer.
Habe ich nicht. Aber verstehst du, was ich meine?
Ja, ich hab's
dieses
verstanden.
Mastermind,
ja,
wusste,
wie oft willst du das noch sagen?
Da kommen drei Detektive, drei Jungs aus Kalifornien, weil sie einen Trip nach Europa bekommen haben. Die benutzen wir als Kuriere, weil wir wissen, die wollen nach Amsterdam. Dann rufen wir jetzt ihren Reiseleiter an, sagen ab.
Das muss ja theoretisch einer von der Lebensmittelfirma, der muss ja da Maulwurf sein.
Ja, genau.
Wo sie den Preis gewonnen haben.
Aber der muss ja auch gewusst haben, dass der Alexander Burlington einen Kumpel hat, bei dem sie eine Reise buchen können. Und der muss auch gewusst haben, weil im Buch wird spontan gesagt, die stehen durch Zufall vor dem Reisebüro im Buch und sagen, ach guck mal, das ist doch das Reisebüro von dem Typen von Mr. Burlington, da gehen wir jetzt rein.
Genau das meinen die Hörer bestimmt, wenn wir zu viel kritisieren.
Das ist jetzt aber keine Kritik, weil das ist ja wirklich jetzt unlogisch.
Ja.
Ja?
Genau.
Und das ist halt der Punkt, man darf nicht drüber nachdenken. Und jetzt muss ich aber auch zugeben, nur in der Vorbereitung von diesem Podcast, weil man da mehr hinhört und sich Notizen macht, als wenn ich das Hörspiel privat höre, ist es mir nie aufgefallen. Es ist mir bis heute noch nie aufgefallen, dieses unlogische Loch.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja hier dieses Skript geschrieben. Und ich bin da manchmal auch so leicht geschlingert. Mhm. Ich habe es ganz gut hinbekommen, muss ich sagen.
Ja, hast du super hinbekommen. Ja.
So, Peter hat den Reisebegleiter aber noch gefragt, also als er mit ihm telefoniert hatte, von wem er denn den Anruf bekommen hat. Er wusste aber keinen Namen. Ihm ist aber aufgefallen, dass der Anrufer eine piepsige Stimme hatte und immer "Is wahr" gesagt
hat. Nein, der sagt "Nicht wahr".
Nicht wahr.
Nicht wahr.
Ach so. Bob sagt dann sarkastisch, das ist ja kein Problem, die Person zu finden. London ist ja nicht groß.
Schön betont.
Ja, ich hab's ein bisschen merkwürdig.
Justus äußert. Nur einer wusste von ihrer Reise. Der Präsident Alex Burlington. Justus möchte morgen in seinem Geschäft aufkreuzen und fragen, ob er geplaudert hat.
Ja, es ist ja jetzt auch schon langsam spät.
Ja, es ist ja gut. Ne?
Guck mal, ich habe auch nur noch geschrieben Musik.
Musik, ja, jetzt machst du schon wieder scheißegal. Ja. Ja. Szene 12. Alexander, sein Geschäft ist nicht so nobel. Das ist ein schöner Satz. Also, sie gehen jetzt in den Juwelierladen von Mr. Burlington. Der steht dort mit einem Mitarbeiter, mit einer Lupe, vor einem Diamanten. Und ja, den gucken sie sich an.
Und er kommt gleich mit einem Gag an.
Ja, na Jungs. Also er begrüßt die drei Detektive. Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Freut euch schon auf das Länderspiel England gegen USA.
Ja. Ja. USA wird 5-0 verlieren.
Und endlich gebraucht er mal nicht die Floskel, wir werden euch in die ewigen Jagdgründe schicken, sondern er sagt, unsere Jungs werden eure Jungs ein kleines Scheibchen schneiden. Aber dann wird er seriös.
Überlegen wir, das ist der Fußballpräsident von Arsenal London. Der ist einfach so ein Juwelierladen.
Ja. Deswegen, er könnte auch der Bösewicht sein. Zum Glück ist das nicht. Ja,
ja,
zum Glück. Das würde ganz viel kaputt machen. Ja. Jetzt möchte er wissen, wie kann ich euch denn helfen? Ich finde, auch die Begrüßung, die Globetrotter sind zurück. Ja. Man hat das Gefühl, der verarscht die ganze Zeit, ne? Dass er die eigentlich nicht mag. Ne? Wie kann ich euch denn helfen? So, Justus fragt, wem haben sie eigentlich noch so von unseren Reiseplänen erzählt? Da müsst ihr euch sagen, keinem, weil ich finde euch total langweilig. Warum soll ich von drei unbekannten Jungs schwätzen, ne? Aber ja, das Drehbuch will es anders, denn bevor jetzt der Mr. Burlington antworten kann, fragt der Mitarbeiter, entschuldigen Sie, Sir, es ist jetzt Zeit für meine Mittagspause, kann ich gehen, nicht wahr?
Ja, und da wusste man dann, wer der Übeltäter ist.
Ich finde es schön, du hast notiert mit einer extrem billigen Stimme.
Ja, das ist wirklich, das hört sich wirklich schlecht an.
Es ist Michael von Rosspart, den hatten wir jetzt in letzter Zeit so oft, Benjamin, einmal beim Späte Rache. Das ist der Typ, der hinten in Peters Wagen sitzt. Entspann dich, Junge. Ich zieh schon mal deine Hose runter. Ja, du erinnerst dich?
Ja.
Aber viel wichtiger, er war auch Jim aus Draculas Insel, dieser Matrose. Der war doch tot.
Witzig. Ich musste gerade überlegen, von was du sprichst.
Ja,
ich weiß.
Sehen Sie das nicht? Der ist mal aus dem Tod. Dann fassen Sie mit an, wenn es sein muss. Der ist es.
Also hier ist er nicht so gut.
Hier finde ich schön dein Satz, der hier so ein bisschen isoliert steht. Andrew kann zur Pause. Jetzt fragt Justus den Alexander, ob Andrew auch auf der Veranstaltung im Wembley-Stadion war. Obwohl es auch witzig ist, wie er geht. Es kommt so düstere Musik, deswegen, das meinst du ja damit so, okay, wir wissen jetzt, wer der Böse ist. Ne?
Ja.
Mit, nicht wahr, düstere Musik. Und dann, wie die Jungs so sagen, so Justus so, hey, hey, während der geht.
Ich finde auch, da hätte ich jetzt so Justus besser gefunden, wenn er jetzt so zu Peter gesagt hätte, laufen wir hinterher, gleich.
Ja, ja, deswegen, da habe ich auch was zu sagen, ne? Justus hat ja jetzt das rote Gesicht erkannt, ne? Wir erinnern uns, kam ja schon sehr oft heute vor. Der Mr. Burlington sagt, ja, der war auch auf der Veranstaltung im Wembley-Stadion. Der versteht aber leider nicht vom Fußball, ne? Und ihm habe ich auch übrigens von euch und euren Reiseplänen erzählt. Manche Tage sind manchmal sehr lang, da redet man sehr viel. Im Hintergrund unheimliche Spannungsmusik, haben wir auch schon erzählt. Und dann verabschieden sie sich. Aber
jetzt macht er noch einen Witz.
Ja.
Er sagt, vielleicht schießt ja die USA morgen ein Tor. Dann steht es 5-1.
5-1? Ja. Das sind eigentlich so fast schon so Dad-Jokes, ne?
Das ist fast so eine Witze, wie wir das machen.
Ja, aber es ist schon so auch so ein bisschen Boomer-mäßig, ne? Witzig wäre, sie sind schon draußen, die Tür geht nochmal auf, Jungs, kommt nochmal her. USA schießt bestimmt ein Tor. Achso, sie sagen auch noch, vielleicht können wir ihn morgen im Wembley-Stadion was erzählen. Und dann sagt er das, alles klar, ich freue mich und USA 5-1. Und jetzt kommt was, was man eigentlich nur aus dem TKKG-Hörspiel kennt. Weil sie gehen raus und Bob sagt, komm, ist ein Zufall. Sowas gibt's normalerweise nur in schlechten Kriminalromanen oder in schlechten Europa-Hörspielen. Die piepsige Stimme, fast wie auf dem Tablett. Das ist eigentlich wirklich TKKG, was hier passiert ist.
Dass es so billig ist.
Ja. Das, die gehen da rein, ah, da ist er ja.
Ja. Ne?
Und jetzt folgen sie Andrew.
Das stimmt, was für ein Zufall.
Ja. Benjamin hat notiert düstere Musik, ich habe es wieder vervollständigt. Das ist nämlich Musik aus Masters of the Universe, meistens wenn Skeletor auftaucht.
Ja. Ja. Andrew fährt zum Tower von London. Den Detektiven war mulmig zumute. Sie verfolgen ihn weiter. Sie sehen, dass Andrew auf Apfelblume Junior und Mr. Jenkins trifft. Mm. Sie verfolgen die drei weiter. Andrew dreht sich um. Die Detektive hoffen, dass sie nicht gesehen wurden.
Ist dir aufgefallen, im Hintergrund ist ja so düstere Musik jetzt, die an sich gut ist, aber da sind immer so Explosionen drin. Boom! Und ich finde es irritiert.
Das ist irritiert ganz gewaltig, weil ich mich immer gefragt habe, hey, was ist denn da los?
Da ist ein Anschlag, Terror oder weißt du, so Terroristen unterwegs. Ja. Es ist gut, aber ich denke jedes Mal, da platzen Bomben.
Ja, da ist auch, ich finde es auch ganz merkwürdig in dem Hörspiel, da wird jetzt gesagt, so wenn sie am Tower sind, das habe ich hier alles weggelassen, dass die Schlange nicht so lang ist und so. Ich finde, das hat alles irritiert. So als ob die sich anstellen müssen und
ja, dass man da jetzt so ohne große Hindernisse reinkommt.
Das war gut, alles so ein bisschen.
Ich war an einem Sonntag im Tower von London, deswegen kann ich da jetzt nicht zu sagen.
Nee, ich vermute, dass das auch stark gekürzt ist.
Natürlich.
Da wird noch viel jetzt gewesen sein, die sind schon drinne, die müssen sich aber anstellen und kommen nicht gleich hinterher, irgendwie so.
Hätte aber Olimars Buch gelesen, wissen wir mehr. Ne? Ja. Was ich auch ein bisschen irritierend finde, ist, die gehen jetzt rüber zu einem Restaurant und auf dem Schild steht geschlossen. Die können es aber betreten, also warum ist das nicht abgeschlossen? Also ich habe noch nie in Berlin gesehen, guck mal, das Restaurant ist zu, oh, die Tür ist auf, komm, wir gehen rein.
Das war ja geplant von denen.
Also gehört einem von den drei Übeltätern auch noch das Restaurant, das war auch noch geplant.
Ja.
Das wussten sie auch, dass sie verfolgt werden von den Jungs?
Nee, die wollten sich da hinsetzen und über ihr Geschäft reden. Das glaube ich schon.
Ja, aber das Restaurant passt jetzt überhaupt nicht rein, dass es zufällig auch noch offen ist. Weil sie die ja jetzt in die Falle locken. Das meine ich damit.
Also ja? Thomas hat gespoilert, die drei Detektive wurden gesehen.
In drei Sätzen kommt die Szene. Ich habe gespoilert, ja.
Ja, also die sind jetzt auch hinterher, die Detektive, und sie sehen jetzt so einen Raum mit zwei Ausgängen und die Toilettenräume sind zu sehen. Peter hofft immer noch, dass es keine Falle ist. Thomas hat es jetzt schon verraten. Peter, es ist eine Falle. Geh lieber weg.
Es ist eine Falle. Welcher Film?
Warte. Es ist eine Falle.
Oh. Gib dir einen Tipp. Ein Fisch sagt es.
SpongeBob.
Nein, ja. Nein, Mann. Rückkehr der Jedi-Ritter.
Witzig.
Ja. Wie heißt der denn? General Akbar?
Warte, ja.
Ist eine Falle. Du bist so schlecht. Wir müssen aber trotzdem was an meinem Filmzitate-Quiz machen.
Nee, da bin ich ganz schlecht.
Wollte gerade sagen, gewinne ich auch 50-0.
Nee, aber jetzt so.
Nee, warte mal. Ich gewinne 5-1.
Vielleicht kriegst du auch einen Punkt.
Ja.
So, also die Türen sind zu. Sie können aber noch übrigens auch gute Musik.
Ja, die geht so, also die macht auch immer Pausen. Schon wieder Bamin Magic Music Maker Niveau.
Ja.
Pause.
Aber da siehst du mal, was ich für gute Musik gemacht habe.
Super, ja. Hört so. Erster Kontakt.
Sie können aber irgendwie noch in den Kühlraum gehen.
Mhm.
Und jetzt wird es ein bisschen albern, finde ich. Denn dort ist ein Brandmelder. Und da hält jetzt Justus sein Feuerzeug dagegen. Und irgendwie schmilzt da auch ein bisschen was.
Ja, und dann geht die Tür
zu. Achso, Justus hofft natürlich, dass dass bei der Feuerwehr gemeldet wird, dass es irgendwie brennt in der Notzentrale. Aber das passiert nicht.
Aber und, die Tür vom Kühlraum geht jetzt aber von alleine zu, ne?
Das weiß ich nicht genau, ob die von alleine. Also auf alle Fälle geht die zu.
Ja.
Jetzt finde ich es eigentlich ganz schön krass, weil Justus sagt, dass er etwas beichten möchte.
Mhm.
Denn er wollte sozusagen da rein oder gefangen werden, damit die drei anderen das denken.
Ist dir die gruselige Ghoul-Musik im Hintergrund aufgefallen? Da kommt wirklich so.
Aber. Ja, Justus sagt, dadurch, dass das ein Gebäude ist, das unter Denkmalschutz steht, wird wohl der Alarm funktionieren. Und da habe ich mir so gedacht, theoretisch hätten die sterben können.
Ja.
Und die sind alle, ich dachte jetzt, rastet Bob aus oder Peter. Nichts.
Nee, das mal, aber ich finde es angenehm. Im neueren Hörspiel wären sie ausgerastet.
Ach so, die sterben vielleicht.
Naja, wieso?
Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Begründung.
Ja gut, die Hoffnung, dass das erstens ist es ihnen kalt. Das heißt, sie sind nur in Gedanken dabei, nicht zu erfrieren und nicht in Gedanken dabei, ich muss jetzt Justus zur Sau machen. Es gibt ja, Peter meckert ja, weil er sagt, ja, ich wollte, dass die uns in eine Falle locken. Hier in der Kälte, das hast du gewollt? Nein! Deswegen, es gibt ja kurz diesen Konflikt. Und man merkt auch, Justus ist hier wirklich ganz kleinlaut. In der neuen Folge würde er sagen, ja, Peter, hab dich mal nicht so, das gehört zum Job. Ich glaube, dann würde Peter ausrasten. Aber weil Justus wirklich Demut zeigt,
ja.
Ich glaube, und weil es so kalt ist, dass sie dann denken, ja, ist okay. Und Bob hat ja jetzt die rettende Idee.
Ja, er ist MacGyver. Also ist er nimmt eine Pfefferminzdose, ich glaube von Justus,
ja.
Und lässt Wassertropfen in die Dose laufen.
Die schmilzen durch die
Flamme da vom Feuerzeug.
Richtig.
Dann nimmt er eine Haarnadel, die er immer noch von der Frau dabei hat.
Mensch, also, ist das geil. Also wie jetzt alles zum anderen führt.
Ja. Und er steckt die Haarnadel in das Schloss, ja, und lässt das Wasser, was in der Pfefferminzdose ist, auf die Haarnadel oder so tropfen. Und dann läuft es in das Schloss hinein. Und wenn jetzt das Wasser wieder zu Eis wird, dann bricht das Schloss auf. Mhm. Ich sag dir, was bei uns passieren würde. Die Haarnadel steckt einfach im Schloss fest und es vereist.
Und das Feuerzeug würde ausgehen.
Ja.
Da möchte ich ganz kurz hörspielrequest.de zitieren zu der Folge, ja. Die Szene, als Bob mit etwas Eiswasser das Schloss sprengen will, Fragezeichen.
Sprengen.
Er sagt es, also Justus sagt es, weil er sagt, ich lasse hier das Wasser reinfließen, das wird wieder zu Eis und Justus, und sprengt unser Gefängnis. So, physikalisch mag alles richtig sein, aber das Mengengrößenverhältnis scheint nicht so ganz zu stimmen, meine ich. Sogar um zufällig die Schlosskontakte zu traktieren, dürfte das nicht ausreichen. Wir nörgeln übrigens wieder, ne?
Nein. Ich glaube auch, das ist im Buch anders. Ich freue mich wirklich, das Buch weiterzulesen. Also, die sind wieder draußen.
Ja, es wird gesagt, 20 Minuten
später. Dass die Feuerwehr nicht kam. Also hat diese Sprengung funktioniert.
Also, sie hätten jetzt wirklich sterben können.
Ja.
Der Brandmelder hat nicht funktioniert.
Naja, finde ich ein bisschen. Das ist eigentlich sowas, wie du das nicht magst. Weil du magst es nicht, wenn eine nächste Szene ist und darüber gesprochen wird, wie es funktioniert dann.
Nee, aber hier habe ich doch gerade. Nein, Benjamin, das verwechselst
du wieder. Nö.
Es gibt Sachen, es gibt so Cliffhanger.
Ich sag nur André Mininger.
Ja, pass auf, es gibt so Cliffhanger, die gerne auch ein Marco Sonnleitner macht. Einer hängt mit einer Hand am Abgrund und rutscht langsam weg. Schnitt, nächstes Kapitel. Sie sitzen auf der Terrasse, essen Kirschkuchen.
Ja, aber so ungefähr ist es
hier
draußen.
Hier
sie sind gefangen.
Hier ist es.
Schnitt.
Nein,
sie sind draußen. Die Feuerwehr kam.
Damien, hier ist es so. Ah, lass mal hier den Brandmelder hier mit dem Feuerzeug halten. Bestimmt kommt die Feuerwehr. Währenddessen lasse ich gefrorenes Wasser ans Schloss laufen.
Schnitt.
Das heißt, es gibt zwei Varianten, wie sie gerettet werden könnten. Und dann wird gesagt, 20 Minuten später konnten sie sich selber befreien. Die Feuerwehr ist nicht erschienen. Was ich sogar noch gut finde, dass halt sie sich selber befreit haben.
Ja.
Weil wenn die Feuerwehr gekommen wäre, hätten sie bestimmt auch noch unangenehme Fragen beantworten müssen.
Was ich jetzt auf alle Fälle auch denke, das ist im Buch ein bisschen anders, nach 5 Sekunden eigentlich wissen die schon wieder, wo die anderen sind.
Das
also,
ist
dass sie die schon wieder treffen.
Jetzt ist wieder so dieses, oh, wir haben nur noch 3 Minuten, wir müssen zum Ende kommen.
Genau. Also das finde ich, dass sie nicht mal kurz sprechen, so wo könnten sie sein, wo müssen wir hin oder laufen.
Aber man muss jetzt davon aussehen, ist es für Kinder, Benjamin? Und wir wissen doch jetzt, es wurde gesagt.
Aus deinem Mund.
Pass auf, es wurde gesagt, wie oft ich schon gesagt habe, es ist doch für Kinder.
Das ja, schon, nur als Scherz. Aber.
Nee, ich sag's auch manchmal ernst. Mhm. Ja. Wir wissen doch jetzt, sie haben Jenkins, Andrew und Applebloom verfolgt. Und plötzlich waren sie gefangen. Und weil es ein Kinderhörspiel ist, ist die Logik jetzt, okay, die drei sind Schweine. Wir brauchen jetzt nicht nochmal, wie sie sich irgendwo hinsetzen und kombinieren. Wir wissen es doch jetzt.
Na, ich hätte mich schon gefreut, wenn die sagen, boah, zum Glück sind wir da rausgekommen.
Ach so, ja, das meinst du, dass sie das nochmal sagen? Nee, das brauche ich auch nicht.
Also, die sind fast gestorben da nach 20 Minuten und.
Nee, da bist du jetzt sehr kritisch, wie ich finde. Ich finde das hier okay gelöst. Muss ich wirklich sagen.
Definitiv. Ich muss meine Wertung ändern.
Das pass auf, jetzt kommt das Superfinale. Applebloom fragt, was wollt ihr, Lausebengel?
Ne? Das war nicht übrigens, Lausebengel
ist auch immer noch super, ne? Und dann sagen sie, wir wissen, dass wir als Kuriere missbraucht wurden. Ne? Wir sollten die Steine unauffällig nach den Niederlanden schmuggeln. Und als das vollbracht war, haben sie uns wieder abgenommen. Das war Jenkins, wenn ich mich nicht irre. Ja. War. Und dann kam auch noch diese alberne Morddrohung. Und der Mr. Thomas war ja der Sache auf der Spur. Der sollte ausgeschaltet werden. Der hätte ihnen ja gefährlich werden können. Ne? Und Andrew sagt, ihr könnt uns nichts beweisen. Und für Justus, lustig, dass Justus sagt, hören Sie doch auf. So, also das sollst du zu dem sagen. Ich weiß nicht. Ja.
Aber jetzt kommt das Beste.
Ja, okay. Applebloom sagt, dir werde ich eine Ohrfeige verpassen, die du deinen Lebtag nicht vergessen wirst. Und dann hört man,
dass er das wirklich macht.
Ja.
Erstmal ist witzig, das sind so richtig Verbrecher, ja. Die haben sie fast umgebracht da unten in der Kühltruhe. Und jetzt sagt er, ich gebe dir eine heftige Ohrfeige.
Und es scheppert und Justus macht auch noch Aua! Und dann finde ich gut, wie Peter sagt, er hat Justus niedergeschlagen. Ja. Nicht mit uns. Auf sie. Jetzt kommt eigentlich so eine Rangelei, die in neueren Folgen so meistens für mich so nicht funktioniert. Ich find's aber hier auch noch gut gelöst.
Hier geht's noch.
Weil es auch nicht so lange geht. So, die gehen auf die los. Justus schreit Bob an, schmeiß ihn gegen die Vitrine. Wir sind ja im Tower von London bei den Kronjuwelen. Ja. Haben wir nicht gesagt. Das heißt, die sind ja alarmgesichert, hier die Schränke und so. Und dann finde ich das auch sehr gut geschauspielert von Andreas Fröhlich. So, dein Wunsch ist mir Befehl, Erster. Und er schmeißt einen von den Typen gegen's Regal. Ja, das Scheppern ist nicht ganz so überzeugend. Ich wusste, dass das kommt. Ne? Und wie er dann sagt, na, wie gefällt Ihnen das, Mister?
Und dann kommt die Polizei und das ist so eine, da ist die Musik auch so schön wild. Das mag ich. Die Musik mochte ich sehr.
Mit der Sirene im Hintergrund und sehr, sehr viel Aufregung. Und der eine sagt, wir müssen abhauen. Und hier Jim, der Matrose, sagt, der war doch tot. Er sagt, zu spät, Polizei, überall Polizei, Polizei.
Oh, schrecklich.
Es ist doch für Kinder.
So,
letzte Szene, halt, Baby.
Ja, eigentlich ist jetzt alles vorbei und natürlich muss es noch einen Abschlusslacher geben.
Man muss jetzt aber dazu sagen, alles, was jetzt kommt, ist auch sehr billig.
Ja, das stört mich
schon wieder. Aber den Abschnitt habe ich noch gelesen. Das ist 1:1 aus dem Buch, alles, was kommt. Ich dachte, im Buch ist es noch ein bisschen ausführlicher. Nein, es ist genauso ein Buch, was jetzt kommt.
Die Detektive sind auf dem Flughafen von London. Mr. Thomas taucht auf.
Und er stößt mit einer Frau zusammen, die laut Hupsa macht. Das war schon wieder Mininger. Ich bin felsenfest, aber das ist Mininger.
Ich finde aber witzig, ich habe das hier ja nicht aufgeschrieben, gut, dass du das gemerkt hast, denn was das für ein schlechter Detektiv ist. Er kann nicht mal laufen.
Na gut, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Inspektor Clouseau ein guter Detektiv ist.
Doch, er hat alle Fälle gelöst. Ja, er hatte Jenkins die Diamanten gestohlen, also der Mr. Thomas, weiß man auch nicht wie genau.
Ja, das stört mich, extrem. Ja, die Diamanten, ich habe sie Jenkins abgenommen, dann bin ich zur Polizei gegangen. Und da hätte ich mir jetzt fast schon gewünscht, in dem TKKG-Hörspiel sind ja immer ganz oft Gangster-Dialoge und so, ne? Und da wären wir dabei gewesen, wie er das gemacht hätte.
Jetzt kann aber wirklich sein, dass der Thomas ja vielleicht gar nicht so schlecht ist und dass der schon dachte, dass Jenkins dahinter steckt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das wusste er in dem Moment, wo Justus gesagt hat, uns wurde das Paket geklaut. Ja. Ist sehr, sehr holprig, ist sehr, sehr dämlich auch gemacht und so, weil es dafür keine Anzeichen gab.
So, jetzt hat Thomas aber noch zwei Überraschungen.
Habe ich.
Hast du wirklich welche für mich auch?
Nee. Ich bin immer eine Überraschung. Okay.
Dann, einmal hat er ein Päckchen gefunden. Na, was ist da drin?
Die Schaffigur.
Die Schaffigur. Ja. Und dann hat er aber noch eine tolle Überraschung. Und zwar war auf die Bande eine Belohnung ausgesetzt von, soll ich die Zahl vorlesen, die da steht, oder soll ich wieder übertreiben? 500 Milliarden Pfund. Na gut, das sind 5000 Pfund, britische Pfund. Und Thomas sagt jetzt,
man muss die Belohnung der britischen Polizei annehmen, sonst ist sie ewig beleidigt.
Die Detektive wollen jetzt doch noch ein wenig länger bleiben, denn sie haben ja noch eine Weile Ferien.
Genau.
Also sie wollen jetzt das Geld nutzen und dann hört man so.
Ja, Peter sagt ihm, hol doch gleich den Koffer wieder runter. Ne? Ja. Mir hat es in Europa sehr gut gefallen. Ja. Und damit endet Teil 1 des Europa-Trips.
Ja? Ja, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Ja, ja. Ja? Da holen sie sich in Italien einen schönen Tripper. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es kommt ja jetzt erstmal ein schönes Fazit. Ja, Olli, fang nochmal an.
Das Fazit.
Soll ich anfangen? Weil sonst heißt es wieder, ich klaue alles von dir.
Du redest immer so lange.
Ja, eben.
Na gut, dann mach.
Also, meine persönliche Anekdote. Ich habe ja schon oft gesagt, ich habe die drei Fragezeichen schon als Kind gehört mit 8, 9. Mhm. Dann hatte ich mal, glaube ich, so ein paar Jahre Pause, beziehungsweise nicht so aktiv.
Ja, weil du mich dann kennengelernt hast.
Und deswegen habe ich wieder angefangen, die drei Fragezeichen zu hören. Weil die waren treuere, nettere Freunde. Und ich weiß ja noch, ich war 1996 bei Karstadt Hermannplatz, du kennst es, ja?
Ja.
Ne? Und da habe ich dann so, da ging glaube ich, so meine zweite Drei-Fragezeichen-Phase los, wo ich auch angefangen habe, die Bücher zu lesen. Und dann habe ich mir diese drei Kassetten gekauft. Diamantenschmuggel, Schattenmänner, Geheimnis der Särge. Und ich war sehr neugierig, weil das waren zu dem Zeitpunkt meine neuesten drei Fragezeichen-Folgen. Die neueste, die ich davor kannte, war, glaube ich, irgendwas mit Folge, ich glaube, hier Gefahr im Verzug, die 54. Und es war 1996, meine Freundin war weg und bräunte sich in der Südsee. Und ich hatte keine Freunde und dachte mir, die hole ich mir jetzt von meinem eigenen Taschengeld. Das sind, glaube ich, wirklich meine ersten drei Fahrzeugenfolgen, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe.
Wie viel Taschengeld hast du bekommen?
5000 britische Pfund am Tag.
Und jetzt mal wirklich
raus mit den Infos. Und hab dann wirklich erst nach Diamantenschmuggel, und dann habe ich Schattenmänner gehört, dann habe ich gemerkt, ach, das geht ja weiter. Die sind ja jetzt wirklich in Italien. Dann habe ich Geheimnis der Särge gehört und dachte, das geht ja weiter, die sind ja immer noch unterwegs. Und fand es total super. Ich fand es richtig toll.
Ja.
Es gibt aber noch eine vierte Folge, Benjamin. Schatz im Bergsee, Finale von dem Europa-Trip.
Ach, die ist ganz schlimm.
Die habe ich, möchte noch nicht sagen, ich möchte nur schon mal anteasern,
ja,
dass es eine Folge ist, die Leonie sehr gut findet. Und
okay,
die werden wir eventuell mit Leonie besprechen. Und dann möchte ich was zu dieser Folge sagen.
Gut.
Aber diese drei Folgen waren für mich der Beginn meiner zweiten Phase des Fanseins von den drei Fragezeichen.
Oh, da haben sie natürlich einen sehr hohen Stellenwert.
Richtig, und deswegen wirst du gleich wieder sagen, ja, dann kriegt bestimmt Diamantschmuggel von dir 100 von 10. Ja, ganz so ist es nicht, aber ich muss sagen, was mir bei dieser Folge immer wieder auffällt, die Sprecherleistung. Ich finde die Detektive bzw. die Sprecher hier sehr realistisch. Sie sind richtig gut in ihren Rollen drin. Mhm. Ja, ich finde, sie wirken nicht gekünstelt. Sie sind auch noch jung genug, dass ich ihnen das abnehme, das Alter. Da habe ich schon oft gesagt, so, ich mag so diese Atmosphäre. Ich finde die Geräuschkulisse in dieser Folge sehr, sehr gut. Ich mag die Musikabmischung, bis auf vielleicht ein, zwei kurze Stellen. Ja, ich mag Matthias Fuchs hier. Der ist richtig gut als neuer Erzähler. Normalerweise sagt man immer, der Neue hat's schwer, ne? Wenn du das Erbe vom Passetti antrittst. Ne?
Sagt man, der Neue wäscht ab.
Der Neue wäscht ab! Ja. Ja, verlinken wir mal in den Shownotes, ne? Dann wisst ihr, was wir meinen. Ja. Und deswegen, ich habe das sehr, sehr oft gehört und auch sehr gerne. Weil ich finde, das ist wirklich eine gute Folge. Und ja, wir haben jetzt gerade wieder bemängelt, dass hier sehr viel unlogisch ist. Trotzdem, wie gesagt, auch das Buch hat mir wieder gefallen, darin zu blättern. Ich weiß, ich habe es auch damals gelesen, 96, 97, konnte mich aber an sehr, sehr wenig erinnern. Und deswegen, ich finde hier, viele mögen die Folge nicht. Ich höre da sehr, sehr gerne zu. Und ich sage es jetzt schon mal, meine Wertung für das Hörspiel ist eine 8. Dem Buch habe ich eine 7,5 gegeben. Und ich sage auch gleich, wie ich Benjamin eingeschätzt habe. Benjamin schätze ich ein, dass er dem Hörspiel eine 6 gibt. Und dem Buch eine 7,5. Ja.
Bevor ich anfange, nochmal die Frage an dich. Wie viel Taschengeld hast du denn bekommen?
Weiß ich nicht mehr. Nee. Weißt du's? Konntest du dir jede Woche einen Sega Saturn kaufen?
Oh.
Ich habe gestern
Sega Saturn, ich mit einem Spiel und einem Joypad noch dazu hat das 800 Mark gekostet.
Ich habe gestern hier die Speedrun-Folge von Rocket Beans geguckt, wo einer auf dem Sega Saturn Resident Evil 1 spielt.
Ja.
Hattest du Resident Evil?
Resident Evil hatte ich nur auf der PlayStation.
Okay. Nicht auf dem Saturn.
Nein.
Der hat auch gebrannt, habe ich gehört.
Ja, der hat gequalmt, der Saturn. Ja, mich wundert dich, bevor ich jetzt anfange, mich wundert es, dass das Buch bei dir weniger Punkte kriegt, obwohl du das ja dichter findest.
Ja, aber dann bin ich dann doch eher Team Hörspiel, weil ich dazu mehr Bezug habe.
Okay. Also, ich würde dir in ganz vielen Punkten zustimmen. Das ist immer gut, wenn man als Zweites dran ist, weil sonst nimmst du mir wirklich immer alles weg.
Ja, das Problem ist aber, wenn ich jetzt nach dir dran gewesen wäre, würde es wieder heißen, irgendwie ja, schnell alle guten Punkte von mir übernommen.
Ich sag mal jetzt schnell, was ich nicht so gut fand, ist die Musik war zu ein Viertel nicht so toll. Wahrscheinlich wegen dieser Pappmusik. Dann, naja, dass es manchmal so ein bisschen wirr war im Hörspiel, hat mir nicht so gefallen. Und für einen Trip, den die ja machen, Europa-Trip, ist mir dieses Hörspiel zu geradling, also die weichen nicht ab und so.
Da geht das Buch mir ins
Detail. Genau, und da ist das Buch wirklich, muss ich sagen, deutlich besser in meinen Augen, weil das hat mir Spaß gemacht, das zu lesen, was erleben die jetzt, wo gehen die jetzt lang, von was wird berichtet. Verstehe ich nicht, dass der eine komische Mensch da geschrieben hat, das liest sich wie ein Reiseführer. Das hat ja trotzdem einen tollen Fall.
Der eine komische Mensch.
Und was ich sagen muss, es ist so ein klassischer Drei-Fragezeichen-Fall, wo man miträtseln kann, wo das keine Auflösung ist, wo man denkt, ist das alles schwachsinnig? Also manchmal hat man ja sowas, wo man so denkt, hä? Mhm. Ich verstehe kein Wort. Das hat man hier nicht, auch wenn das jetzt so ein bisschen unlogisch ist. Der Schluss ist wieder ein bisschen schnell. Aber trotzdem ist es eine Folge. Ich könnte mir durchaus mir vorstellen, dass ich die mir irgendwann nochmal anhöre. Da kommen die zwei Spezi wieder hoch, die ich gerade
gesagt habe. Ich dachte, da kommt dir ein bisschen Kotze vor, weil du gerade lügst. Nein. Ich werde bestimmt nochmal reinhören.
Nein, ich lese auch wirklich das Buch noch zu Ende, weil ich fand es wirklich gut geschrieben. Das kommt auch noch dazu. Ich mag die Sprache, so, wie die da benutzt wird. Und jetzt wirst du wahrscheinlich staunen. Also erstmal habe ich dir für das Hörspiel 8 gegeben.
Hast du getroffen.
Und für das Buch 9 habe ich nicht getroffen. Und ich habe für das Hörspiel mir 7 gegeben. Mhm. Für das Buch 8.
Super. Also bin ich ja gar nicht so weit weg.
Nein, aber weil du vor der Besprechung gesagt hast, du findest die Folge bestimmt richtig scheiße.
Also wir können an dieser Stelle schon mal sagen, dass Olli, bevor er abgesagt hat, wahrscheinlich aus dem Grund.
Ich glaube, der gibt der Folge 3
oder so. Ja, glaube ich auch. Aber bei Olli blicke ich auch immer nicht bei seinen Bewertungen durch. Ist mir auch, für heute ist es mir egal, weil ich weiß, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das hier erscheint, hast du wieder mal gesagt, dass die drei Fragezeichen für dich so Abnutzungserscheinungen haben und es ist dir gerade ein bisschen immer das Gleiche. Deswegen, und jetzt höre ich raus, es war mal wieder jetzt was anderes für dich.
Na, hier war wirklich das Positive, im Gegensatz zu vielen neuen Folgen oder so die Zwischenfolgen. Es gibt jetzt den Junior Apfelblume und den Vater. Und der Vater ist in Schottland, wird gesagt, und ist er doch nicht erst im Altenheim. Also ganz simpel aufgeklärt.
Es ist eine simple
ganz
Folge.
Simpel. Und alles nicht so, er ist in Schottland, weil bla 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 die Oma vor 300 Jahren gestorben ist und einen Brief hinterlassen hat.
Ein Rätselbrief.
Ja.
12-Minuten-Rätsel.
Ich weiß nicht warum, ich mag das einfach nicht. Und das hier ist so, man kann dem folgen. Selbst wenn es unlogisch ist an vielen Stellen, aber man kann der Sache folgen.
Und das haben wir aber auch schon öfter mal gesagt, dass wir das nicht mögen, wenn es so kompliziert wird, dass es anstrengend ist zuzuhören, weil ein Hörspiel soll ja auch leichte Kost sein. Und ich finde, das hier ist leichte Kost und es ist trotzdem spannend. Sprecherleistung ist top. Also ich muss jetzt gerade echt überlegen. Genau,
die war wirklich, also bis auf den rotgesichtigen. Ne?
Ja, aber das ist ja auch noch die Rolle, dass der so komisch reden soll.
Ja.
Und ja gut, dass André Meninger da am Ende am Flughafen eine Frau spricht, hopsa, ist auch nicht so toll. Ja. Und so, aber wie gesagt, erstens habe ich sehr nostalgischen Bezug zu der Folge und zweitens finde ich es trotzdem, ich habe auch probiert es mit neutralen Ohren zu hören, weil die Story ist an manchen Stellen sehr unlogisch, aber trotzdem bewerte ich jetzt hier mehr das Hörvergnügen und weniger die Geschichte.
Wo ich mich ein bisschen wundere, ich weiß, dass diese Ära Ja. Habe ich ja auch schon jetzt schon sehr oft nachgelesen, besonders in bestimmten Foren. Wir haben schon lange nicht mehr über unser Lieblingsforum
gesprochen. Das brauchen wir auch nicht mehr.
So, pass auf. Dass ich weiß, dass die diese Zeitspanne überhaupt nicht gut finden. Mhm. Die hier so Diamantenschmuggel und alles so kurz davor und danach.
Aber ich sage dir, wenn diese Leute, die das damals gesagt haben, jetzt ein Hörspiel von jetzt vergleichen, würden sie, glaube ich, auch sagen, na gut, so schlecht war es doch nicht.
Na, aber das hier ist doch so ein schöner, klassischer Fall.
Aber es ist auch mal, das Setting macht's auch aus, ne? Dadurch, dass sie auch nicht in Rocky Beach sind. Also, was man sagen kann, was fehlt, dass sie sich mal zurück in ihre Zentrale ziehen. Ja. Aber gut, dann sind sie halt auf dem Hotelzimmer oder sie sitzen in einem Restaurant und debattieren da. Da finde ich, was halt fehlt, ist sowas wie die Zentrale. Aber auch das stört mich nicht, dass es mal.
Nein, weil sie sind ja jetzt zwar weg, die machen
genau. Es ist ja erfrischend. Ja. Stell dir mal vor, die hätten so eine Ersatzzentrale.
Ja, aber jetzt denk mal so an so eine Folge wie Der grüne Kobold.
Du, habe ich komplett verdrängt.
Weil die ist für mich, das ist übrigens eine Mann unter Laken-Folge. Aber du
musst ja gut gewonnen haben. Nein, es war eine Frau unter einer Gesichtsmaskenfolge. Die hatte doch sowas war das so.
Ja, aber das war, also wo du vom Gefühl hattest, das kann gar nicht funktionieren, das ist zu billig.
Ja.
Und das hast du hier nicht.
Wobei, ich glaube, ich habe der Folge sogar noch 6 Punkte gegeben.
Ernsthaft?
Wir müssen irgendwann, ich glaube, wir müssen doch noch mal ein paar Folgen.
Ja, wir besprechen alle noch
nochmal neu. Komm, pass auf, Benjamin, wir hören hier auf, weil ich merke gerade, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war scheiße. Wir fangen noch mal ganz von vorne an.
Was meinst du, wie gut du den Gaukler finden wirst?
Wirklich? Da würde ich mich sogar fast drauf einlassen, dass wir noch mal den Gaukler
finden. Warum findest du den so schlecht?
Weil das ist 5 Jahre her, das weiß ich alles nicht
mehr. Achso, das weißt du nicht mehr.
Ja.
Aber dass du den Gockel gut fandest.
Nee, ich rede mich eigentlich, wenn ich den Gockel höre, rede ich mir immer über dich auf, weil ich mir denke, was findet der daran? Dieser geistesgestörte Mann.
Aber der Gockel, der war Geradling, Kurt, Wolfgang Völz.
Benjamin, ich weiß, das ist selten, aber danke für diese Besprechung, weil es halt so eine Nostalgiefolge für mich ist. Freue ich mich, dass ich sie mit dir teilen konnte.
War nicht schlecht, oder?
Ja, war schön.
Und du musst zugeben, meine Notizen, man merkt mal, ich habe mir Mühe gegeben.
Ja.
Ja, will ich jetzt auch nochmal hier, dass Thomas nichts gemacht hat.
Genau. Und damit soll es für heute gewesen sein. Vielleicht, hoffentlich, nächstes Mal wieder mit Olli.
Ja.
Und für euch wieder der Hinweis, Zentrale 5, geht auf Patreon, weil sonst gibt es diesen Podcast bald nicht mehr.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja,
Thomas, komm, gib mir mal deine Hand. Ich will mich verabschieden.
Ja, tschüss, ich drücke jetzt auf den Knopf.
Nee, erst die Hand geben.
Nein. Na gut. Nein, ich habe gesehen, dass du gerade in die Hand gefurzt hast. Tschüss.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann immer her damit. Schickt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht an 0157 520 11294. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale, Rotz- und Wasser-Podcast oder die.rasende.hängematte. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf der Website vorbeischauen, rotzundwasser-podcast.de. Und wer darüber hinaus noch eine kleine oder auch große Spende loswerden möchte, schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei. Dort erwartet euch dann auch exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, meldet euch. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.